Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Björn. Hallo zusammen, bevor es losgeht.
Oh Gott, gibt es jetzt eine Überraschung?
Naja, für einige von uns. Ein Schüler von mir hat heute rausgefunden, also den Podcast gefunden. Und
okay.
Da habe ich gesagt, dann grüße ich ihn jetzt recht herzlich und das tue ich jetzt auch. Vielen lieben Dank für die 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das ist überhaupt mal, ne, das ist, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns doch mal eine 5-Sterne-Bewertung. Von mir ist auch 4, aber 5 ist natürlich besser. So wie dieser Ehrenmann, der mich heute gefunden hat und dich auch. Und ja, bewertet uns mal so bei Spotify oder bei Apple Dingsbums. Sagen wir, unsere letzte Bewertung bei Apple ist irgendwie von 2019. Das ist ein bisschen traurig. Das geben auch die Zahlen gar nicht wieder. Bitte bewertet uns mal. Von mir ist auch eine schlechte Bewertung, aber
okay.
Dann sagt warum.
Okay, es ist eigenartig am Anfang, aber ja.
Ja, schöne Grüße.
Du benutzt deine Schüler, damit die Bewertung für
Nein,
uns
Nein,
er
hat
machen?
Das von sich
von
aus
sich
gemacht.
Von sich aus.
Ja, der hat gesagt, ich habe ihnen mal eine 5-Sterne-Bewertung gegeben.
Ah, okay.
Ich dachte, das ist also, ne, so muss das sein, das ist die Jugend von heute. Ja,
okay.
Ich war auch sehr stolz, dass er das dann hat. Wirklich, Moment, sind Sie das? Und dann hat er es gefunden.
Hast du Medienunterricht gemacht?
Nein, es war was anderes.
Okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute für euch eine Folge, ein Spiel für dich, in dem wir über ganz, ganz viele Spiele sprechen werden und wir uns dann immer zum Schluss fragen, für wen ist das eigentlich ein Spiel?
Zum Beispiel für alle oder für niemanden, schlechtestenfalls. Aber meistens etwas dezidierter. Ja, und dann sprechen wir noch beim Rauswerfer über zwei andere Dinge, die kurz bevorstehen.
Oder auf die wir uns freuen.
Fangen
wir doch mal an. Wir haben die Wölfe gespielt. Die Wölfe von Ashquin, Kammert und Clarence Simpson.
Finde ich gut, dass du das
dass du das
aussprichst.
Das wird mir immer überlassen. Ihr entschuldigt auch bitte, wenn ich einige Sachen nicht richtig muttersprachlich ausspreche. Das kann immer wieder passieren. Autorennamen ist, glaube ich, das Schwierigste in unserem Business.
Wahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn es dann, so Amerikaner, Australier und Engländer gehen ja noch, aber dann bei den Franzosen und den Tschechen und den guten anderen Autoren von allen Teilen der Welt wird es ein bisschen schwieriger.
Bleiben wir bei den Wölfen. Die Wölfe sind auf Deutsch 23 rausgekommen, sind also ganz frisch sozusagen im Regal.
Ja, die waren auf Englisch ein bisschen, aber nicht wirklich länger.
Nicht viel
noch.
Früher.
Vielleicht ein Jahr oder so.
Ich sag euch insgesamt immer nur die deutschen Erscheinungsdaten und nicht die englischen, außer die sind sehr deutlich auseinander. Oft ist es ja so, dass ein Jahr früher die englische Ausgabe rauskommt oder sogar gleichzeitig oder halt es gibt es immer noch, dass Spiele ganz viel später herauskommen und dann die englische und amerikanische Bubble völlig überrascht ist, wenn das Spiel des Jahres ein Spiel wie Fantastische Reiche nominiert, was als Fantasy Realms damals schon 5 Jahre auf dem Markt war.
Ist aber tatsächlich teilweise auch weniger geworden und ich finde, die sind teilweise richtig schnell gewesen. Ne? So ein Woodcraft war richtig schnell da und solche Titel von letztem Jahr.
Die Wölfe.
Dazu noch kurz vorweg. Ich wollte die Folge eigentlich die Stunde der Wölfe nennen, weil ich habe mir gedacht, okay, die Stunde der Wölfe, das hat ja irgendwas damit zu tun, kurz bevor es losgeht. Und dann habe ich gegoogelt und recherchiert, was die Stunde der Wölfe eigentlich bedeutet. Und das geht hauptsächlich tatsächlich auf einen Ingmar Bergmann-Film zurück, wo die Stunde der Wölfe so zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist, wo laut diesem Film die meisten Menschen sterben, die meisten Babys geboren werden und das Böse am schlimmsten ist.
Okay.
Das passt total gut, aber nicht für die Wölfe.
Auch nicht für unseren Podcast, weil wir
vielleicht
sind
nicht für unser Thema später, die Stunde der Wölfe, kurz bevor alles,
okay,
oder das Böseste am stärksten ist.
Ja. Die Wölfe, ein Area-Control-Spiel.
Wir sind bei den Wölfen.
Ja, ich versuche immer wieder nochmal zurückzukommen. Wir sprechen über das Spiel Die Wölfe.
Sehr gut.
Area-Control.
Ein Area-Control-Spiel.
Jeder von uns hat so einen Wolfsrudel, so einen Wolfsclan.
Den
er spielt, mit ein paar Alpha-Wölfen. Die sind ein bisschen größer.
Ich
wir haben wirklich Wölfe.
Tina meinte, das Alpha-Wolf wäre überholt. Es gibt eigentlich gar nicht so im Rudel so wie Alpha-Wölfe, aber nee. Da bin ich zu wenig drin.
Hier haben wir mehrere Alpha-Wölfe.
Bären sind einfacher, die sind Einzelgänger.
dem und Füchse eigentlich gar nicht so viel mit Bären, aber...
Zwei Einzelgänger tun sich zusammen.
So, nochmal. Wir haben ein Area-Control-Spiel.
Ich schwöre, es wird gleich bei den nächsten Spielen nicht so chaotisch wie bei diesem ersten Spiel, aber das musste jetzt sein.
Genau. Jeder von uns hat sein Wolfsrudel und wir müssen versuchen, für verschiedene Wertungen unser Wolfsrudel immer größer werden zu lassen, Hütten zu bauen. Warum bauen Wölfe Hütten?
Die suchen die Höhlen.
Ja, ne, wir suchen uns Höhlen.
Wenn die am Wasser liegen, kann man die noch ausbauen. Man legt quasi so ein Tableau, wo man seine Werte von den Wölfen drauf hat, wie schnell die mit einer Bewegungsaktion sich bewegen können, wie viele man aktivieren darf und wie weit die gehen dürfen. Und dann gibt es noch einen dritten Wert, der heißt Heulweite.
Dominanzweite. Da geht es nämlich darum, was für eine Auswirkung habe ich denn als Alpha-Wolf auf andere. Dadurch kann ich neue Wölfe zu meinem Rudel anwerben. Ich kann auch fremde Wölfe konvertieren.
Unter Wölfen.
Ja. Sozusagen. Also ich kann die dann zu mir ins Rudel holen, dann kommen die ganz weg. Es ist ein Spiel, wo ich auf der einen Seite ganz viel auf mich achte, also gucke, wie breite ich mich aus, denn wir haben drei unterschiedliche Wertungen. Ich weiß genau grob, wann diese Wertungen kommen, da kann ich sehr genau drauf spielen. Und ansonsten muss ich halt selber so ein bisschen gucken, okay, was machen denn die anderen? Ich kann nicht unbedingt gegen den Stärksten gehen, weil vielleicht ist der oder die Stärkste zu weit weg. Ansonsten spiele ich auch so ein bisschen für mich. Also ich versuche, das Beste rauszuholen. Jeder von uns hat so eine bestimmte ein Lebensuntergrund, auf dem er irgendwie besser ist.
Ja.
Und dadurch sind das vor allen Dingen die Felder, wo wir bestimmte Aktionen besser machen können. Denn wir haben so ein Plättchen-Umdreh-Mechanismus. Immer wenn ich eine Aktion mache, muss ich halt ein Plättchen vor mir liegen haben, was zu der passende Untergrund ist, entweder wo mein Wolf steht oder wo mein Wolf hin will.
Wald, Wiese, Felsen.
Na, irgendwie sowas wie Sumpf.
Eis. Ja, und Sumpf, Eis.
Genau. Und das muss ich dann halt umdrehen. Wenn ich die umdrehe, kommen auf der Rückseite wieder andere Gelände hervor. Und so muss ich mal so ein bisschen gucken, okay, was will ich denn machen? Ich muss schon vorplanen, muss gucken, in welche Richtung ich gehen möchte. Und im Endeffekt geht's aber um die Wertung, wer hat wie viele Punkte. Ich kann ich kann Beute jagen. Es gibt diese Zwischenwertung. Dann wird zum Schluss geguckt, welches Wolfsrudel war denn am erfolgreichsten, indem wir gucken, wer hat die meisten Siegpunkte.
Ja, also ich finde, da sind ein paar Sachen ganz toll gemacht. Also dieser Aktivierungsmechanismus mit dem Untergrundwölfen. Du hast halt diese, wenn du nur eine Landschaft umdrehst, dann kannst du dich eigentlich nur bewegen. Also du kannst einmal diese Bewegungsaktion machen und sagen, okay, ich gehe mit am Anfang zwei, später mit drei oder vier Wölfen, zwei Felder, drei oder vier Felder weiter. Das kostet mich nur ein Plättchen, was ich umdrehen muss. Ich muss es also so vorbereiten, dass ich auch die richtigen rumgedreht habe. Zusätzlich habe ich meine, ich hatte Gras gespielt, glaube ich, habe Graswölfe gespielt. Die habe ich immer, die sind immer auf dieser Grasseite. Das heißt, ich bin potenziell besser auf dem Gras. Und denn die anderen Aktionen brauchen immer zwei gleiche Plättchen, die ich dann umdrehen muss. Und die Dominanzaktion, die kostet drei Plättchen, sodass ich eigentlich nur auf dem Gras diese Dominanzsache machen kann.
Nein, ich habe auch immer andere doppelt, aber ich muss darauf mehr achten, die zusammenzubekommen. Denn da, wo ich spezialisiert bin, der bleibt immer gleich, wenn ich den umdrehe. Aber ich kann das auch mit anderen machen.
Ja, du kannst es auch mit anderen machen.
Ich muss es nur besser planen.
Ja, aber du hast nicht drei Felsen nativ, da musst du dir ein Plättchen holen.
Genau.
Das meinte ich. Das heißt, du kannst immer diese Dominanzaktion nur auf deinem Heimatfeld machen. Wenn du das woanders machen möchtest, dann brauchst du erstmal einen Bonus-Chip, den du dir freispielen musst, indem du diese Höhlen, ich sag mal, nicht bauen, sondern finden. Und dann legst du die runter. Das ist so, weiß ich nicht, so ein Size-Mechanismus, wo du was runternimmst oder hier Gaia-Projekt oder ne, wo man so diese Sachen vom Board runternimmt und dann kommt der Bonus, wird dann freigeschaltet. Great Western Trail hat das ja auch.
Ganz viele Spiele.
Ja. So, dass ich mein Tableau quasi immer weiter ausbaue. Ne? Das werte ich so auf, wenn ich die setze.
Da sind ja auch nachher Siegpunkte drauf.
Genau, da sind Siegpunkte drauf bei den höheren. Wir hatten das oben bei den Dingern, nur einer von uns hatte die am Ende. Das war sowieso eine sehr seltsame Runde, aber die eine zumindest. Ja, das Schöne daran ist wirklich dieser Aktivierungsmechanismus, der macht Spaß. Du kannst das vorbereiten, du kannst Dinge zu sagen, okay, ich gehe, man hat zwei Aktionen grundsätzlich, dann sagst du, okay, ich gehe erstmal, damit die eine Platte, Gebirgsplättchen rumgedreht ist, sodass ich dann Eis habe und dann habe ich zwei Eis und kann dann sagen, okay, jetzt mache ich die andere Aktion. So kann man ein bisschen planen. Zusätzlich, wenn man Beute jagt, dann kriegt man immer ein Plättchen, die man, erstmal ist das Siegpunkt, aber wichtiger ist, dass du eine zusätzliche Aktivierung bekommst, die du dann zu einem guten Zeitpunkt dann ausspielen kannst, um dann noch eine dritte oder sogar vierte Aktion machen kannst. Je nachdem, ich will. Also das macht schon Spaß, das zu planen. Ich finde aber, erstmal ist die Übersicht super bunt und schwierig. Was wiederum schön ist, ist, die Gebiete, die aktiviert werden, sind Sichelmond, Halbmond und Vollmond, mehr oder weniger. Die wandern dann einmal so über die Karte, sodass die Gebiete relevant werden und du weißt auch wann, wo, wie und du am besten baust du dann da ein bisschen voraus. Und das ist wirklich so vom Hintergrund schön gemacht. Das sind diese Monde, die gibt's auch, die legst du immer auf eine Wasserfläche, sodass sich quasi der Mond im Wasser spiegelt. Das ist voll schön. Also, das hat schon,
das Setting wurde versucht, gut umzusetzen.
Ja, und jetzt sagt, ich habe auch schon gelesen, dass es ein sehr thematisches Spiel sein soll. Also es passt vieles zusammen. Es ist dieses ganze Wolfsthema ist schön eingefangen. Aber ich finde es nicht sehr thematisch. Obwohl dieser Aktivierungsmechanismus wundertoll ist, also richtig schön zum Spielen ist, ist es nicht sehr thematisch, wenn ich Landschaften umdrehen muss, damit die Wölfe das und das machen können. Also das... Das erschließt sich mir nicht, aber so als Gesamtpaket für so ein, ja,
es hat ja auch
leichtes Kennerspiel.
Genau, es hat ja auch einen Ärgerfaktor drin, ne? Also es ist schon, am Anfang spielt so jeder für sich alleine und dann nach einer gewissen Zeit wird's böse, weil dann muss ich natürlich, um meine Territorien gut verteidigen zu können und nachher gut werten zu können, versuche ich natürlich vor allen Dingen auch, dass die anderen weggehen.
Ja, oder du hast voll gejammert, weil du meinst, warum konvertierst du denn meinen Wolf?
Ja, dann habe ich deinen konvertiert.
Ja, die anderen sind doch viel stärker. Stellte sich raus, du warst der Zweitbeste nach mir dann. Also habe ich schon den richtigen klein gehalten hier. Ja, es macht durchaus Spaß. Ich fand es ein bisschen unübersichtlich. Ich fand es, wie gesagt, die Thematik, die Mechaniken sind toll und schön eingebunden, alles ein Gesamtpaket, aber es ist eher abstrakter. So thematisch sehe ich, also ja, es ist, ne, aus einem Guss und alles schön, aber diese Thematik, also habe ich Schwierigkeiten.
Man muss es auf jeden Fall noch weiterspielen und einfach mal gucken, ja, wie es weitergeht.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, das noch ein paar Mal zu spielen. Auch
so, für wen ist das Spiel denn was?
Ja, für Leute, die Wölfe mögen, auf jeden Fall.
Für Leute, die Interaktion mögen. Also es ist
Territorialkontrolle, ja.
Du musst es auch aushalten können, auch wenn du dann meckerst am Tisch, aber du musst es aushalten können, dass dir Sachen weggenommen werden, dass es nicht so läuft, wie du gerne hättest.
Ja, es ist ja schon...
aber dadurch halt auch nicht komplett vorausplanbar.
Ja, ich fand es also zu viert jetzt sehr chaotisch. Na? Also das ist so, du musst mit diesen Rudeln gehen, wird erst... relevant, ja. Dann ist das völlig irrelevant, was du da gemacht hast, aber das die anderen beiden Gebiete.
Die Downtime ist nicht besonders spannend, also du musst halt auch irgendwie aushalten können, dass du manchmal am Tisch sitzt und vielleicht nicht ganz so gut unterhalten bist. Also gerade zu viert sitzt man manchmal ganz schön lange da und guckt erstmal, was so alles passiert.
Mit guten Freunden ist man immer gut unterhalten, auch wenn du das vielleicht anders siehst,
aber
offensichtlich.
Aber was du gerade gesagt hast, es ist ein Kennerspiel, würde ich jetzt sagen, im mittleren Bereich, also nicht im unteren Bereich. Okay. Weil dafür sind so viele Regeln da, wie man läuft und wie man guckt und was man machen kann. Vor allen Dingen ist das Planen ein bisschen schwieriger. Also dementsprechend mittlerer Kennerbereich für Leute, die Interaktion schätzen, aber auch gerne vorplanen möchten. Denn ohne Vorplan wird's bei dem Spiel nichts. Also wenn ich nur aus dem Bauch raus mal eben spiele...
Habe ich gemacht, ich habe gewonnen.
Du hast nicht aus dem Bauch raus gespielt.
Klar, ich bin ein Bauch-raus-Wolf-Spieler.
Genau, also für...
Bauch-raus-Wolf-Spiele.
Bauch-raus, ein Spiel für Bauch-raus-Wolf-Spiele. Die Wölfe.
Ja, so war's. Nächstes Spiel.
All Three von Antoine Beausard und Jean Grump von 22. Er ist letztes Jahr auf der Messe auf Deutsch rausgekommen. Dieses Jahr wird auf der Messe dann die Erweiterung zu kaufen sein. Die heißt Die Lebenden Untoten.
Hm. Ist das nicht doppelt gemoppelt? Weil wenn sie nicht tot sind, leben sie ja untot. Heißt ja quasi nicht natürlich lebend und dann sind die lebend.
Naja, wir sprechen ja auch von Rangern, die aussehen wie Ritter.
Ja.
Old Tree. Es ist für mich ganz schwierig, weil ich will immer Old Tree sagen, aber es ist nicht der alte Baum, sondern es ist Old Tree. Ja.
Ein anderes Wort, was eine genau, andere Bedeutung hat.
Genau, es ist komplett anders, aber es ist wirklich schwierig für mich selber, das in den Kopf zu kriegen.
Es hat so das erste Aussehen wie ein Talisman. Kennt ihr noch Talisman? Das ist so, du hast so ein Rundlaufding, da sind dann quasi Abenteuer zu erleben auf den Außenfeldern. Das ist wie ein aufgebohrtes
Talisman.
Talisman auch, so quasi Talisman 2.0 oder Advanced Talisman.
Also erstmal, wir spielen kooperativ miteinander und sind eine Truppe aus Rangern,
die
aussehen wie Ritter.
Die das Umliegende, dann wir reiten auch immer, wir haben immer Pferde.
Ja. Die sowohl die Burg beschützen, als auch das umliegende Land erkunden.
In der Mitte ist so die Burg, wo man auch so Dinge dann bauen kann. Es gibt dann, die Charaktere sind leicht spezialisiert. Es gibt einen Baumeister, der besser im Bauen ist. Es gibt einen bestimmten Questmeister. Ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen.
Genau, es gibt auch einen Heiler, der besser heilen kann. Also so die typischen...
Es gibt einen Heiler? Okay. Ja. Auf jeden Fall gibt es so Attribute, wo die Leute auch besser dann drin sind, ne? Wo die schon Erfolge haben und so. Weil man muss da so ein bisschen Attributscheck machen und dann gucken, dass man Probleme löst, die dann so aufgedeckt werden, die auf Kartenstapeln im Außenbezirk des Spielplans sind. Und dann erlebt man glatte kleine Abenteuer. Und das ist wirklich super schön. Also es ist wirklich so eine, es hat so was Sandbox-mäßiges. Mit aber Story drin.
Genau, weil du kannst dir sozusagen deine Abenteuer zusammenstellen. Es gibt zwei verschiedene Stapel, die dein Abenteuer bestimmen. Das sind einmal diese Geschichtskarten und einmal halt, welche Aufgaben reinkommen. Mhm. Und das kannst du dir halt Sandbox-mäßig zusammenstellen. Es gibt aber am Anfang natürlich Vorgaben, wo gesagt wird, das ist am besten. Fang mal damit an und probier mal das, aber später könntest du kombinieren, wie du möchtest.
Naja, Sandbox heißt ja nicht, dass es immer kombiniert werden kann, wie es will, sondern auch, dass du innerhalb des Spiels so ein bisschen freier in der Entscheidung bist, wo du jetzt genau deine Ressourcen hernimmst oder ob du denen jetzt hilfst. Weil ja. Es passieren immer so quasi schlechte Dinge und du musst die dann lösen, damit das die Bedrohung im Land nicht zu groß wird,
und
neben der Hauptaufgabe.
Und es ist ganz schön knapp, also es ist kein kooperatives Spiel, wo man einfach so durchgeht.
Nee, aber es ist auch nicht zu, also zumindest die Einstiegsszenarien, die wir so gespielt haben, die waren jetzt nicht zu schwierig. Doch, ich finde das durchaus sehr gelungen.
Ja. Es ist aber, also wenn wir jetzt überlegen, für wen das ein Spiel ist, also ich glaube, wir brauchen, es ist ein Abenteuerspiel in der Gruppe kooperativ.
Für Leute, die sowas schon mal öfters machen.
Genau, also es ist, du erlebst schon eine Geschichte, aber es ist jetzt nicht... Also für mich auf jeden Fall nicht die Geschichte so im Vordergrund, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich das auch durchlebe, was wir gerade vorlesen und so weiter.
Ich kann mich noch an dieses mit den Portalen erinnern, wo dann so Portale aufploppen und dann kommen da erst voll schön gemacht. Also ich fand das gar nicht, was du sagst. Erstmal kommen da sehr viel Reichtum raus am Anfang aus den Portalen. Also die Leute gehen in dieses Portal rein und holen dann Schätze da raus. Aber auf einmal kommen da auch Dämonen raus, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber so ungefähr. Und dann wird's also es passieren schon Dinge, die auch in diesen Geschichten so ein bisschen sind, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht das ultimative Erlebnis, aber das ist schon was hängen bleibt. Das ist so eine schöne Vorstufe oder für die Leute, die dabei bleiben wollen, für so ein schönes Abenteuerspiel, auch mit Familie, für Leute, die etwas mehr spielen. Also auch kann ich mir gut vorstellen,
genau,
dass man das...
ist auch mittleres Kennerspiel bis unteres Kennerspiel, einfach weil es kooperativ ist. Wenn einer die Regeln kann, kann man halt auch helfen. Die Informationen sind fast alle offen, dementsprechend kann man das sehr gut auch mit der Familie spielen, auch mit jüngeren Kindern, die Lust haben mitzuspielen. Dementsprechend für mich wirklich ein Familienabenteuerspiel.
Ja, für abenteuerlustige, Familienniveau spielende.
Die ein bisschen mehr spielen wollen. Also wenn ich so angefangen habe mit Herr der Träume, wo ich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten habe.
Geht schon in Richtung Rollenspiel, aber Richtung, ja, so Skillchecks machen, ne? Jetzt noch keinen Run bauen oder so, aber es ist wirklich nett. Es ist auch so, fühlt sich schön an und fühlt sich gut an. Da kann man einige Szenarien Spaß mit haben.
Genau. Ultra.
Das war Ultra.
Dann haben wir schon den neuen Michael Menzel gespielt, und zwar Drachenhüter. Und ihr wisst ja, dass ich ein totaler Legenden von Andor-Fan bin. Dementsprechend gucke ich mir natürlich neue Michael-Menzel-Spiele genau an.
Und das Robin Hood fand ich auch nicht so schlecht.
Das Robin Hood fand ich auch super. Jetzt haben wir sein erstes nicht-kooperatives Spiel, Drachenhüter. Wir sind DrachenhüterInnen und müssen unsere kleinen Drachen hüten.
Okay. Okay, ja, was heißt denn das? Wir müssen...
Wir haben Karten, also wir haben so kleine, süße Drachen auf den Karten. Mhm. Und die Drachen gibt es in 4 verschiedenen Farben. Und wir müssen so unsere eigene Drachenkolonie irgendwie vor uns aufbauen.
Das Spannende daran ist, das ist mechanisch tatsächlich wirklich durchdacht, wo ich mir denke, wow, das ist also wirklich von innovative Mechanik, die ich so noch nicht gesehen habe. Genau. Wir haben 2 Stapel, wo wir immer eine aufgedeckt haben.
Das ist übrigens ein Buch.
Ja, genau. Es gibt 2 Stapel, die auch immer getrennt quasi sind und dann aber gemischt werden. Und da hast du auf der einen Seite, auf der Rückseite sind immer eine Scoring-Bedingung. Also einmal zum Beispiel die Farbe der Drache, zum Beispiel rote. Und auf der anderen hast du dann
wie viele
und die Belohnung dafür. Das heißt, dann ist er irgendwann aufgedeckt, okay, um diesen Auftrag, der jetzt da ist, du darfst immer pro Runde einen Auftrag erledigen. Da muss ich zum Beispiel 2 Drachen...
2 rote Drachen.
2 ablegen. Rote Drachen haben. Und die Karten, die du nehmen darfst, sind aber davor liegend. Die sind dann rumgedreht und du siehst dann, okay, das ist ein Drache der und der Farbe. Das sind immer Drachen von der Farbe, ne?
Ja.
Genau. Und ja, und dann kann ich... bis zu 3-mal eine Karte nehmen und dann rutscht die andere Karte quasi nach. Und die Bedingungen für diesen Auftrag, den ich gerade habe...
verändern sich immer, je nachdem, von welchem Stapel ich die Karten ziehe.
Genau, und das Spannende daran ist, du kannst halt Karte ziehen, Karte ziehen, Karte ziehen. Und dann hast du 3 Karten auf der Hand. Und dann kannst du eine Karte links und eine Karte rechts legen, wenn du dann auch links
eine Karte darfst du höchstens legen.
Darf man nicht 2 Karten legen? Oh, dann hätte ich das beinahe falsch gespielt.
Ich hatte nämlich das Gefühl, dass du einen Zug falsch gemacht hattest, aber dann haben wir das jetzt. Du darfst eine Karte lesen.
Okay, dann darf ich eine dieser beiden Bedingungen verändern, offensichtlich. Und dann, sagen wir mal, ich habe nur rote Drachen. Und auf der Rückseite von einem roten Drachen ist aber in Blau verwandeln drin. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber es ist immer so, dass die roten Drachen dann nie auf der Rückseite auch rote Drachen haben.
Weil genau, also ich kann immer was damit verändern. Und so bin ich in einem ständigen Zwiespalt aus, will ich ganz viel sammeln oder will ich Aufträge erledigen? Denn die kleinen Aufträge bringen halt kleine Belohnungen.
Und die mich großen, aber flexibel machen.
Die mich flexibler machen. Und die großen Aufträge bringen mir mehr. Und das ist immer das Gleiche. Also jeder eine Auftrag bringt mir zum Beispiel ein Stückchen von einem Amulett. Das ist später auch eine Siegbedingung. Endbedingung. Da sind Punkte drauf. Und sobald eine bestimmte Anzahl komplett am Tisch gebauter Amulette ist, endet das Spiel. Je nachdem, wie viele Leute mitspielen.
Dann kriege ich 8 bei 3 Leuten.
Ich kriege zum Beispiel ein Amulett und ein Amulettteil und ein Kristall, mit dem ich einfach noch eine Karte ziehen kann, wenn ich ihn ausgebe. Cool. Oder bei 2 kriege ich einen Joker-Drachen.
Oh, bei 2 über 3?
Nee, bei 2 kriege ich einen Joker-Drachen einen Teil. Bei 3 darf ich mir 2 Teile nehmen. Bei 4 kriege ich ein Ei und ein Amulettteil.
Das ist noch so ein Mehrheiten-Minispiel.
Das ist auch nochmal so ein Mehrheiten-Minispiel mit drin. Und bei 5 kriege ich den höchsten. Ja, und wenn ich den Joker umdrehe, kriege ich sogar den höchsten und den niedrigsten.
Ja,
weil da muss ich 6 Karten aber auch
sammeln. Man muss ja mal die niedrigsten nehmen und die Ringe sind dann 1, also ein Stapel von Einern, ein Stapel von Vierern, Stapel und dann geht's ja schon hoch auf 18 bis hin zu 20. Und je später es im Spiel ist, umso höher werden die Werte. Das ist wirklich super geschickt gemacht. Da sind wirklich einige.
Genau, sobald ein Amulett voll ist, kriege ich noch so eine Perle rein, die auch nochmal Punkte bringen.
Die ersten 3 sind nochmal deutlich doppelt so viele ungefähr wie die späteren.
Das heißt, das ist so vom Ausklügeln her ziemlich schlau, denn es lohnt sich auch am Anfang, die Amulette schnell fertig zu machen, weil dann kriege ich die hohen. Also es ist nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, die hohen Punkte. Das ist also kein Spiel, wo ich sage, ich sammle jetzt erstmal, denn wir haben kein Handkartenlimit. Wir können so viele Drachen sammeln, wie wir wollen. Kann einen auch total in die Irre leiten, denn ich habe ja gerade erzählt, dass wir 4 Farben haben. Und solange ich 2 Farben vor mir ausliegen habe, ist das überhaupt kein Problem. Da kann ich jede Farbe spielen. Aber sobald ich eine 3. Drachenfarbe ausspiele, muss ich mir überlegen, neben welchen Stapel ich die lege. Denn ich kann immer nur Drachenkarten legen, wo mindestens eine Seite frei ist. Wenn ich also meinen mittleren Stapel zubaue oder überhaupt einen mittleren Stapel entstehen lasse, dann kann ich da keine Drachenkarten mehr drauf spielen.
Genau, du hast das heißt, den roten und den blauen Drachenkartenstapel und legst dann erstmals einen grünen Drachen ab oder mehrere grüne Drachen. Dann ist der blaue Stapel, wenn ich den neben dem blauen Stapel lege, ist der gesperrt und ich kann bis zum Ende des Spiels keine mehr nehmen. Wenn ich das aber zuerst alle 4 habe, dann kriege ich einen Chip
wieder. Bonuspunkte.
Und das ist gar nicht mal so wenig. Also das ist viel, viel mechanisch so dann gemacht worden.
Und es ist viel zum Ausprobieren. Also nach meiner ersten Partie hatte ich eigentlich direkt schon die Überlegung, okay, ich versuche das anders zu machen. Bei der nächsten, das hat nicht so gut geklappt. Also ich habe die nächste super schlecht gespielt, was aber auch dazu noch eine Glückssache war. Aber das finde ich schön, wenn ein Spiel es schafft, mich dazu zu bringen, dass ich überlege, okay, wie will ich es anders spielen?
Das Beste haben wir noch gar nicht rausgeholt. Wenn ich jetzt so einen Auftrag erfülle, zum Beispiel 2 rote Drachen, dann sind alle anderen nach mir nochmal dran und können dann auch sagen, oh, den Auftrag möchte ich
nicht
auch erfüllen.
Nicht nur nach, sondern mit dir sozusagen. Ne?
Das ist wichtig, dass es nach dir ist, weil du nimmst ja die niedrigen Ringe zuerst weg und dann ist der nach dir dran ist. Der sagt dann auch nämlich auch und schon sind wir bei den 10er-Ringen.
Ja.
Und dann denkt sich der Dritte, ich wollte zwar eigentlich die sammeln, aber jetzt so einen 10er-Ring einfach so zu machen, ist schon gut. Und das hat eine ganz andere Dynamik. Man ist immer im Spiel drin und man hat Downtime, wenn du nicht dran bist, bist du trotzdem.
Fast gar nicht.
Das ist so ein bisschen wie die Würfelspiele, wo du auch mal einen Würfel von den anderen mitbenutzen darfst, ne? Wenn die nicht dran sind. Also das hat schon was, das ist schon. Und das macht das ganze Spiel wirklich immer, du bist immer dabei und du überlegst dir schon, du kannst jetzt nicht super viel vorausplanen, aber du brauchst auch gar nicht, weil das ist schnelle Entscheidung tatsächlich.
Ja. Und dann, wer Michael Menzels Zeichnungen mag, muss man halt einfach sagen, die Drachen sind wieder super süß gezeichnet, also jeder Drache ist auch anders.
Grob. Drachentypen sind anders, ja. Die erinnern mich total an Ziegen und ich bin ja gar nicht mal, ich finde Ziegen gar nicht mal so uncool.
Okay.
Also es sind quasi Drachen teilweise mit Ziegenköpfen. Gerade der Gegenlichtdrache, der gefällt mir richtig gut.
Das ist der Joker-Drache, der Gegenlichtdrache.
Ja, genau.
Ein schönes, leichtes Familienspiel.
Aber keine gelben Bären.
Keine gelben Bären drin, auch keine Füchse.
Auch keine Füchse.
Ein Michael-Menzel-Spiel ohne Füchse und Bären.
Ohne Fuchs und Bär.
Ohne Fuchs und Bär. Dementsprechend.
Kann weg. Ah, nee, falsches Format.
Falsches Format.
Nein, das ist.
Also ein schönes Familienspiel. Ich glaube, das ist auch relativ gut mit EinsteigerInnen zu spielen ist. Das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert.
Mhm.
Aber für Kinder oder auch für leichte Erwachsenengruppen, also halt einfach jetzt für den. Für
da steckt schon mehr drin.
Ja. Aber dann halt als Absacker oder Aufwärmer. Also für die Leute, die John Company oder so spielen, ist Drachenhüter vielleicht nicht so ganz der Titel. Der abendfüllende Titel.
Naja, es ist auf jeden Fall so ein Ticken anspruchsvoller als so, weiß ich nicht, Lama oder so.
Es ist auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall.
Ja. Und doch, kann man machen. Bietet für alle was. Das war
Drachenhüter.
Von Michael Menzel.
Michael Menzel. Das nächste Spiel hast du, glaube ich, fast gar nicht mitgespielt, sondern hast du nur zugeguckt, wie ich es gespielt habe. Flashback Zombie Kids.
Kann ich mich nicht mal daran erinnern. Viel Spaß, dein Mikrofon.
Aber du kannst ja die richtigen Fragen dann stellen, weil du stellst ja vielleicht die gleichen Fragen wie unsere HörerInnen.
Wie viele Zombies sind da drin?
Ganz viele Zombies, denn die sich daran erinnern, Zombie Kids und Zombie Teens Evolution, das war ja dieses kooperative Legacy, Kinder-Legacy-Spiel. Und hier haben wir jetzt Erinnerungen, wird das genannt. Also wir haben ein Bild und in diesem Bild sind ganz viele Informationen versteckt. Also zum Beispiel, wir haben Kinder auf der Rutsche, das Kind wird irgendwie vorne attackiert. Die Geschichte ist halt auch, dass die Zombies halt in der Schule sind und wir jetzt versuchen müssen, die herauszubekommen. Also nach Zombie Kids Evolution.
Vor Zombie Teens
nach.
Evolution?
Ja.
Ist das dazwischen?
Das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir gehen jetzt einfach so Rätsel nach mit Karten. Also wir versuchen dann, wir dürfen uns dann immer aus verschiedenen Perspektiven, also wenn da ein Kind auf der Rutsche ist und ein Zombie ist unter der Rutsche, dann kann ich mir halt den Blick angucken, wie das Kind das sieht, wenn es die Rutsche runterguckt. Oder ich kann auch die Perspektive sehen, wie der Zombie, der hochguckt. Also ich sehe von allen Personen, die irgendwie beteiligt sind, kann ich mir die verschiedenen Bilder angucken und damit einen Fall lösen.
Okay.
Und das ist halt ein ziemlicher Platzverbrauch, denn ich lege immer wieder Karten hin und wenn ich dann eine Nummer sehe, kann ich die nächste Karte nehmen. Und so baue ich mir dieses ganze Bild zusammen, wie denn die Erinnerung, so wird es genannt, dann stattgefunden hat. Also wie diese ganze Geschichte stattgefunden hat. Und das mache ich mittels Bilderkarten.
Gibt's Kaninchen?
Ich habe keins entdeckt, glaube ich.
Weil Kaninchen sind böse.
Und es gibt dann für jedes, wir haben gerade Buffy Rewatch gemacht.
Anja.
Es gibt dann für jede Geschichte, für jede Erinnerung, sind drei drin, gibt es dann auch immer ein spezielles Gadget, was man dann irgendwann freischaltet und womit man dann spezielle Sachen auf den Karten entdeckt. Und ganz zum Schluss, wenn man alle Gadgets freigespielt hat, alle Geschichten freigespielt hat, kann man die Geschichten alle nochmal spielen mit und dann die anderen Gadgets noch benutzen, die man sozusagen freigespielt hat am Anfang. Dadurch verändert sich das mit anderen Fragestellungen. Denn wir haben immer Fragen, die dann gestellt werden, die zur Geschichte passen. Also ihr könnt euch das so ein bisschen wie ein Rätselspiel für Kinder vorstellen.
Okay, gibt es eine Kettensäge?
Das ist ab 7. Nein. Das Spiel ist ab 7. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gut mit jungen Kindern klappt. Ich habe das mit den Dritt- und den Viertklässlern gespielt und da ist das super eingeschlagen.
Na dann.
Und Tina und ich hatten auch unseren Spaß. Also auch erwachsene Rätselfreunde können da gerne mitspielen. Das ist halt wirklich ein Spiel, wo ich mir ganz genau die Karten anschauen muss. Ich habe halt keine Sprache, dadurch könnte man das mit Kindern spielen. Ich habe halt so kleine Fragen, also es reicht, wenn einer lesen kann am Tisch. Also man kann das mit Eltern spielen als Kinderspiel. Es ist halt dazwischen, ne? Es ist so diese ab 7 Spiele, ist halt nicht richtig Kinderspiel, ist halt auf jeden Fall ein Familienspiel. Als wenn man die Kinder begleitet, klappt das ganz gut. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie viel Bock eure Kinder auf Zombies haben.
Oder so. Wie viel Bock eure Tinas und Martinas auf
Zombies haben. Es hat super viel Spaß gemacht, die Gadgets waren lustig und es hat auch echt Spaß gemacht, das zu entdecken. Und meine SchülerInnen wollten eigentlich gar nicht aufhören. Also die hätten die ganze Zeit dieses Spiel nur weiterspielen können. Und die haben ja alles gespielt in diesem Jahrgang und das Lieblingsspiel war Akropolis und Dorfromantik und sonst irgendwas. Aber nach den Flashback-Zombie-Kids auf dem Tisch lag, haben die gesagt, das war das beste Spiel, was ich mitgebracht habe. Hm. Ja.
Haben alle gesagt. Weil die haben alle eine Meinung.
Zwei. Ja, die stecken sich dann ja immer an. Die vergessen dann ja auch, wie viel Spaß sie bei Dorfromantik oder bei Akropolis oder so hatten.
Hast du gehört, Robert? Dorfromantik macht Spaß, angeblich.
Flashback Zombie Kids.
Für Rätselfreunde. Allen Alters und Couleur.
Ja, also schon eher für Familien und Kinder oder Erwachsene, die sich sehr gerne in Kinder hineinversetzen und die
sehr gut. Lass uns nicht ins Quatschen kommen. Wir haben noch eine ganze Reihe von Spielen und es muss weitergehen. Zack, zack, das nächste.
Aeon's Legacy, ein Spiel, auf das wir ganz, ganz lang gewartet haben, denn das ist seit 2019 auf Englisch draußen und ist jetzt 23 endlich auf Deutsch rausgekommen von Kevin Riley und Nick Little. Und wir haben tatsächlich wirklich die feste Aeon's End Legacy-Runde angefangen.
Erst 3 und dann aber nach der ersten Mission direkt auf 4 abgegradet.
Und
weil 3 ist immer noch ein Problem bei Aeon's End.
Ja, und ich bin ja nicht so der Aeon's End-Fan. Trotzdem habe ich mich aufs Legacy gefreut, weil ich von einigen Seiten gehört habe, dass es besser ist. Und der Legacy-Teil von Aeon's End Legacy hat mich total gehuckt.
Ja,
der ist super, der macht mir total Spaß. Das andere ist halt immer noch Aeon's End. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die ganze Kampagne wirklich mit Spaß durchspielen werde, weil es ist halt immer noch Aeon's End.
Ja, also
mit Mechanismen, die ich teilweise nicht so mag.
Wir können gerade nochmal auf die Schwächen von Aeon's End eingehen. Also, beim normalen Aeon's End, wenn du das zu dritt spielst, dann ist einer von den drei Leuten ein zweites Mal dran. So, das führt dazu, dass wir so eine Art Lawine haben, denn wenn ich einen Extrazug mit dem Spieler Nummer 2 mache, dann wird er ja besser. Und dann will man auch wieder, dass der mehr dran ist, weil er kann ja dann mehr als die anderen. Und theoretisch, wenn man richtig spielen würde, effektiv spielen würde, müsste man immer dem ab sofort den Doppelzug geben, weil er ja schneller, schneller, besser, besser wird und sich sein Deck besser machen kann und dann immer auch mehr Schaden raushaut. Das ist natürlich für beim Drei-Spieler-Spiel, wenn einer immer besser ist als die anderen, einfach nur, weil er auch öfters drankommt und mehr Spielzeit hat, ist es halt scheiße. Also das macht wirklich, das ist, finde ich, bei Aeons End schwierig, ein Dreier damit zu spielen. Zu viert ist das halt nicht so. Das ist, glaube ich, auch die coolste Spieleranzahl bei 4 Spielern. Das ist ja auch die Maximalanzahl. Zu zweit wird es auch gehen, weil du dann immer jeweils dran bist. Aber also das ist echt, zu dritt ist es, hat es mir überhaupt nicht gefallen. Also was heißt überhaupt nicht? Also klar, Legacy reißt was raus, aber das normale Aeons End ist ja genauso. Und das Legacy ist wohl so, dass man mit weniger anfängt und am Ende hat man halt mindestens das Legacy-Spiel. Mein Hauptkritikpunkt an Aeons End ist allerdings, und das auch noch negativ, du machst eigentlich nur Schaden und versuchst effektiv Schaden zu machen. Es geht nur darum, Zahlen rauszuhauen, immer größere, stärkere Zauber zu machen, beziehungsweise Zauber mehr öfters zu machen, die Schaden machen. Das sind die negativen Sachen, die mich wirklich an Aeons End, so, was ich langweilig finde. Einfach nur keine coolen Aktionen zu machen, sondern nur Schaden zu machen, ist so, oh, man kann hier so ein bisschen heilen, das kommt man auch im anderen.
Was ich im Legacy besser finde, ist, dass ich ein vorgefertigtes, mit einem vorgefertigten Markt anfange, wo ganz klar gesagt wird, das sind die ersten Karten. Und dann bekomme ich nur Stück für Stück neue Karten rein, kann mich immer zwischen 4 Karten entscheiden, welche 2 neuen Karten ich reingebe, welche 2 neuen Karten ich rausgebe. Das heißt, ich stehe gar nicht bei jedem Spiel davor, wie baue ich mir jetzt meinen Markt zusammen?
In dem normalen Aeons End hat man halt diese One-Shots, wo du dir dann auch noch überlegst, wie baue ich meinen Markt vorher zusammen, um dann halt diesen einen Gegner, man kann es auch zufällig machen, aber wenn man halt wirklich an die stärkeren Gegner kommt, die mechanisch schon total abwechslungsreich sind, das ist auch gut, aber du stehst halt immer vor den Entscheidungen, wie baue ich meinen Markt zusammen, und das ist auch nicht sowas, wo ich mir Gedanken drüber machen will eigentlich.
Ja, also das finde ich beim Legacy-Spiel viel besser, weil ich werde so nach und nach rangeführt, kann nach und nach meinen Markt verbessern, verändern, merke dann auch, okay, wir haben jetzt das erste Spiel so gespielt in der Gruppe, wir sind eine Gruppe, die eher in die Richtung spielt, und so baue ich nach und nach meinen Markt aus. Dann, was ich richtig gut finde, ist nicht nur das Benennen des eigenen Charakters, ich bekomme irgendwann einen eigenen Zauber.
Ja.
Den ich benennen kann. Das ist das, was ich meine mit. Ich bin immer noch nicht von Aeons End richtig überzeugt, aber das die Legacy-Sachen bei Aeons End sind einfach super umgesetzt.
Nicht nur, dass du deinen Magier benennen kannst, du kannst auch deinen persönlichen Zauber benennen und deine
Spezialfähigkeit. Und aussuchen, ich kann mich sehr schnell schon spezialisieren und überlegen.
Im Rahmen von Aeons End, ja.
Genau. Also, und gucken, wie baue ich mein Team aus, wer hat Lust auf was. Also das gefällt mir super, weshalb ich auch erstmal weiter Aeons End Legacy spiele, wir sind nicht am Ende.
Ja, das macht wirklich Spaß. Und ich meine, Deckbau ist in der jetzigen Version ist Deckbuilding an sich als Mechanik entwickelt sich langsam. Ich finde, Dune Imperium hat da einen richtigen Schritt in eine ganz tolle Richtung gemacht, indem man diesen Aufdeckzug hat. Aber das 1.0 Deckbuilding, was Aeons End Legacy ist, das hat halt viel, also das holt schon das meiste aus diesem Mechanismus raus. Und Deckbuilding, da gehen wir zumindest mit den Spielträumers einher. Das ist der beste Mechanismus. Ja. Zumindest einer der besten Mechanismen.
Es fehlen die Würfel.
Ja. Und das ist im Deckbuilding 1.0 ist es wirklich, holt das Optimum raus. Wie gesagt, es könnte für mich ein bisschen mehr machen als Schaden. Und vielleicht mal Heilung, aber grundsätzlich machst du einfach nur Schaden. Das ist ein bisschen schade. Schaden. Ansonsten ja. Oh, und wir hatten das Problem, als wir unseren Markt aufgewertet hatten. Nee, als der Robert seine Spezialfähigkeit ausgewählt hatte und den Markt ausgewählt hatte, hat er echt drauf geachtet, um zu gucken, dass diese Karte spricht mit mir. Die kann ich nicht nehmen. Ich muss die andere Karte nehmen. Er hat damit ein totales Problem gehabt. Also wirklich, dass diese Karten mit dir sprechen und sagen, und dann diese elliptischen Sätze. Aber das fange ich jetzt nicht an. Elliptische Sätze gehen gar nicht. sowohl als Deutschlehrer als auch als Germanist und überhaupt als Spieler.
Ja.
Aber das macht mir das Spiel nicht kaputt.
Genau, also Aeons End Legacy ist für mich, ich bin froh, dass ich es angefangen habe und ich bin froh, dass ich es spiele, obwohl mich Aeons End nicht so abgeholt hat. Was ich gut finde, ist jetzt zum Beispiel auch, dass es nicht nur darum geht, Leute besonders stark zu machen, sondern ich muss auch den Schwächsten teilweise stärker machen, damit der mir nicht stirbt. Ne? Also damit der nicht verschwindet sozusagen, damit der weiter helfen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich als Gruppe viel stärker zusammenarbeiten muss als im normalen Aeons End. Da ich aber nicht so viel das normale Aeons End gespielt habe, kann das halt auch einfach ein falscher Eindruck von mir vom normalen Aeons End sein. Einfach nur, damit ihr das einschätzen könnt. Aeons End Legacy ist für mich im Moment immer noch eines meiner Legacy-Highlights, also wo ich immer noch sagen würde, das macht gerade genauso viel Spaß wie Pandemic. Ah, nee, Pandemic Legacy, ich bin halt einfach, ich bin Pandemie-Fan, ne?
Was ist mit Betrayal at the House on the Hill, Betrayal Legacy?
Das war halt anstrengender, ne?
Weil du die ganze Zeit geschrien hast, weil du ein Wikingergeist warst.
Ja, und Betrayal war ja auch einfach, das war ja dadurch, dass du unterschiedliche Informationen hast, war ja nicht voll kooperativ, war das ja viel anstrengender zu spielen. Wenn ich Betrayal Legacy auf Deutsch hätte, und in einer Viererrunde spielen würde, würde ich da vielleicht auch nochmal anders drüber denken. Aber für dich müsste Aeons End Legacy doch ungefähr, nee, für mich müsste Aeons End Legacy ungefähr das sein, was Pandemic Legacy für dich war, weil du hast ja auch Pandemie gar nicht so gemocht.
Ja, ich fand...
Aber Pandemic Legacy hast du gerne gespielt.
Ja, ich finde die Mechanik immer noch super, aber die Pandemic Legacy... Ja, hatte andere Probleme. Was heißt Probleme? Es ist einfach ein sehr gutes Spiel, aber es hat natürlich diese Stereotypen vom Zombie, von wegen, oh, und dann Wendung und dann nochmal Wendung, die waren alle sehr voraussehbar. Aber ich meine, wir haben als Deckbuilder Legacy, gibt es ja auch noch das Clank Legacy. Das gibt's auch noch, das haben wir noch nicht gespielt und das soll auch sehr gut sein.
Ja.
Ist ein Deckbuilder.
Da können wir nichts zu sagen.
Und wir haben Seafall immer noch. Und weißt du, was das Tolle an Seafall ist? Ja, ich habe es auch gelesen, es ist schwierig und repetitiv, aber du kannst sogar Inseln benennen. Du kannst Inseln entdecken und benennen.
Das könnte ich bei Pandemic Legacy so ein bisschen auch.
Du kannst deine Mitstreiter, deine Berater kannst du aufwerten.
Ja.
Das ist
irgendwann, wenn wir in Rente sind.
Ja,
so, Aeons End Legacy, für wen ist das Spiel? Ich würde sagen, auf jeden Fall für Deckbuilding-Liebhaber, für Aeons End Liebhaber.
Sowieso, ja, dann braucht man das nicht zu sagen.
Ne?
Kooperative Menschen, Deckbilder.
Und es ist wirklich ein cooles Legacy-Erlebnis. Und? Also das hätte ich nicht erwartet, es hat mich total überrascht, wie sehr mich das gehuckt hat.
Ja, und man sollte das als erstes spielen, vor allen anderen, also man sollte damit, wenn man Aeons End spielen will, sollte man damit anfangen.
Es ist nämlich einfacher.
Es führt dann besser an die Regeln ran. Man hat nicht die vollen Regeln sofort, sondern so ein bisschen mit Story und so weiter. Das ist schon das beste Aeons End-Erlebnis, glaube ich. Ja, Aeons End Legacy.
Gut. Gehen wir zu einem anderen Einsteiger-Deckbilder. Wanderlust.
Ach ja.
Von Phil Walker Harding.
Der hat Bärenpark gemacht.
Ja.
Hast du das jetzt weggegeben in die Außenstelle?
Ja. Glaube ich.
Glaubst du?
Ja.
Phil Walker Harding hat Wanderlust gemacht. Es ist ein Leisten-G-Spiel.
Und ein Deckbilder.
Ja.
Es ist ein Deckbilder mit Ziel.
Es ist ein 1.5er Deckbilder. Er macht schon andere Dinge, die normalen Deckbilder vorher nicht gemacht haben.
Ich kann im Grunddeckbilder auf jeden Fall keine Karten schrotten. Das war für dich sofort ein Problem.
Ja, was kann man da mitigieren, indem man einfach ganz viele Karten zieht?
Okay, was machen wir denn bei Wanderlust? Wir sind im Sommercamp. Sozusagen und wollen im Sommercamp bestimmte
Aktivitäten
machen. Mir fehlte gerade das Verb.
Aktivitäten aktivieren?
Nee, auch nicht richtig. Ja, durchführen. Und es ist halt so, dass wir
Bogenschießen.
Unterschiedliche Decks uns aussuchen können. Wir brauchen drei Decks für das Spiel.
Mit Kanuten.
Kanuing. Und am Anfang.
Hab ich dich rausgebracht? Ja, los. Am Anfang hast du ein Deck mit...
Ich lass dich ertreten.
Kann man da schlafen? Nein, oder? Schlafkarten gab's da nicht.
Du hast aber schon Ausrufe, du hast halt Snacks und so weiter, die dich unterstützen. Du hast einen Wecker, mit dem du dann irgendwie besser klarkommst. Also es gibt einmal Karten, die du immer kaufen kannst, und es gibt halt einen Markt an Karten. Du wählst 3 Decks immer aus. Du hast unterschiedliche Decks mit drin, die halt unterschiedliche Sachen
im Spiel auch machen. So ein bisschen.
Genau, also du kannst zum Beispiel, wenn du im Freundschaftsdeck spielst, dann spielst du hauptsächlich, dass du anderen Leuten auch Karten geben kannst und so weiter. Du stellst dir selbst so ein bisschen zusammen, wie möchte ich denn spielen? Und dadurch, dass du halt nicht nur deine Karten spielst, sondern mit den Karten, die du ausspielst, kannst du auf 3 Leisten, 3 Wanderwegen vorgehen. Das heißt, gerade für Einsteiger hast du ein klares Ziel vor Augen. Es geht nicht nur darum, mein Deck zu verbessern, um irgendwie mehr Punkte oder so zu haben, wie bei Dominion. Sondern ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich sehe, das sind meine Leisten, also meine Wanderwege, auf denen will ich fortgehen. Denn der Erste, der über eine bestimmte Brücke kommt zum Beispiel, kriegt einen Preis. Der Nächste kriegt etwas. Und ganz zum Schluss liegen da auch nochmal Preise, wenn ich das Ende dieses Wanderweges erreiche. Das heißt, es ist ziemlich klar am Anfang auch für wenig Spielende, wie kann ich mein Deck aufwerten, um das zu erreichen.
Du willst immer einen Einsteiger-Deckbilder finden.
Ja.
Wanderlust war eine Möglichkeit. Artischocken hat dir gut gefallen.
Artischocken hat mir richtig gut gefallen. Das ist halt ja nur andersrum.
Ja, es ist abstrakt. Es macht nur was ganz anderes. Das ist wirklich auch, das ist aber auch ein super Ding. Für mich muss ich einen Einsteiger-Deckbilder immer an
Reise nach Eldorado richten.
Ja, messen, nicht richten. Und das ist die Benchmark.
Ja, aber ich mag es ja gar nicht so.
Warum denn nicht? Was stimmt denn mit dir nicht?
Ja, das frage ich mich dann auch immer, weil alle Leute das immer an Eldorado messen.
Ja, das muss man ja auch. Du gehst ja auch wohin.
Ich finde Eldorado zu komplex für einen Einsteiger-Deckbilder, weil die Karten, ich habe ja sofort alle Leute Karten zur Auswahl. Ich muss sehr gut vorplanen.
Nein, du musst die nach unten setzen.
Du hast ja, alle. Aber du siehst alles, was kommen kann. Ja, also ich will dann ja den Überblick haben, ich will genau planen und so weiter. Und ich kann dieses Spiel relativ gut durchplanen.
Och, dann hast du noch nicht gegen mich oft genug gespielt.
Ich habe dich in der Erstpartie abgezogen.
Ja, so kann ich mich nicht mal daran erinnern.
Ja.
Ja, also es muss sich daran messen und ich finde, da du gewinnst für mich, als auch als weniger abstrakt ist, du siehst genau, wo du lang gehst. Das finde ich schöner bei Reise nach Eldorado. Und du siehst genau, was du brauchst am Untergrund und nicht nur einfach einen. Aber ja.
Aber dafür habe ich bei Wanderlust zum Beispiel diese unterschiedlichen Decks. Also ich finde, Wanderlust ist halt variabler, ne? Ich kaufe mir halt ein Spiel.
Man hat schon so ein bisschen.
Und kann so ein bisschen überlegen, okay, wie baue ich mir das denn zusammen? Natürlich haben wir auch hier erstmal ein Einsteiger-Set, wo halt gesagt wird, ne, wenn du das zum ersten Mal spielst, nimm bitte die 3 Sets. Spiel damit und danach kannst du dir das überlegen. Ich habe einen Überblick über alle Karten, die in den anderen Sets drin sind, sodass ich dann halt überlegen kann, wie baue ich mir mein Spiel zusammen. Und das finde ich gut.
Ist das nicht das, was bei Aeon's End auch so ist? Du baust dir dein Deck vorher zusammen?
Nee, aber ich habe eine Auswahl aus Themen. Will ich freundschaftlicher spielen? Will ich mit mehr Interaktion und Ärgern spielen?
Also es kommt schon ein bisschen Camp-Feeling rüber, ne, dieses Ding. Das ist auch die Zeichnung.
Die Karten sind cool, super. Ja. Es ist halt auch wirklich dieses, wenn ich jetzt einen besonders süßen Snack esse, dann habe ich halt mehr Energie. Ne? Ich habe noch so Energieriegel, die ich immer einsetzen kann. Es ist schon thematisch, wenn ich ein Feuer habe, kriege ich ein bisschen mehr. Also dementsprechend, ich finde das schon gut gemacht.
Kannibalismus-Erweiterung.
Vielleicht kommt die.
Oder so ein, wie heißt der Typ? Jason?
Ja. Aber wie gesagt, Wanderlust ist ziemlich untergegangen im letzten Jahrgang, muss man sagen.
Also müssen wir mal, kann man sich auf jeden Fall angucken, ist so ein Feel-Good-Spiel so ein bisschen, ne?
Ich meine.
Für Leute, die gerne einfach mal, wie heißt das? Unterhosenspiel? Nee, Jogginghose im Spiel.
was mich ja total überrascht hat, als wir das mit deinen Kids gespielt haben, die haben das total thematisch gespielt. Die haben bei jeder Karte gesagt, ich ruhe mich jetzt erst aus und dann gehe ich das machen und dann mache ich das und so. Also die haben eine Geschichte erzählt. Also man kann mit diesem Spiel eine Geschichte erzählen.
Was ich
selber auch nicht so erlebt habe.
In der beim Sprachenlernen einsetzen, weil du deine Aktivitäten dann beschreiben kannst. Sehr gut. Ja, also kann man nichts mit falsch machen.
Familienspiel, Einsteiger-Deckbilder.
Ja, kann man nichts mit falsch machen.
Für die einen besser, für die anderen schlechter als die Reise nach Eldorado.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen ich meine, so ein Thema wie Eldorado durch den Dschungel laufen ist ja auch jetzt irgendwann ausgelutscht, ne? Und das ist schon ein bisschen frischer, das Thema, und es ist ein bisschen netter umgesetzt, und es ist so 1,5 Deckbuilding und nicht nur Eldorado, ist auch 1,0 Deckbuilding. Ach ja, ich mache jetzt Deckbuilding-Kategorie.
Okay. Ja, also Wanderlust, ein Spiel für ein Familienspiel, für
ein Wohlfühlspiel, ein ja. Badehosen, nee, unter Jogginghosen.
In der richtigen Runde sogar mit Geschichte.
Und mit Hosen.
Ja. Beim nächsten Spiel geht es ganz tief in die Geschichte rein. Earthbound Rangers. Und jetzt kommt's, das ist von einem Autorenkollektiv.
Ein Kollektiv.
Andrew Fisher, Brooks Fugor Lea Witt, Andrew Navarro, Adam Sandler und Brandy Sandler.
Ah, die Sandler-Brüder. Weißt du, genau, was die auch gemacht haben?
Sag es mir, sagst du mir dann immer.
Alltagfest.
Genau.
Und Streetmasters.
Ja. Sind aber, war alles ein bisschen schwierig inzwischen mit dem Verlag, ne?
Ja, mein Contra, was die auch gemacht haben, soll angeblich fertig sein und hat man seit einem Jahr nichts mehr von gehört. Ihr schuldet mir noch ein Contra, komischer Black Friday ist du, nee, wie heißt der?
Blacklist?
Blacklist. Ja, Blacklist Games. Hallo, ich krieg noch ein Contra. Ich krieg gerade genau, sogar zwei
die,
gekauft.
Die Sandler-Brüder haben sich ja da auch sich, von
die sind
getrennt.
Raus, die sind leider,
ne,
aus der. Wobei, die sind noch dabei jetzt. Ne? Das
genau.
Heißt, die haben also da zumindest beratend mitgearbeitet. Und genau, die machen tatsächlich.
Ich meine,
gute,
von Blacklist sind sie.
Ja,
weg.
Genau. Die machen wirklich gute, auch vor allen Dingen auch Solo-Deckbilder.
Ja, genau. Und wir sind jetzt bei Earthbound Rangers bei einem super duper Deckbilder, denn ich bilde alles. Ich habe gefühlt ja, 300.000 Karten.
Man baut sein Deck vorher, muss man dazu. Es ist kein genau. Deckbilder, sondern es ist, du stellst dir dein Deck vorher zusammen und klar kann man es dann noch ändern und also passieren Dinge und dann kommen da noch Karten rein und so, genau. Aber grundsätzlich hat man seinen Charakter, seine Ausbildung ist alles ein Deck. Also deine Vorgeschichte, deine Ausbildung, deine Spezialisierung, das ist quasi schon Teil der Reise, deine Charaktererstellung quasi ist schon so ein bisschen prologmäßig dann genau, mit einer Geschichte begleitet. Und man kann aber danach auch einfach hingehen und sein Deck so zusammenbauen nach den Regeln.
Und vom Thema her ist es halt schon auch, dass wir unterwegs sind. Wir sind Ranger, wir entdecken, wir laufen durch eine Welt und entdecken ganz viel innerhalb der Welt.
Das ist Genre heißt Solarpunk. Das ist eine ja quasi Apokalypse, aber die Leute. Es ist nicht Fallout, wo alles grau und braun ist, sondern es ist schon wieder grün und die Leute leben so ein bisschen in Einklang mit der Natur. Also es ist ein bisschen hoffnungsvoller. Das könnte man so sagen. Bisschen unterwältigend, um was Negatives anzusprechen, sind diese Skill-Tests. Ne, das ist so ein bisschen, ja, fühlt sich jetzt okay an, aber wo ich sagen würde, okay, quasi die Aktion, die ich mache, muss ich mit meinen vier Attributswerten zahlen und dann gucken, ob ich das schaffe und dann lege ich irgendwelche Marken irgendwo drauf. Das fühlt sich so ein bisschen losgekoppelt an, ne? So ein bisschen losgekoppelt von der Welt selber.
Von der,
ne,
Story. Was ich auch schwierig finde, ist, es gibt bestimmte Definitionen. Wir laufen einen Weg entlang und jeder hat so seinen eigenen Bereich.
Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.
Genau. Und es gibt einen gemeinsamen Tanzbereich, aber diese Distanzen haben immer Bedingungen. Wenn ich auf etwas drauf treffe, hat das negative oder positive Auswirkungen für mich, je nachdem, wie distanziert ich bin. Und ich kann zusammen Aufgaben bearbeiten, aber nicht jeder kommt sozusagen dran. Teilweise haben die Sachen, die vor anderen Leuten liegen, Auswirkungen auf mich, teilweise überhaupt nicht.
Deine Bedenken kann ich total nachvollziehen. Das ist für jemanden, der wenig so Kartenspiele spielt wie Arkham Horror, ist ein direkter Vergleich. Oder auch, ja, der ist sogar noch ein bisschen besser gelöst, aber vor allen Dingen fällt mir der Herr der Ringe, das Living Card Game ein. Wo du hast auch quasi einen Tanzbereich für dich selber, wo du auch die Monster, die werden dann quasi, wenn es dich, du kriegst ein Monster zugeteilt, das ist hier ein bisschen ähnlich. Und dann hast du irgendwo in der Ferne noch Monster, die unten zugeteilt sind oder Aufgaben und so. Also wenn man das schon mal gespielt hat, hat man eine bessere Vorstellung davon, wie das funktioniert oder wenn man das öfters gespielt hat. Es ist ein bisschen wuselig ansonsten, ja. Und man ist immer auf dem Weg zum nächsten Ziel, ne? Das ist so ein bisschen, okay, bin ich jetzt angekommen? Also man ist so vom Verständnis her so, okay, ich habe jetzt diese Reise, ich will dahin und deswegen muss ich quasi das zu Ende questen, das Gebiet. Also Marken drauflegen, mehr oder weniger. Und aber bin ich dann angekommen oder will ich jetzt von da weg? Das ist so ein bisschen unklar gehalten. Das liegt aber so an der ganzen Konzeption dieses Spiels. Ansonsten, wir haben ein bisschen rumgelaufen, wir haben Beeren gepflückt, wir haben Tiere gestreichelt.
Wir haben Törtchen verteilt,
wir haben in einem Dorf sind wir rumgegangen, in so einer Siedlung sind wir
rumgegangen. Genau, man lernt dann Leute kennen, die halt in so einem Stapel sind und das ist halt auch eine Sache. Wir haben zum Beispiel einen, den wir kennenlernen mussten, haben wir direkt kennengelernt, weil einer von uns eine Karte aus dem Stapel ziehen konnte.
Ja.
Und so, also das ist...
Die Mechaniken funktionieren, aber manchmal macht das dann, also es ist sehr, sehr Sandbox-mäßig. Ne? Du kannst ja auch den Ort, wo du hinreist, auf der Karte vorher ausgucken, wo du hin, was du machen willst. Willst du jetzt dieses Quest weiterverfolgen? Willst du dieses Quest weiterverfolgen? Das ist sehr offen. Du kannst die ganze Kampagne, es gibt dann so Keypunkte, die dann die Kampagne weiter triggern, aber generell kannst du auch die ganze Zeit einfach nach links unten gehen auf der Karte. Theoretisch könnte man da so hin und her laufen, dann wäre die Kampagne zu Ende und du hättest halt nicht so viel teilgenommen an der Kampagne, aber ja.
Ich glaube halt, dass es bei Earthbound Rangers wirklich wichtig ist, dass man A, Lust auf diese Welt hat und sich in diese Welt richtig zu begeben.
Ja. Man kann richtig eintauchen.
Entweder, glaube ich, wirklich mit einer festen Gruppe, die sich regelmäßig sehr schnell hintereinander für dieses Spiel trifft. Ja. Wenn wir uns jetzt wieder dran setzen...
Es ist kein Legacy-Spiel, aber es ist ein Kampagnenspiel, ne?
Wenn wir uns jetzt wieder dran sitzen, wäre ich wieder völlig raus.
Es ist ein bisschen so wie, weil du baust ja deinen Charakter und dein Deck zusammen und kannst dann auch Dinge machen. Es gibt sowas wie einen Zauberer, du hast so einen Zauberer-Typen gespielt, mehr oder weniger, oder so einen Zauberer-Charakter, wo du dann so Dinge vorbereiten musst und dann, es waren keine Zaubersprüche, es war ja Solarpunk, Effekte, bla. Und da kann man seinen Charakter schon hinbauen und das Problem ist, für jemanden, der so gerne, an seinem Deck arbeitet, auch wenn man nicht spielt, sowas wie wenn man sein Magic Deck irgendwo baut oder sein lokaler Deck baut oder so und zu Hause sich darüber Gedanken macht, so ungefähr muss man das Spiel auch angehen. Das Problem ist aber, dass, wenn du das in der Gruppe, wird das nicht jeder machen. In einer normalen Spielerunde wird nicht jeder hingehen und sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit meinem Charakter und guck mal mir nochmal alle durch
guck,
und überlege.
Guck mir die ganzen Karten an. Also
genau.
Deswegen
das macht ja nur einer, dem das Spiel gehört meistens. Vielleicht zwei Leute, die dann Spaß dran haben. So ein Pärchen könnte ich mir vorstellen, die das dann gemeinsam machen oder die dann auch mal sich hinsetzen und nach dem Spiel gucken, okay, ich guck mir nochmal meinen Charakter an. Ach, da könnte ich demnächst das machen. Hey, wir könnten demnächst
mal
dahin gehen.
Aber deswegen ganz viele Spielerlebnisse, die man gerade auch liest, sind von SolospielerInnen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass so zum richtig tief Abtauchen in diese Geschichte müsste ich es, also ich gehe jetzt einfach mal nur von mir aus, wirklich, glaube ich, jeden Tag oder jeden zweiten oder jeden dritten Tag spielen. Ne? Und da ich nicht so diejenige bin, die sich ständig damit beschäftigt, wie ich mein Magic Deck verbessere, bräuchte ich auch sehr wahrscheinlich jemanden daneben, der mir da auch helfen würde. Ne? Also das war für mich in Ordnung. Also es gibt einen Prolog in dem Spiel, der einen durchführt, ne? Was auch ganz gut ist. Durch das Deck bauen, immer Stück für Stück. Und dann spielt man wieder ein bisschen was, guckt, wie funktioniert das Deck. Und dann kommt sozusagen die nächste Ebene des Deckbaus mit rein. Ne? Also diese ganze Charakterentwicklung ist gut in einem Prolog gelöst, sodass auch Leute wie ich, die mit LCGs nicht viel Erfahrung haben, das spielen können. Ich glaube nur wirklich, dass ich dranbleiben müsste, um diese ganze Immersion dieses Spiels, was dieses Spiel ja auf jeden Fall besitzt, irgendwie fühlen zu können. Und das ist bei mir nicht angekommen. Das kann daran liegen, dass es eh nicht so ganz mein Mechanismus ist. Oder es kann halt auch einfach sein, dass wir nicht oft genug hintereinander das jetzt gespielt haben. Ich glaube, man am besten wäre, wenn ich mir überlege, Seven's Continent. Also ich vergleiche das für mich immer mit Seven's Continent, weil es halt auch dieses Weltentdecken für mich ist.
Das hat halt für dich den Vorteil, dass Seven's Continent fest auf einer Karte ist. Du weißt, wo du bist. Du hast dieses Nah-Fern-Dingsbums nicht. Ja,
genau.
Das ist für dich ein großer Selling Point.
Ja.
Ne?
Und Seven's Continent habe ich auch meine erste Partie 8 Stunden lang gespielt. Dass man halt richtig in der Welt war. Mhm. Und ich glaube, dass wenn du Earthbound Rangers richtig genießen möchtest, würde ich dir auch empfehlen, nicht wie wir, die einen Abend zur Verfügung hatten, dass man sich für die erste Partie richtig Zeit nimmt und halt, dass man direkt am Anfang ganz lange spielen kann, um das zu erleben. Ich glaube, dass das auch ein Point ist, warum das bei mir nicht so eingeschlagen hat, weil ich gar nicht so in der Welt leben konnte. Ich habe mich noch so viel mit Mechanismen rumgeschlagen.
Ja, und Regeln nachgucken, wie ist das jetzt mit dem und wo bin ich eigentlich, gehe ich jetzt drauf zu. Es war so ein bisschen, trotz der wirklich gut geschriebenen auch Einführung, auch gut übersetzten Einführung, ist das schon wirklich schwierig gewesen einzutauchen, wenn man da nicht so Bock drauf hat. Was mich so ein bisschen, also du kannst ja deinen Charakter zusammenstellen und ich finde ja immer, ich mag an Spielen, gerade an kooperativen Spielen, immer, wenn sich Charaktere ergänzen und jeder ein Spezialist ist auf seinem Gebiet und dann man sich gegenseitig ergänzt und dann sagt, okay, ich bin...
Das haben wir auch eigentlich probiert.
Beim klassischen Dungeon Crawler wäre es der Tank, der Heiler, der Schadensmacher, der Nahkampf, ne? Sowas mag ich am allerliebsten an allen Spielen. Das muss nicht genauso aufgebaut sein, das kann auch irgendwie anders aufgebaut sein, aber ich mag die Interaktion zwischen Spielern. Und das, was ich dann immer das Problem hat, dieses Spiel ist für zwei Spieler höchstens, würde ich sagen. Und dann, selbst solo, da kannst du dich ja nicht selber, ne? Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht.
Dich nicht selber unterstützen.
Und mit zwei Leuten ist es halt auch nur begrenzt. Und das ist das Ganze so ein bisschen schade. Das System ist an sich, das bietet bestimmt viel. Aber das mit vier Leuten zu spielen, glaube ich nicht, dass es die richtige Spieleranzahl ist. Solo oder ein Spiel. Also das Spiel, Earthbound Rangers, würde ich empfehlen für Solo-Spieler oder für zwei Leute, die gerne in eine Welt eintauchen wollen. Die Welt ist auch wirklich schön.
Du ich würde auf jeden Fall empfehlen, die erste Partie an einem Wochenendtag zu legen, wo man richtig Zeit hat zu spielen. Denn um in diese Welt zu kommen, braucht es ein bisschen Zeit. Es ist keine Welt, die uns so geläufig ist.
Ja, ne? Also ist aber spannend, das zu entdecken.
Wenn ich in einen Dungeon gehe, weiß ich, was mich erwartet.
Du hast meine Dungeons noch nicht gesehen.
Ja. Also Ketten. Grob weißt du ungefähr, was ich meine. Ja. Das Tolle, was man zu dem Spiel noch sagen muss, ist, dass das komplett in Deutschland gefertigt ist, umweltverträglich. Also man hat hier komplett darauf geachtet, dass kein Plastik drin ist. Also Earth
so wenig ist, wie möglich auf jeden Fall.
Ist halt schon auf jeden Fall auch ein Thema in dem ganzen Spiel, wie die Karten hergestellt wurden. Ganz viele Leute haben sich zum Beispiel darüber aufgeregt, dass dieses teure Spiel, weil es ist, wir reden gerade nicht mal ein günstiges Spiel, nur mit Aufklebern an der Seite zugemacht ist, ne? Und dass man diese Aufkleber doch dann abbekommen muss und sowas. Und dass halt kein Umkarton oder Plastik drumherum ist. Also das ist halt auch, Earthbound Rangers ist ein komplett durchdachtes Spiel, auch mit Umweltthema. Aber nicht ganz günstig.
Eine Sache noch, man hat im normalen Spiel so Auspöppelscheiben, so fisselige Pappscheiben, die man quasi als Aktionsmarker dann auf seine Karte drauflegt. Ich würde die entweder durch Holzwürfelchen, die man besser greifen kann, einfach das Greifen, das Haptische ist durch Holzwürfel, wenn ihr habt, oder noch besser durch so Mühle, Steine oder Scheiben, die ein bisschen mehr griffig sind, austauschen.
Wir haben einfach Scheibchen reingemacht.
Ja, aber...
In den Farben, das ist nicht so.
Genau, also das ist... Also,
Das gab es als teures Set, was man kaufen konnte, genau, aber man kann einfach Scheibchen nehmen. Das
hat gereicht. Ich würde auf jeden Fall die vier Grundfarben halt, so rot, grün, blau, gelb.
Ja, aber guckt es euch an, wenn ihr gerne ganz, ganz wilde Deckentscheidungen habt. Also dieses Deck zusammenbauen ist wirklich eine sehr große Auswahl, eine große Sache. Also wir haben einfach ganz viele Karten und ganz unterschiedliche Sachen.
Kämpfen ist ja gar nicht mal so einfach. Du kannst ein Tier ja zum Beispiel umhauen oder du kannst ein Tier streicheln, bis es freundlich zu dir ist. Und du musst halt die passenden Karten dafür haben, sonst kannst du das Tier nicht umhauen. Also durch den Wald laufen und alles niedermetzeln ist möglich, aber nicht immer spielerisch machbar.
Sinn der Sache.
Ja, Sinn der Sache. So
genau,
Frage.
Also ein Spiel alleine für Leute, die...
Für Entdecker.
Ja, die sich gerne auch in ein Spiel richtig reinfuchsen. So,
Earthbound Rangers.
Das nächste Spiel, Heiße Hexenkessel.
Okay.
Das war eins der Hype-Titel 2021 auf der Spiel.
Auf Englisch und jetzt auf Deutsch im Schwecker Verlag, oder?
Genau. Und zwar von Eric Anderson Soon.
Ja, Heiße Hexenkessel.
Heiße Hexenkessel. Das ist ein Push Your Luck.
Und die ganze Soße, die du fabriziert hast, kriegt dein Nachbar.
Genau.
Das ist eine witzige Sache, genau.
Jeder von uns hat
ein Tableau mit Regal mit Zutaten.
Und einen kleinen Hexenkessel vor sich stehen.
Und dann hat man kleine Aufträge. Und die Aufträge machen eine Zutat in eine andere Zutat. Und idealerweise.
Oder bringen Zutaten?
Genau, oder bringen Zutaten. Und idealerweise, wenn man die Zutaten, die man dann verbraucht hat, die kriegt der Gegner. Und idealerweise will man ihn dazu bringen, dass sein Regal überläuft.
Genau, denn in jedem Regal können wir nur bestimmte Sachen benutzen und lagern. Und gerade von den teuren.
Schwieriger herzustellen.
Elixieren. Können wir nur ganz wenige haben. Und mein Regal darf halt nicht überlaufen.
Genau.
Mehrmals.
Dann gibt's.
Dann verliere ich.
Genau, dann verliert man. Oder man, der andere gewinnt, der andere kriegt Siegpunkte.
Ja, genau. Und alle Zutaten, die überlaufen, kriegt man selber als Siegpunkte dann oben in den Hexenkessel. Das heißt, ich versuche, dass die anderen so viel wie möglich. Man hat auf seinem Tableau noch einen Hexenkessel.
Ne, nicht den kleinen süßen.
Nicht den kleinen süßen, den man weitergibt. Und wenn ich da 5 Steine drin habe, habe ich gewonnen. Also genau. Ich versuche sozusagen, dass bei meinem Mitspieler.
Links oder rechts von mir? Ich glaube links von mir.
Links von mir. Immer wieder den Hexenkessel zum Überlaufen, die Zutaten zum Überlaufen zu bringen, damit ich dann sozusagen gewinnen kann.
Genau, man sucht sich so Aufträge aus und dann kann man zum Beispiel gucken, der andere hat gar keine Aufträge da liegen, die...
Die Aufträge sind übrigens Hexentränke, die man braucht.
Ja, man...
Da, also Beispiel, wir wollen ja schon thematisch bleiben.
Ja, es gibt generell 3 dreifarbige, grün, rot und blau Zutaten und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, der Linke, der kann, mein linker Nachbar, dem ich das immer zuschiebe, der kann gar kein Grün verarbeiten, der hat gar keine Aufträge dafür. Also sorge ich dafür, dass ich mir Aufträge nehme, wo ich viel Grün produziere und dann läuft das bei dem über. Und ich würde so gewinnen. Das Ganze kann man auch in größeren Runden spielen, aber man hat halt nicht wirklich Einfluss darauf, was gegenüber auf dem anderen Tisch passiert, weil ich krieg nur von rechts und schiebe nach links immer. Ne? Genau. Insofern ist es. Ja, also man kann das spielen und du kannst gar nichts dafür. Du kannst so gut spielen, wie es geht. Aber nebenan am Tisch gewinnt einer, weil der andere nicht aufgepasst hat.
Also, genau. Es hat einen unheimlich hohen Glücksanteil, je nachdem, wie gut der oder die Spielerin rechts oder links von mir spielt.
Oder halt, wenn jemand anderes bei 5, 6 Leute?
5 Leute.
5 Leute. Dann kann es halt passieren, dass du gar nicht so... Ja, aber...
Aber es dauert auch nur 20 Minuten. Also es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel.
Und es ist witzig.
Genau.
Ich mag das.
Und es ist haptisch total schön. Also wir haben diese Würfelchen, das sind unsere Zutaten, die wir immer in unser Regal sortieren. Also wir können immer sortieren. Leute, die immer gerne Steinchen in...
Genau. Wir spielen quasi so ein kleines Sortier- und Produzier-Puzzlespiel.
Genau. Ich versuche immer eine Engine aufzubauen und ganz häufig, wenn ich denke, boah, ich habe die super Engine aufgebaut, ist das Spiel schon vorbei.
Hat jemand anderes gewonnen.
Ja.
Aber hey, egal. Du hast dein Bestes getan mit dem, was ist und manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Ist ja bei so vielen Glückskartenspielen auch so, da kannst du auch so gut spielen, aber trotzdem ist
es. Genau. Man versucht immer so ein bisschen zu gucken, okay, was braucht der andere denn auf keinen Fall? Das versuche ich ihm natürlich zu geben, weil das, was der andere nicht verbrauchen kann, bringt natürlich am ehesten sein Regal zum Überlaufen.
Aber mit so gar nicht wenig Spielern haben wir es auch gespielt.
Ja.
Und die versuchen da mitzuspielen und wissen aber nicht genau, was sie machen. Und das ist dann natürlich vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Klar können die mitspielen und irgendjemand hat dann gewonnen, aber
es
kann schon, sollte man eher mit Leuten spielen, die den Überblick dann auch haben.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was viel zu schnell vorbei ist. Also gefühlt hätte man gerne immer noch ein bisschen mehr Zeit. Ganz häufig ist es in der 3., 4. Runde schon, dass das Spiel vorbei ist. Dementsprechend kleines, schönes, schnelles Ärgerspiel mit schöner Haptik. Schon für mich im Familienspielbereich. Oberen, mittleren bis oberen.
Man muss ein bisschen Übersicht haben und dann kann man was machen. Also
genau.
Kann man machen.
Heiße Hexenkessel.
Heiße Hexenkessel für Familienspieler.
Genau. Kommen wir zu einem anderen... Familien für mich Einsteigerspiel.
Familien für mich? Oh Gott. Ja.
Trio.
Du kannst das nicht vorwegnehmen. Du musst am Ende sagen, das ist ein Familien für dich Einsteigerspiel.
Ja, aber das war jetzt so gut. Trio, das Spiel gibt es schon viel länger. Das ist ein ursprünglich japanisches Spiel von Kaya Miyano. Und es ist jetzt aber in westlichen Sprachen rausgekommen. Nennen wir es mal so. Es hatte zwar eine englische Grundversion mit drin, aber sehr wahrscheinlich nicht so gut übersetzt. Und jetzt ist das in mehreren westlichen Sprachen rausgekommen.
Um das klarzumachen, das sind Karten mit Zahlen drauf. Es sind keine Sprache drauf.
Nee, aber die Regeln müssen ja dementsprechend da sein. Ja. Und das Spiel, als mir das erste Mal erklärt wurde, habe ich gedacht, boah, ja. Und es lässt mich nicht los. Es kommt in jeder Runde gut an. Wir haben... Die Zahlen 1 bis 12, jede Zahl dreimal. Es werden alle Karten komplett verteilt, entweder an alle Mitspielenden, ich kann es mit bis zu 6 Leuten spielen, und der Rest kommt gleichmäßig verteilt in die Mitte. Also ich mache sozusagen immer einen Kartenstapel mehr, als Leute da sind. Und wenn die Karten nicht ganz aufgehen, gehen die Karten mit in die Mitte. Ihr könnt das auch genau nachlesen. Also die Kartenverteilung steht auch immer in den Regeln. Jetzt nimmt jeder seine Karten auf und fächert die, sortiert die von niedrig zu hoch. Oder hoch zu niedrig. Es steht auch irgendwie drin, wo links und wo rechts sein muss. Ich habe dann gemerkt, dass ich komplett anders auffächere, als es irgendwie logisch ist.
Das ist normal bei dir, dass du nicht logisch handelst.
Es ist aber auch völlig egal, denn wenn ich dran bin, versuche ich Trios zusammenzubringen. Ich meine, das Spiel heißt Trio. Das heißt, ich versuche alle drei Karten von einem Set offen auf dem Tisch liegen zu haben. Und das kann ich dadurch machen, indem ich zu irgendeinem der Mitspielenden sage, leg deine niedrigste Karte ab. Oder lege deine höchste Karte ab. Das sind die beiden Sachen, die ich sagen darf. Dann legt zum Beispiel jemand die 1 ab. Dann sage ich zu Björn, Björn, leg bitte deine niedrigste Karte ab.
Man würde nicht zu mir sagen, dass ich dann die höchste ablegen kann.
Genau.
Ne? Und dann lege ich eine 2 ab. Oh, schade, Zug vorbei.
Sobald ich 2 unterschiedliche Karten da liegen habe, darf ich nicht mehr weiter raten. Wenn aber jetzt der Björn auch eine 1 hat, dann habe ich 2 Einsen da liegen. Dann habe ich vielleicht die eine 1 auf der Hand und lege die selber ab. Oder vielleicht liegt die irgendwo in der Mitte und ich habe mir das gemerkt, wo die 1 ist, dann kann ich die umdrehen. Oder jemand anders hat noch die 1 und ich sage zu jemand anderen, leg bitte deine niedrigste Karte ab. Sobald die drei gleichen Karten eines Sets, eines Trios, offen auf dem Tisch liegen, darf ich mir die nehmen. Sobald 2 unterschiedliche da liegen, nehmen alle ihre Karten wieder auf die Hand. Oder, das ist der Memory-Aspekt, ich kann auch immer eine Karte in der Mitte aufdecken, wo die restlichen Karten liegen.
Für alle dann?
Für die sehen dann alle, aber die anderen Informationen sind ja auch für alle, wenn ich die niedrigste Karte rauslege. Und dann muss ich mir eh sehr viel in dem Spiel merken.
Aber die anderen Karten, jetzt kommt hier Taktiktipps. Wenn ich dem Martin sage, leg deine niedrigste Karte ab, dann bringt das dem Martin nichts, weil er wusste, kannte seine niedrigste Karte schon. Also hast du immer einen, wenn du beim Mitspieler fragst, hast du immer einen Vorteil, weil der einen Spieler einen Nachteil hat, weil er nur seine eigenen Karten zeigt. Ja. Ja? Insofern am besten immer bei den anderen erst fragen, dann die Mitte und zuletzt bei dir. Ja. Du solltest immer das Letzte. Ja, das ist erstaunlich, obwohl es Memory ist.
So simpel ist.
Nee, obwohl es Memory ist. In der Mitte ist es halt, es ist wenig Memory, aber es ist Memory, muss man ganz klar sagen. Sich die Karten zu merken ist, je nachdem, wie viele Karten da liegen. 9 Karten habe ich schon bei einer.
Genau, wenn man es zu dritt spielt, sind am meisten Karten da. 8.
Okay. 8 Karten, da ist es halt schon ein bisschen schwieriger und kniffliger. Und eine Regel noch, ne? Es gibt die 7, die ist ja genau in der Mitte. Und die kriegt man, man darf auch nur die Außenkarten nehmen. Und man darf nicht sagen, okay, ich habe.
Zu sich selber.
Ne? Auch für den anderen kriegst du ja auch nur die äußeren Karten. Also wenn ich dir sage, hier, Tina, leg mal die höchste Karte ab, Martina, leg mal die höchste Karte ab, das sind beides 12 oder beides 11, aber ich habe noch auf der Hand eine 11 und eine 12, dann komme ich an meine 11 gar nicht ran, weil zuerst muss die 12 auf jeden Fall weg sein. Dann kommst du so lange nicht an die 11 ran, bis die 12 dann weg ist am Anfang.
Und wenn ich die 3 Siebenen habe, das war das, wo du gerade angefangen hattest.
Die sind in der Mitte.
Dann habe ich sofort gewonnen.
Das kommt bei niedrigen Spielzahlen so ziemlich gar nicht vor.
Und bei hohen Spielzahlen ziemlich häufig, weil du hast nur 5 Karten auf der Hand.
Und am Ende ist es tatsächlich, haben wir festgestellt, da hast du sofort gewonnen, sonst musst du ja 3 Sets sammeln. Und da ist es dann wirklich, kommt dann bei wirklich, da hast du auch nochmal eine ganz andere Dynamik drin, weil dann jeder noch diese Chance hat zu gewinnen, wenn man die Siebener kriegt. Ja. Das ist schon cool gemacht.
Und mich hat das auch so überrascht. Es ist ganz viel Spiel in ganz wenig Karten und ganz leichten Regeln. Sofort für wenig Spielende mit Spaß zu spielen, weil auch so dieses Merken und so, das geht gut. Also für mich eines der überraschenden Kartenspiele, kleinen Kartenspiele in diesem Jahr.
Es gibt noch eine kniffligere Variante, die ja mit drauf gedruckt ist, aber das Grundspiel macht schon so viel Spaß, dass wir die noch nicht wirklich gebraucht haben. Also
Trio, ein Spiel für alle. Wirklich für mich.
Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.
Denn das ist für mich auch im Moment Absacker und Aufwärmer, wenn man noch auf jemanden wartet. So eine Partie dauert irgendwie 8 Minuten oder 10 Minuten oder so. Für mich im Moment der Absacker-Aufwärmer, den ich nehme, kann man auch nach dem Elisabeth spielen.
Ja, solides.
Also wirklich, Spiel für alle.
Ja, die nicht gerade unbedingt nur Dungeon Crawler und sowas spielen wollen. Ja, ja, klar, ist kein Dungeon Crawler.
Nein.
Und obwohl es Memory ist.
Es ist ein kleines, lustiges Kartenspiel und wir mögen es, obwohl es Memory-Aspekte hat.
Ja. Wirklich, wirklich überrascht gut.
Trio.
Danke fürs Zeigen. Trio.
So, zum nächsten kleinen Kartenspiel, Sea Salt and Paper.
Ach ja.
Ja, ist Anfang dieses Jahres rausgekommen auf Deutsch und kriegt jetzt gerade eine Erweiterung, die Extra Salt heißt.
Ja, und es ist auf Board Game Arena und deswegen hast du da 1000 Partien mittlerweile?
Nein, ich habe ganz wenig Partien gespielt.
Aber ein bisschen mehr, als wenn es nicht auf Board Game Arena wäre.
Sea Salt and Paper ist ein kleines Kartenspiel, wirklich ein kleines Kartenspiel. Es ist so eine ganz, ganz kleine Dose. Und es, was ganz ungewöhnlich ist, ist, wir fangen nicht mit irgendwelchen Startkarten an, sondern es liegen zwei Karten aus. Und immer wenn ich dran bin, kann ich mir überlegen, ob ich zwei Karten vom verdeckten Stapel nehme, eine ablege, eine behalte, oder ob ich eine offene Karte nehme von diesen zwei Ablagestapeln. Und wenn ich die eine ablege, also wenn ich zwei verdeckte ziehe, kann ich halt, muss ich überlegen, auf welchen der beiden offenen Ablagestapel ich diese Karte lege. Das sind alle Regeln eigentlich. Das heißt, ich baue erst meine Hand ganz langsam auf, und dann kommt es drauf an, mit wie vielen Leuten ich das spiele. Ich muss mir immer so ein bisschen merken, okay, wenn der die Karte ablegt, was hat er dann behalten?
Welche Sets sammelt er? Man sollte auch sagen, es gibt so Pärchen, die man ablegen kann für Spezialsachen, ne?
Da wäre ich ja noch drauf gekommen. Also die Karten haben ja unterschiedliche Effekte. Also ich kann zum Beispiel immer ein Pärchen ablegen und ich kann zum Beispiel einen neuen Zug machen. Oder ich kann einen Stapel durchsuchen und mir eine Karte nehmen.
Je nach
Symbol. Oder ich darf bei jemandem was klauen. Je nach Symbol. Also das ist immer unterschiedlich. Das Spiel hört dann auf. Es gibt mehr Jungfrauen, die geben mir Punkte für gleiche Farben. Und wenn ich vier mehr Jungfrauen habe, habe ich instant gewonnen.
Wenn du das Spiel dann beenden willst, weil du, was braucht man, um es zu beenden?
Man muss mindestens 7 Punkte haben. Und dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder Stopp sagen und dann kriegt jede Mitspielende bekommt alle Punkte, die sie vor sich liegen hat und auf der Hand hat. Das können halt auch immer versteckte Punkte sein, weil auch noch so ein bisschen Set Collection mit drin ist. Also es gibt unterschiedliche Sachen, die ich sammeln kann, die mir immer mehr Punkte geben, je mehr gleiche Karten ich habe. Und ich kann aber auch sagen, letzte Chance. Und dann darf...
Dann sind alle anderen noch einmal dran?
Alle dürfen noch einmal dran sein. Und dann geht es darum, dass ich mehr Punkte haben muss als alle anderen. Dann bekomme nur ich meine Punkte und den Farbbonus. Der Farbbonus bedeutet einfach nur die Punkte obendrauf, so viele Karten ich von einer Farbe habe. Und alle anderen kriegen nur den Farbbonus. Das heißt, das ist der Moment, wo ich ganz viele Punkte machen kann. Denn je nach Mitspielenden muss ich eine bestimmte Punkteriege erreichen. 35 Punkte oder 40 Punkte. Das heißt, man spielt mehrere Partien von diesem kleinen Kartenspiel. Das heißt, das ist eine Überlegung, die ich immer mir angucken muss. Wie viele Karten haben die anderen? Wie viele Punkte haben die vielleicht schon vor sich liegen? Gehe ich jetzt lieber auf die sicheren Punkte oder gehe ich auf letzte Chance?
Möchtest du nochmal zocken?
Und ich würde inzwischen sagen, dass ich das Spiel am liebsten zu zweit spiele, weil es zu zweit eine ganz deutlich taktischere Variante hat, weil ich einfach ganz genau darauf gucke, was sammelt der, was legt er ab, und so weiter. Also ich bin sehr viel mehr im Spiel und gucke und versuche herauszufinden, was meine Mitspielende dann sozusagen macht. Dann hat das für mich schon einen Spannungspunkt. Es hat eine gewisse Glückskomponente, weil ich ja nie genau weiß, welche Karten bekomme ich eigentlich. Es kann aber kein komplettes Glücksspiel sein.
Ja.
Dafür habe ich zu viele Partien gewonnen.
Okay.
Das hört sich dann immer doof an, aber ich habe fast alle Partien Sea Salt and Paper gewonnen. Deswegen kann es nicht nur Glück sein, was dieses Spiel gewinnen oder verlieren lässt, sondern es hat schon eine gewisse taktische Übersicht, aber dafür muss ich halt mir Karten merken, genau überlegen, genau die richtigen Momente für die letzte Chance abwarten. Denn wenn ich einmal so einen 10, 15 Punkte Vorsprung habe, würde es schon relativ schwierig sein, jemanden einzuholen.
Mhm. Also für alle Duelltaktiker, die Origami-Artwork mögen.
Das muss man einfach sagen, die Karten sind wunderschön.
Wenn man auf Origami-Artwork steht.
Ja. Und einfach ein kleines Spiel zum Mitnehmen. Also Sea Salt and Paper ist halt wirklich ein kleines Spiel, was man immer in der Tasche haben kann.
Ich persönlich habe es gespielt, ja,
muss nicht.
Muss nicht. Aber für solche, die so abstrakte Duellspiele mögen, ist das, glaube ich, ziemlich gut. Ja.
Sea Salt and Paper.
Sea Salt and Paper.
Was uns jetzt zu einem ganz anderen Thema und Spiel führt, Dekorum.
Wie war das? Das passiv-aggressive.
Ja.
Passiv-aggressive Wohneinrichtungsspiel.
Von Michael Mateko. Und zwar ist das jetzt wirklich ein Spiel, was mich auch völlig überrascht hat. Also, ich bin ja nicht so ganz der Deduktionsfan.
Das ist also sowas wie Decrypto, wo man irgendwie gemeinsam oder auch gegeneinander irgendwie was rausfinden muss mit Informationen, die man hat und Informationen, die andere haben. Hier ist es kooperativ. Ne, wir wollen gemeinsam eine Aufgabe, ein Puzzle quasi lösen, indem wir vier Räume so anordnen, mit der Farbe, die Farbe so streichen, die Lampen, Vasen und so hinstellen in den Farben und
Bilder an die Wand hängen. Also
in der Anzahl, die dann, die man dann braucht, um diese, Ende dieses Puzzles zu lösen. Nee, wir hatten nur einen Teil von dem Puzzle, denn ich weiß, dass ich einen Raum rot haben will. Du weißt, dass du mehr Vasen als Bilder haben willst. Und so hat dann jeder Mitspieler, je nach Spielerzahl, dann immer dieses Puzzle, was dann gelöst werden muss gemeinsam. Und dann darf immer was umstellen. Man darf dann was wegnehmen, man darf neu streichen und so. Und so versucht man dann in einer gewissen Anzahl von Runden. Und dann darf man immer schön sagen...
Ich mag das nicht.
Jede Aktion, die
Ich
hasse es. Du sagst immer, ich hasse dich.
Ja, das ist voll gemein. Ich krieg das nicht raus.
Ja.
Oder? Ich liebe es.
Oder? Ich bin vollkommen zufrieden, wenn deine Bedingungen, deine drei Bedingungen...
Das darf ich aber nur sagen, wenn der aktive Spieler sagt, ich bin vollkommen zufrieden.
Oder wenn du der aktive Spieler bist und sagst, jetzt bin ich vollkommen zufrieden. Genau. Und wenn der andere das sagt, ist er auch vollkommen zufrieden. Und dann ist der dritte auch vollkommen zufrieden. Und dann habt ihr gewonnen.
Genau. Also wir richten zusammen unser WG-Haus ein. Und es ist, was mich am meisten überrascht hat an diesem Spiel, unsere Erstpartie war mit deinen Kids, den Großen. Und der 14-Jährige, der normalerweise Beyond the Sun, Planet Unknown
oder Wirtschaftsspiele spielt,
liebt, sagt, ich will dieses Spiel auf jeden Fall spielen. Und ich habe noch versucht, es ihm auszureden, weil ich dachte,
es hat super geklappt.
Das ist überhaupt kein Spiel für die Kids. Und die Kids waren hin und weg.
Ja.
Es hat denen so viel Spaß gemacht, auch einfach zu sagen, ich mag das nicht oder ich liebe es oder so. Alle haben das gut ausgehalten und man versucht halt über die Runden hinweg herauszufinden, was sind eigentlich die Bedingungen der anderen. Und es ist auch sehr frustrierend teilweise mitzuerleben, wenn man selber schon ganz früh alles hingekriegt hat, sehr wahrscheinlich auch aus Glück, weil die anderen irgendwas so gelegt haben, wie man es genau braucht. Und dann zerstören die einem das immer wieder und man muss immer wieder versuchen, das vielleicht wieder anders hinzukriegen, weil man selbst hat es schon mitgekriegt. Immer nach 5 Runden dürfen wir einen der Mitspielenden einen unserer Tipps zeigen. Denn wir haben immer 3 Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Und eine dieser Bedingungen dürfen wir alle 5 Runden jemanden zeigen. Das ist total gut, denn dann kann ich teilweise um Hilfe bitten. Also wenn mir jemand immer wieder das zerstört, was ich gerade mühsam aufbaue, zeige ich ihm zum Beispiel, du, eigentlich, ich brauche das. Ne? Und sobald man da was weiß, kann man die anderen auch unterstützen in dem.
Und manchmal gibt es so Aufgaben, wie soll ich das denn schaffen? Und dann gebe ich das einfach der Martina und ab dann kümmert die sich darum.
Ja, oder wir hatten das dann schon wirklich, dass es manchmal schwierig ist zu verstehen, was die Bedingung eigentlich von einem will. Und man kann ja keinen fragen.
Ja.
Da muss man halt wenigstens 5 Runden durchhalten und dann kann man dann mal das Zimmer verlassen und darüber diskutieren.
Deswegen eine Sache, wenn da steht, und das kann man wirklich so sagen, weil das ist nicht ganz klar, da haben wir jetzt schon 2-mal erlebt, wo ich das am Anfang der Runde wollte ich noch erklären, hör mal, eine Sache, wenn die aufkommt, dann ist nein, keine Spoiler. Und dann kam genau diese Frage, wo ich sagte, okay, also folgendes. Wenn da steht, ihr braucht mehr, sagen wir mal, Lampen als alle anderen Sachen, dann heißt das nicht, dass ihr 4 Lampen haben müsst und nur ein Bild und einen von dem anderen Teil, was keine Ahnung. Aber du musst nicht mehr als alle anderen haben, sondern mehr, es reichen, wenn du 3 Lampen hast, dann, oder 4 Lampen hast, und dann reichen, hat der andere halt 3 Goldfische, oder gibt von dem anderen, oder sagen wir mal, du musst mehr blaue Sachen haben als rote Sachen, das ist einfacher. Oder mehr blaue Sachen als alle anderen Sachen, dann würde das bedeuten, ich habe 4 blaue, wir haben 4 blaue Sachen, aber da können dann auch 3 rote, 3 grüne und 3 gelbe.
Genau,
drin
die
sein.
Werden halt nicht addiert.
Die werden nicht addiert. Das ist wirklich das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das muss man vorher klar machen, sonst kommt diese Frage auf und dann ist die Aufgabe auch schaffbar, weil sonst habe ich da vorgeschlagen und gesagt, und das ist auch in den Regeln nicht gut erklärt, aber wenn man das weiß, wenn man mehr als alles andere haben muss, dann muss man nicht total mehr haben, alles andere addiert, sondern immer nur mehr als von jeder anderen einzeln gezählt. Ja.
Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass das zum Schluss klappt. Wo man am Anfang oder mittendrin, also meistens ist die Frustration mittendrin am größten, weil dann so 2 Leute meistens schon sehr nah an dem dran sind, was sie eigentlich brauchen. Und 2 Leute verzweifeln völlig, wenn man es zu viert spielt. Und dann kommt man aber so langsam dahinter, wie man das dann anders organisieren muss. Denn man denkt ja ganz häufig, nee, es muss so sein. Manchmal muss man um die Ecke denken. Und gerade dieses um die Ecke denken ist dann das Problem, wenn du dieses Spiel mit unterschiedlichen Leuten spielst. Und das ist das, was uns jetzt passiert ist, wenn du dann mit einem Szenario einsteigst, was eigentlich auch noch einfach ist, aber das dritte oder vierte
von den Ein-Sterne-Szenarien, von den Einsteiger-Szenarien,
dann hat das solche Bedingungen schon mit drin, dass es Leute, die die anderen 3 nicht gespielt haben, überfordern kann.
Oder schon das erste nicht gespielt hat. Ja. Und das ist halt, also es gibt das Problem ist ja, das ist eine Aufgabe und die ist einmal gelöst. Und ja, wenn man so wie ich ist, dann kann man das 2 Wochen später nochmal spielen, weil man eher alles vergessen hat. Ein bisschen wird man sich wahrscheinlich dran erinnern. Deswegen ist es schwierig, ein Szenario, was man bereits gelöst hat, nochmal zu spielen. Es sei denn, man spielt ganz viele andere noch. Aber, ne, weil man dann noch das so präsent hat und das leichter lösen könnte. Das führt dazu, wenn ich das in einer anderen Runde spiele und sagen wir mal, wir 3 haben schon alles gespielt und es kommt ein 4. Spieler dazu, der das noch nie gespielt hat, der ist auf einem ganz anderen Niveau und Da dann auch die Bedingungen wilder werden, so von wegen, du darfst diagonal oben nicht die gleiche Farbe haben wie da unten und mehr als die Anzahl von, also es wird, die Bedingungen werden richtig wild, so dass es wirklich dann für denjenigen schwierig ist, da überhaupt klarzukommen mit diesen wirklich schwierigeren Bedingungen. Der müsste eigentlich das erste Szenario nochmal spielen, das geht aber nicht, weil wir das ja schon gespielt haben. Ja. Insofern, man muss da die feste Runde haben und das ist so der größte Kritikpunkt wirklich.
Genau, weil
mehr Einstiegsszenarien gibt es halt auch nicht.
Es ist eigentlich ein Kampagnenspiel, ohne ein Kampagnenspiel zu sein. Also es gibt eine ganz klar definierte Zweierkampagne und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass alles andere nicht Kampagnenspiel ist.
Sondern einfach nur Schwierigkeitsgrad.
Genau, es ist auch Schwierigkeitsgrad. Das Problem ist nur, du kannst es nicht mit Leuten spielen, die anderen nicht gespielt haben. Ab einer gewissen Höhe.
Also gerade beim ersten Spiel hatte ich auch so das, was gibt's eigentlich für Bedingungen? Was könnt ihr denn für so Bedingungen haben? Das wusste ich ja auch beim ersten Mal spielen. Ich kannte ja nur meine Bedingungen und konnte dann da rausschließen, okay, gibt es auch solche Bedingungen gibt's auch noch. Und das wird halt viel, viel wilder nachher noch. Ja. Und das ist das große Problem, dass du überhaupt nicht ahnen kannst, was denn da noch eine Bedingung sein kann, sodass du gar nicht drauf spielen kannst, wenn er dir die Karte nicht hinhält, was eigentlich die Bedingung ist. Und du kriegst halt nie wirklich alle Karten zu sehen und du musst dann einfach sagen, ja, keine Ahnung. Und dann steht man wirklich, wenn man dann das erste Szenario macht, dann ist man schon so dran und was gibt's, was könnte denn eigentlich hier drin sein an Bedingungen, ne? Und das ist halt so schade, weil das macht das Spiel halt überhaupt nicht in anderen Gruppen spielbar, außer denen, wo du es initial spielst. Das ist halt, wo ich mir denke, das ist ein System begründet, ne?
Ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier unser vielspielenden Problem ist, weil wir einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppen spielen. Wenn du eine feste Gruppe hast, in der du immer spielst, wird dich das nicht tangieren.
Ja.
Das ist aber leider kein Spiel, was du wirklich mit unterschiedlichen Gruppen spielen kannst. Wir werden irgendwann vielleicht nochmal die Zweierkampagne ausprobieren.
Ja.
Aber jetzt ist schon klar, es gibt nur eine bestimmte Gruppe, mit der wir das Spiel spielen können. Und das ist für uns jetzt schade, weil wir dieses Spiel eigentlich mögen und eigentlich auch anderen Leuten zeigen wollen, aber die Einstiegsszenarien nicht mehr spielen können.
Also wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben es jetzt nicht wirklich ausprobiert. Aber ich kann mir gut durchaus vorstellen, wenn ich die Bedingungen sehe, sage ich, ach ja, so war das. Genau. Und dann,
also deswegen, Decorum, ein Spiel für Leute, die eine feste Gruppe haben. Und ich glaube, für 2 Leute, die Kampagne ist super. Ne?
Und selbst für Leute, die die Deduktion eigentlich nicht mögen, das Setting ist schon richtig, richtig.
Und das macht total Thema Spaß, das, dieses sich auch anzumeckern während des Spiels.
Ich bin kein großer Deduktionsfan, aber das ist wirklich, das ist wirklich, das gefällt
also
mir richtig gut.
Also Spiel für eine feste Runde, ohne dass es wirklich ein Kampagnenspiel ist. Außer er spielt die Zweierkampagne, das ist ein Kampagnenspiel dann.
Ja,
Dekorum. Jetzt zu einem ganz anderen Spiel. Make the Difference von China Taro Duo. Ich kann meine Schrift langsam nicht mehr lesen. Eines der neuen Oink Games. Also wir haben wieder Spiele in der kleinen Schachtel von Oink. Und ich glaube, ihr kennt alle diese Bilder früher aus den Zeitschriften, wo man die Fehler suchen musste. Also man hat zwei Bilder und das eine ist das Ursprungsbild und in dem anderen Bild sind Fehler eingebaut und man muss die Fehler finden. Das, was wir jetzt in diesem Spiel machen, ist, wir bauen Fehler ein.
Ja, und dann lässt man die anderen suchen.
Genau.
Witzige Idee. Da macht dann sowas wie, weiß ich nicht, bei einer Schublade macht man noch einen zweiten Knopf hin in der Mitte oder so.
Genau, denn es ist so, dass jede Mitspielende von uns bekommt einen eigenen Zettel, also bekommt ein eigenes Szenario und hat jetzt eine gewisse Zeit, da Fehler reinzumalen, 5 Fehler. Und man versucht, die so reinzumalen, dass die anderen die natürlich nicht erkennen. Und dann gibt es 3 Raterunden. Die erste Raterunde ist einfach, jeder, der einen Fehler erkennt, kriegt einen Punkt. Wenn die erste Raterunde vorbei ist, das geht relativ schnell.
Auf Zeit.
Kriege ich einen Punkt für jeden Fehler, der noch erraten wird.
Der noch nicht erraten wurde?
Ja, der dann in der zweiten Runde erraten wird, kriege ich einen Punkt. Und alle anderen sind auch immer noch sehr bestrebt, immer noch die Fehler zu erraten. Denn ganz zum Schluss kriege ich für alle Fehler, die nicht erkannt werden, Punkte, je nachdem, wie groß die sind. Das heißt, ich versuche, man hat dann so ein Größenmesser mit dabei, ich versuche ganz geschickt nicht nur einen kleinen Punkt reinzumalen, der dann vielleicht nicht erkannt wird, aber der bringt mir keine großen Punkte. Sondern ich will natürlich viele Punkte machen und dafür versuche ich, irgendwie was ganz Großes reinzuschmuggeln, habe dann aber natürlich auch die Gefahr, dass es schneller erkannt wird.
Technisch bedingt gibt es Schwierigkeiten mit der Scheibe, die man drüber legt, dass es sich so ein bisschen wölbt, habe ich gelesen.
Genau.
Aber das bei uns jetzt nicht so, aber generell gibt es da manchmal Schwierigkeiten.
Und die Stifte sind halt ganz am Anfang, wenn man das Spiel hat, so spitz, dass man das erkennt. Aber ich habe ein Messeexemplar gespielt auf der UK Games Expo und da waren die Stifte so benutzt, dass du halt gemerkt hast, dass
nicht so spitz waren.
Mehr. Genau. Also das verändert sich je länger man das Spiel spielt.
Also einfach mal die Spitze kaputt drücken. Und dann
das jetzt auch nicht. aber das ist beim zweiten Spiel, achtet man dann schon mal mehr drauf und malt dann vielleicht eine Linie schon mal dicker, damit man das einfach an der Strichstärke nicht so merkt.
Ja, generell kränkelt das auch noch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, als wir das gespielt hatten, dass wir unterschiedliche Bilder haben. Und in einigen Bildern fand ich es einfacher, Fehler reinzumachen als in anderen, weil die Strichdichte an sich auf dem Bild dichter ist.
Ja, das auf jeden Fall.
Und das fand ich so ein bisschen schwierig, aber um es mal ausprobiert zu haben, weiß ich nicht. Für wen ist das was?
Es ist eine witzige Spielidee. Ich glaube, für mich ist es eher ein Spiel zum Weitergeben, weil
du spielst es ein paar Mal und dann
du spielst es ein weiter. Paar Mal und dann da ist es auch witzig. Ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich die perfekten Fehler habe, würde ich ja immer die gleichen Fehler in meinen Plan malen.
Ja, dann würde ich die immer sofort.
Es ist so ein bisschen. Es ist eine total lustige Idee und es ist auch. Es trägt auch ein paar Runden.
Aber die Spielmechanik ist schnell verbraucht. Die ist auch so ein bisschen wacky. Also so ein bisschen.
Ja, also ein Spiel zum Ausprobieren und weitergeben.
Weitergeben.
Make the difference.
Make the difference, ja.
Schnitzeljagd. Ist auch jetzt gerade rausgekommen von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. Ja, du magst das Spiel.
Also das scheint eine gewisse Faszination zu haben. Immerhin gibt es einen gelben Bären, das ist ja, muss ja eigentlich gut sein.
Aber es ist alles so schreiend. Also
ja, es ist so
das Spiel, was mich 80er Jahre sofort Neon abschreckt, genau. Es ist.
Kann man mal machen. Für so ein Spiel finde ich das jetzt nicht so tragisch. Okay, es ist so schreiende 80er Jahre Neon-Pink-Grafik.
Neon-Gelb
Textmarker,
ist alles Neon, genau.
Genau, alles Neonfarben. Man hat 5 verschiedene Tiere, Tierkarten, aufsteigend von 1 bis 5 und ja.
Von der kleinen Maus bis zum großen Bären.
Ja, und die wollen jagen und essen und dann.
Und nicht gefressen werden möglichst.
Wie kriege ich das zusammen? Also du in der Runde spielst du, versuchst du alle möglichen anderen Tiere zu fressen, indem du das größte Tier ausspielst. Wenn aber jemand anderes das gleiche Tier ausspielt, dann blockieren die sich gegenseitig beim Jagen.
Werden negiert.
Genau, also sag mal, der Bär, ich spiele den Bär in der ersten Runde aus, ich bin der Einzige, der den Bär ausspielt, super, dann kann ich sagen, ich jage jetzt Mäuse und alle, die eine Maus gespielt haben, sind raus. Dann habe ich die quasi gefressen. Und dann spiele ich noch ein paar Mal weiter, bis ich der einzige Überlebende bin oder bis ich am Ende die meisten Futterpunkte habe oder die meisten Karten ausgespielt habe. Die Maus ist die 5, die gibt am meisten Punkte, wenn ich die durchkriege. Ansonsten nicht. Und wenn ich aber jetzt jemand anderes spielt, auch einen Bären oder 3 Leute spielen Bären, sind die zwar sicher für die Runde, also die spielen noch mit, haben aber halt ihren Bären erstmal weg. Das heißt, alle anderen, die noch einen Bären haben, könnten den jetzt spielen.
Und auch das merke ich mir jetzt natürlich wieder. Genau. Welche Karten sind schon draußen, welche Karten sind noch drin. Wenn ich dann auswähle, was ich jage.
Genau, und dann weiß ich, okay, die Mäuse habe ich, hatte eben der Bär schon gejagt, jetzt mache ich den Wolf, das ist, glaube ich, die 2. Und,
die 4.
Whatever, also den, dann jage ich halt andere Tiere und so weiter. Und also ich kann mir vorstellen, dass das Spiel gut funktioniert. Ich habe noch nicht die, ich bin auch weiterhin bestrebt, das zu finden, aber ich habe leider noch nicht die Gruppe gefunden, die das toll fanden. Nee. Aber ich kann...
Also wir haben schon die Gruppe gehabt, in der jemand zweimal hintereinander gewonnen hat, der nur random die Karten gezogen hat, der gemischt hat und gezogen hat.
Ja.
Einfach, weil er null Bock auf dieses Spiel hatte und er hat einfach gesagt, ich zieh nur.
Ja, ich mach das zufällig.
Ne? Ich zieh meine Karten einfach. Der hat überhaupt gar nicht überlegt und der hat auch noch gewonnen. Denn je nachdem, wie du überlebst, bekommst du zum Schluss Punkte.
Das ist natürlich so ein Killer-Argument gegen das Spiel, ne? Dass du sagst, okay, wenn ich sowieso mischen kann und es eh nur dann wirklich Glück ist. Ja, es ist halt Glück.
Aber es fühlt sich nicht so an, weil eigentlich fühlt sich das Spiel so an, dass ich mir ganz viel merken muss und ganz viel gucken muss.
Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Pokerspiel, dass ich meine, oh, was spielen meine Gegner jetzt? Und aber im Endeffekt ist es random. Also das kann man so festhalten. Also es vermittelt,
es hat auf jeden Fall geklappt.
Es vermittelt den Eindruck, als ob ich so cool meine Mitspieler lesen könnte und dann so, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich mehr öfters Glück, als dass es können oder
und,
Mitspieler lesen.
Und was ich immer sehr negativ finde bei so einem leichten Spiel, ist eine Player Elimination, die in der ersten Runde schon vorkommen kann.
Und dann
sitze ich da halt 5 Minuten und warte, bis die anderen fertig sind. Und wenn ich Pech habe, passiert mir das nochmal, dann habe ich kein gutes Spiel.
Ja.
Und es muss noch nicht mal daran liegen, dass ich schlecht gespielt habe, sondern es hat halt nur jemand den Bär durchbekommen und dann kann er auch meine Viererkarte fressen, wenn er das nimmt.
Nee, also, der Bär ist die 1, je tiefer das ist, die Fünferkarte ist die Maus, weil die am meisten Punkte
bringt. Genau,
also deswegen war der Wolf schon die 2.
Ja, nee, ist richtig. Entschuldigung.
Genau, deswegen, alles gut. Ja, weil es halt das Gefühl vermittelt, also für das Spiel ist ein Spiel für Leute, die gerne das Gefühl haben wollen, besonders ihre Mitspieler ausbooten zu können und lesen zu können, aber es in Wirklichkeit nicht können, weil es Zufall ist. Aber die können sich dann trotzdem gut fühlen.
Es gibt ganz viele Leute, die dieses Spiel gerade total faszinierend finden.
Ja, es hat eine gewisse Faszination, weil man immer denkt, man könnte, aber eigentlich ist es Zufall, weil
wir
haben den Test gemacht, man kann mischen und einfach legen und trotzdem.
Ich fühle mich bei dem Spiel nicht gut, egal ob ich gewinne oder verliere.
Weil kein Fuchs dabei ist?
Ja, natürlich, das auch. Es ist nicht der Hauptgrund. Ein Bär ist ja dabei, das würde ja reichen.
Oh.
Schnitzeljagd, wir wissen auch nicht so richtig, für wen das ist.
Für Leute, die sich gerne gut und intelligent fühlen wollen, ist in Wirklichkeit aber nicht Sinn, weil alles Zufall ist.
Okay. Das meint der Bär.
Das lassen wir so stehen. Ich verstehe ja, dass es in keiner Gruppe wirklich gezündet hat. Das hat wirklich, bestenfalls haben die immer so, ja, ist okay. Das war das Beste, was man rausholen konnte. Aber ne, es hat halt tatsächlich die Schwäche. Wenn ich ein Spiel durch Zufall spielen kann, ist das nur eine Stufe davon entfernt, das Spiel gar nicht zu spielen, wie bei That's Not a Hat. So schlecht könnte das sein.
Aber auch That's Not a Hat hat seine absoluten Liebhaber. Und Schnitzeljagd hat das auch. Ich kann es nur noch nicht reproduzieren.
Du hast noch keine Runde gefunden, wo das funktioniert.
Ja.
Und ich bin noch bestrebter als du, und das soll schon was heißen. Weil ein gelber Bär, nein. Aber es ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich langsam, es ist einfach nur wirklich, man kann.
Ja, aber Matthew Dunstan ist eigentlich so ein guter Autor, wo ich mich immer noch frage, okay, da muss ja was dabei sein.
Das ist geil, der sitzt jetzt da und lacht sich so kaputt, die finden das gut, und ich fand's eigentlich, ich habe das nur so rausgehauen und Leuten verkauft. Ja. Es könnte wahrscheinlich cool funktionieren, aber ich glaube, es ist Zufall. Langsam. Ich werde es wahrscheinlich aufgeben, weiterhin auf den Tisch zu bringen.
No, weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden das noch häufiger spielen. So, gehen wir weiter zu einer ganz anderen Art von Spiel. Die Weiße Burg von Isra C. und Shay S. Wir haben hier eigenartigerweise die Nachnamen sind nicht veröffentlicht, auch nicht bei BGG oder so, sondern da steht nur...
Okay, du erklärst uns gleich das Spiel, was man da machen muss und was man da machen kann. Und alle Leute werden so sagen, ja, und dann sagst du den Satz, und ihr habt nur genau 9 Züge. Und dann seid ihr entweder gehuckt oder total abgeschreckt.
Genau,
erzähl also, uns was, Martina.
Die Weiße Burg ist, ich würde im Moment sagen, oberer Bereich Kennerspiel, weil ich nur 9 Züge habe. Wenn mir jemand am Anfang gesagt hätte, wie eingeschränkt ich mich mit 9 Zügen fühle und wie krass ich über jeden Zug überlege, wenn ich nur 9 Züge habe, dann hätte ich das nicht geglaubt, dass mich dieses Spiel so hookt. Wir haben vor uns eine Burg und wir können unsere Leute entweder als Soldaten trainieren, wir können sie als Höflinge in die Burg schicken oder in die Gärten schicken, um etwas anzupflanzen, um irgendwas zu produzieren.
Alles triggert Boni und es ist so ein japanisches Setting, sollte man dann dazu sagen. Ne? Also man hat so japanische Gärtner und man hat einen Würfeleinsatzmechanismus, wo man vorher einen Würfel nimmt und den irgendwo einsetzt.
Genau, denn ich habe 3 Brücken mit 3 verschiedenfarbigen Würfeln und die werden immer gewürfelt, also das ist die Glückskomponente. Und ich kann entweder immer nur den höchsten oder den niedrigsten Würfel nehmen. Ach guck mal, wie Trio. Höchste oder niedrigste Karte. Hier kann ich den höchsten oder den niedrigsten Würfel
es
nehmen.
Das ist wie Trio, nur ganz anders, willst du damit sagen.
Wenn ich den niedrigsten Würfel nehme, kriege ich irgendeinen Bonus dazu.
Na, nicht irgendeinen Bonus, den du ja selber zusammenbauen kannst.
Genau.
Das ist auch schon ganz nett.
Dazu muss man aber sagen, dass jeden Würfel, den ich einsetze, der kommt auf ein Feld, auf dem schon eine gewisse Augenzahl aufgedruckt ist. Und wenn der Würfel, den ich draufsetze, höher ist als die Augenzahl, dann bekomme ich die Differenz als Einkommen. Wenn ich einen Würfel draufsetze, der niedriger ist als die Zahl, die aufgedruckt ist, muss ich das Ganze bezahlen, um den Würfel einsetzen zu können. Dann kann ich die Aktion machen, die daneben nicht aufgedruckt ist, sondern das sind Karten. Das heißt, das ist random, das verändert sich immer wieder. Das sind Karten, die ausgeteilt werden. Und es ist so, dass ich bei der einen Leiste, bei der untersten Leiste auf der Burg, hat eine Farbe einen Doppelbonus. Immer einmal der schwarze Würfel, einmal der weiße Würfel, einmal der rote Würfel. Und je nachdem, was da liegt, versuche ich natürlich diesen Doppelbonus zu bekommen. Das ist so die erste Sache zum Vorplan. Eins drüber gibt es ein bisschen stärkere Aktion, da kriege ich aber auch höchstens eine Aktion mit meinem Würfel und niemals 2. Dann gibt es so Sachen, die ich immer machen kann. Und
das waren die Sachen, die in der Burg sind, wo diese Karte ist.
Ja.
Genau. Und dann gibt es den, was ist das, der Brunnen?
Den Brunnen.
Der hat immer eine 1 aufgedruckt, der ist auch immer da. Ich kann also immer einen Würfel drauflegen und so Einkommen kriegen, ne? Wenn
genau.
Man wirklich wenig
und,
Geld hat.
Und ich kriege dann halt auch Siegel und was ich alles so brauche. Denn das ist sehr verschachtelt mit dem, was ich bekomme, was ich brauche. Das muss ich immer ausgeben. Ich brauche eigentlich alles. Ich brauche Geld, ich brauche Nahrung, ich brauche...
Und idealerweise legt man einen passenden, farbigen, hohen Würfel.
Metall und Pelmut.
Preis. Ja, genau. Genau. Und je nachdem, diese 3 Sachen, diese Eisen brauche ich für die Krieger, wenn ich die einsetzen will. Perlmut brauche ich, um als Höfling weiter aufzusteigen in der Burg bis in die Spitze, ja, wo man die besten
Aber ohne Boden Geld bekommt. Geht das auch nicht.
Ja, und die Bauern produzieren Reis und die wollen dann... Ja, man produziert dann immer irgendwie... Für die Bauern braucht man Reis und die produzieren dann diese Perlen und die Perlen... Ja, auf jeden Fall will man eigentlich die Würfel einsetzen im Gebäude. Wenn das aber nicht geht, hat man immer noch unten die allgemeine Aktion, setzt einen Gärtner ein, setzt aber für einen Würfel, der eine gewisse Höhe schon haben muss. Allerdings kann man die, es ist auch wieder öfters, also die sind freier. Man kann, es gibt nur eine nette kleine Sache, man kann Würfel übereinander stapeln.
Aber
einmal,
nur 2, genau.
Genau, einmal davon, wenn du das Feld besetzt hast, dürfte ich auch da drauf, aber wenn du nur eine 6 eingesetzt hast, dann muss ich halt, wenn ich nichts zahlen will, auch mindestens eine 6 setzen, die aber eigentlich immer rar sind.
Genau.
Und das Ganze...
Und dann habe ich ja noch mein Tableau.
Dann habe ich noch mein Tableau. Wenn du nämlich mit einem Höfling, das wollte ich jetzt noch erzählen, wenn du mit einem Höfling in einen Raum hochsteigst, also du gehst immer eine Ebene höher für 2 Perlen, Und wenn du da hinsteigst und den Höfling in dem Raum ist, dann kriegst du diese Karte aus dem Raum und legst die als Bonus für, wenn du wieder einen Höfling, also wenn du deinen Höfling bonus, da kannst du nämlich auf deinem Tabu auch noch einsetzen, kannst du einen Würfel der Farbe einsetzen, dann kriegst du das. Und wenn du noch eine Karte kriegst, dann nimmst du die Karte und drehst die rum und du kriegst das als diesen
Laternenbonus.
Als den Laternenbonus, den man zum Beispiel dann bekommt, wenn man den niedrigsten Würfel nimmt von der Brücke. Und dann hat man aber immer eine Ressource mehr. Dann hast du auf einmal 3 Ressourcen, 4 Ressourcen, 5 Ressourcen, wenn du das richtig ausbaust. Und dann hast du auf irgendwann, legst du das dann da drauf, machst damit, setzt damit jemanden ein und mit dem Einsetzen setzt du das ein und dann hast du so Trigger, dann triggert das so Flipper.
Ja, ich weiß genau, dass bei unserer ersten Partie habe ich gefragt, wie habt ihr denn alle Siegpunkte bekommen? Und ihr habt dann gesagt so, ja, durch den Laternenbonus, wir haben da die Karte runtergelegt. Und dann habe ich das vorbereitet und habe dann irgendwie 4-mal den Laternenbonus irgendwie mir geholt und war dann auf einmal auch weiter vorne in den Punkten.
Also man muss diese Züge ein bisschen vorbereiten und dann hat man diesen Trigger-Laternen und man macht andere Aktionen, eine Aktion mit der anderen Aktion.
Genau.
Und das funktioniert auch, es ist auch sehr befriedigend. Wenn man nur 9 Züge hat, man hat nur 9 Züge, dann ist das natürlich umso befriedigender, wenn man 3 Sachen dann in einer Runde machen kann.
Ja.
Ich muss sagen, es gibt
er hat auf seine Brust geschlagen, er ist sehr emotional gerade.
Ja, weil du hast halt diese, nach 3 Zügen gibt es immer so eine kleine Abräumwertung, dann wird neu gewürfelt. Ja. Und beim letzten Mal, dann kriegt man nicht die Gärtenboni nochmal. Und das hat mir das Genick gebrochen, weil ich habe das gesagt, dann kriege ich gleich nochmal den Gärtenboni und habe alles darauf vorbereitet, dass bei den Gärtenboni das dann so
aussieht. Ja, aber du hättest ja nur mehr Ressourcen bekommen.
Nein, ich habe auch Aktionen und Siegpunkte gemacht. Ich hätte 3 Aktionen machen können und jede Menge Siegpunkte. Ich hätte das Spiel gewonnen gehabt, wäre beim letzten Mal nicht der Gärtnerbonus nicht gezählt worden, weil Spielende. Das ist doch scheiße, das ist doch nicht gut.
Ja, also dementsprechend auch jeden Arbeiter, den ich wegsetze, bringt mir irgendeinen Bonus, wenn ich da einen Würfel einsetze, den ich aber auch nur einmal einsetzen kann. Das sind 6er-Würfel, die ich da nur einsetzen kann. Also es ist sehr verwinkelt, sehr viele Aktionen, sehr viele Regeln auch am Anfang, sehr viele kleine Regeln, aber total spannend, mit diesen 9 Aktionen das Beste rauszuholen.
Es ist von den Autoren von Die Rote Kathedrale. Und ich finde nicht, dass man das großartig vergleichen kann. Es ist ja von der Komplexität her sogar noch ein bisschen höher als Die Rote Kathedrale. Das war ja nur im Kreislaufen, mehr oder weniger. Und das ist halt so, wo ich mir denke, ja, das ist anders und ich spiele das wahrscheinlich sogar lieber als Die Rote Kathedrale. Also es ist wirklich, wirklich besser als Die Rote Kathedrale. Und für mich, ich bin ja jetzt nicht so der Super-Euro-Gamer, es ist okay. Also es ist durchaus okay. Es ist halt so ein...
Ich finde es spannend, weil ich es nicht komplett vorausberechnen kann, weil die Würfel immer anders liegen.
Mhm.
Ich weiß nicht, was meine Mitspielenden machen. Ein kleines Problem hat das Brett. Also das Brett ist ein längliches Brett.
Ja.
Und es kann nur in einer bestimmten Position liegen, wenn 4 Mitspielende da sind, damit alle was sehen. Und da muss man immer aufstehen, um es, glaube ich, richtig setzen zu können oder den Überblick zu haben.
Das hat ja diese süßen kleinen Brücken, die kann man theoretisch wegnehmen, damit man eine bessere Übersicht hat, wo die Würfel liegen. Aber das ist natürlich auch ein nettes Gimmick. Ja, wahrscheinlich spielt man es eher dann mit 2 Leuten wieder. Maximal kann man ja 4. Ja, und ich habe an anderen Tischen gesehen, wo das auch gespielt wurde, dass die auf ganz unterschiedliche Arten gewinnen konnten. Wir hatten zum Beispiel sehr viele bei den Kämpfern drin, bei den Fünferkämpfern, die richtig teuren Kämpfer, da haben wir jeder hat da viele drin gehabt. Und dann haben wir welche gesehen, die hatten da gar nichts drin gehabt, einige Tische, und hatten aber eine höhere Punktzahl als wir. Also 2 waren höher, 2 waren niedriger als wir. Und wir waren so genau in der Mitte. Und dafür hatten die zum Beispiel, einer hat die Gärten gar nicht gesehen, und die hatten diese Siegel, wo man Siegel braucht, um diese mittlere Leiste, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Prestige, keine Ahnung, das, was man braucht, um bei den Höflingen, da hatten die, waren die teilweise bei unglaublichen Dingen, wo wir gerade mal du hattest, glaube ich, als einziges einmal
die Siegel in die
Punkte geraten. Also es gibt viele Wege, es ist...
Es ist sehr spannend und es ist halt sehr knapp. Es müssen aber, glaube ich, Leute sein, also für wen ist das Spiel, die Lust haben zu knobeln und die Lust haben vorzubereiten und vorzurechnen und die Downtime der anderen dann auch aushalten können.
Ja.
Also das ist halt einfach, wenn man selber nur 9 Züge hat, überlegt man über jeden Zug länger, als wenn man 20 oder 25 Züge hat.
Ich habe tatsächlich bei dem Spiel gar nicht mal so lange überlegt, aber es hat mir auch nichts geholfen. Und ich habe gar nicht mal schlecht gespielt, glaube ich. Wie gesagt, das aber.
Das war jetzt auch nur Erstpartie. Also genau. Wir haben jetzt noch nicht. Das ist keine.
Aber das Potenzial kann man dadurch erkennen. Also es ist schon was für Knubbler, die das so wie du mögen. Du magst ja Euros, die man vorausrechnen kann.
Aber nicht komplett ausrechnen kann.
Du magst ja Euros, die man vorausrechnen kann, überhaupt nicht, würde ich sagen.
Ach so, ja.
Golem ist sowas, was du komplett rausrechnen konntest, deswegen war das für dich jetzt nicht so dolle. Zum Beispiel, ich habe Golem nicht gespielt, aber
Marrakesch
kann man komplett vorausbrechen. Also für Leute, die mit ihrer Strategie dann so durchhauen wollen und dann optimal, ich bin immer noch nicht über das Flotilla-Debakel raus, wo du auch alles vorausberechnet hast und dann uns alle abgezogen hast, Frechheit.
Und das, obwohl es kein kooperatives Monster-Bekämpfspiel war.
Nein, das war.
Da war ich drauf vorbereitet.
Das war ein schönes.
Nein, war das ein Durchrechen-Euro?
Durchrechen. Ja, aber man konnte, aber es hat nicht genutzt.
Aber es war Deckbuilding, ja. Oder? War da nicht
auf Deckbuilding? Ja, es war, du hättest auf mehrere Dinge gehen können. Aber du hast ja bisher einfach nur auf Punkte gegangen, wie langweilig. Aber ja, das ist dann, ist das Designteil, Design halt schlecht. Na, aber das
die,
ist halt
die Weiße Burg, gehobenes Kennerspiel, für Leute, die gerne vorausplanen, den Downtime, glaube ich, nicht so viel ausmacht, wenn sie zu viert spielen.
Und das Durchrechnen man nicht kann, also dir gefällt's.
Mir gefällt's, ja.
Ja.
Ich bin gespannt. Das nächste Spiel ist wieder was ganz anderes. Discover ist jetzt rausgekommen in diesem Jahr 23 von Roberto Freya und Juan Manuel Riviero.
Das, für wen das ist, sage ich gleich, ich erinnere mich dran. Dann
ja, wir sortieren kooperativ
Plattencover
zu Songs.
Und man kann das dann so machen, dass jemand sein Handy rausholt und seine Spotify-Playlist abspielt. Oder einfach man.
Oder eine andere Playlist?
Oder irgendeine Spotify-Playlist oder irgendeine.
Man muss kein Spotify benutzen, darauf will ich.
Man kann seine alten Mixtapes rausholen.
Auch das?
Da kann man nicht so gut skippen.
Oder eine Schallplatte.
Ja, aber man muss ja skippen, ne?
Kannst du bei einer Schallplatte super. Bei einer Kassette ist es schwierig. Nein, du kannst ja immer so weitersetzen. Nein.
Ja, als alte DJ.
Also.
Hört man das?
Also. Wir haben vier Plattencover vor uns liegen, hören ein Lied und bewerten dann jeder für uns, welches Plattencover passt denn am besten zu diesem Lied.
Übereinstimmung freuen wir uns, kriegen Punkte, abweichende Meinungen werden ausgepeitscht.
Und ausgebuht und man diskutiert dann und es ist einfach.
Ist doch klar, welches Cover
man bekommt Punkte für das Cover, was die meisten ausgewählt haben.
Wird nicht ausgepeitscht, das steht auch nicht in
der Anleitung. Das machen wir 9-mal und dann haben wir so ein schönes Quadrat vor uns liegen mit
9 Plattencovern.
9 Plattencovern und haben eine Punktewertung, die eigentlich gar nicht so interessant ist.
Nö.
Wie so oft bei so kooperativen Spielen.
Partyspiel,
was aber total schön ist, ist die Diskussion, die zustande kommt, während man die Lieder hört, die Plattencover, also wo man halt auch teilweise sagt, warum suchst du das denn aus? Das ist doch total unlogisch. Also es reiht sich so in die Riege ein, der
Kennenlernen, kooperativ, wir mögen uns als Gruppe. Und es ist für die Leute, die gerne anderen Leuten ihre Playlist vorspielen.
Das auf jeden Fall, die sich dann immer freuen. Wir nehmen Björn inzwischen das Handy weg, wenn wir dieses Spiel spielen.
Nein, ich spiele das nur, wenn ich meine Playlist abspielen kann, weil ich euch beglücken will mit meinen tollen Playlist-Liedern.
Okay.
Nächstes Mal gibt es 80er-Jahre-Filmmusik.
Discover für alle Leute, die die Freiheit erleben wollen, ihre Musik abspielen zu können und nicht gezwungen werden, irgendeine Musik abzuspielen, sondern man darf seine eigenen Playlisten abspielen und dann Plattencover sortieren. Und die Cover sind wirklich schön. Also das sind ausgedachte Cover, sind nicht unbedingt echte Cover. Aber die sehen super aus und
wird dann total Spaß. Auch schwierig, wenn es dann so, weiß ich nicht, wenn man so ein Gothic-Lied hat und dann hat man einmal einen Vollmond und ein Mädchen im Wald oder so. Und also
so, ich dachte, wir haben ein Gothic-Lied und wir haben Neon-Blumen und sonst
nein, aber wenn da schon ähnliche Cover liegen, dann gibt es schon mal Streit. Aber manchmal kann man es mit einem Text machen, ne? Aber ja, das ist schon cool. Also für Leute, die gerne andere Leute ihre Playlist vorspielen lassen, weil okay. Die, ja.
Wir sind beim nächsten Einsteiger-Deckbilder. Mycelia. Von Daniel Greiner. Und die Tischpräsenz dieses Spiels ist wundervoll. Wir haben einen kleinen Tempel in der Mitte stehen.
Ein Strudel.
Ein Strudel. In dem...
In einem Baumrinde.
Auf den Tautropfen gesetzt werden, denn wir selbst haben ein Feld vor uns. Jeder hat ein eigenes Feld vor sich, auf dem in einem bestimmten Sortierung Tautropfen gelegt werden.
Und ich will die alle runterbekommen, denn wir sind Pilzwesen, wir mögen kein Tau, weil, keine Ahnung warum, aber wir haben ein Kartendeck aus Pilzwesen.
Ja, und die sind total süß.
Ja, wenn man Pilze mag.
Ja, StartspielerIn ist derjenige oder diejenige, die am liebsten Pilze isst.
Haha. Ja.
Also, wir haben, und das ist das, was es für mich auch zu einem guten Einsteiger-Deckbilder macht. Wir haben nämlich nur 6 Karten und haben nur 3 auf der Hand.
Ja.
Und
mit den Karten kann man eigentlich nur von einer Farbe runterschieben.
Also genau.
Es gibt 3 Bodenbeläge, 4 Bodenbeläge, aber es gibt nur 3, wo man runterschieben kann.
Oder ich kann mir Einkommen nehmen.
Oder Einkommen, genau.
Das sind Blätter. Also es ist schon sehr stimmig.
Ja, das ist schon niedlich.
Das ist schon ein...
Schon, das stimmt, die Thematik.
Ja.
Und wir schieben die Tautropfen dann in diesen Strudel rein oder wir nehmen die so vom Feld mit späteren Karten, die man vom Markt kaufen kann. Es gibt eine Auslage, man kann die erneuern. Man hat nämlich 2 Spezialaktionen unten dran. Man kann sagen, ich gebe hier...
3 aus, um einen Tropfen wegzunehmen oder ich gebe 1 aus, um alle Karten zu erneuern im Markt.
Nee, man 3, um einen Tropfen zu verschieben, nicht wegnehmen.
Ja. Ja, ja.
Oder man kann den Markt für 1 erneuern und das ist halt schon was Harry Potter Spieler schmerzlich vermissen bei dem Harry Potter Bilder, ja. Wo man gerne mal die Auslage verändert hätte.
Der Markt bewegt sich zwischen 2 und 8 Blättern, die ich ausgeben muss und natürlich sind die starken Karten die teuren Karten, da kann ich dann oft 4 Tropfen auf einmal wegnehmen oder sogar noch mehr. Bisschen schwierig ist die Symbolsprache in diesem Spiel,
ja.
Weil die Symbole immer wieder zum Nachfragen anregen. Also sie haben es nicht geschafft,
es muss
die Symbole
mindestens
so zu machen.
4 Tautropfen sein und dann darf ich 2 wegnehmen oder es müssen genau,
es muss genau
3 Tautropfen. Da gibt's
dann darf ich 1 wegnehmen und
ja,
so.
Aber wenn man das einmal drin hat, dann ist es kein Ding. Also ja, das Schöne dabei ist, es gibt Module, die das direkt erweitern, wo ich
genau.
Wirklich komplexer spielen kann und Dinge verschrotten kann dann auch. Also als Einsteiger-Deckbilder habe ich so mittlerweile meine Strategie, wo ich sagen würde, okay, da gewinne ich bisher jede Partie.
Ja.
Ich habe jetzt nicht so viele, aber da, wo ich sagen kann, okay, wenn man darauf geht, das ist eine ganz gute Strategie. Das schaffe ich mittlerweile, weil ich viele Einsteiger-Partien gespielt habe, gerade auch beim Spoiler, Stadtland spielt. Spoiler aus. Und ja, mittlerweile muss ich jetzt echt dringend mal weitergehen und die Module weiter ausprobieren. Und da gibt's schöne Sachen. Man kann sich zum Beispiel einen zweiten Strudel hinsetzen oder man kann Dinge verschrotten, also das Karten aus dem Deck rausnehmen. Was
ja.
Geht da sonst nicht?
Und wir haben ja noch nicht über den Strudel geredet. Wenn der Strudel voll ist, denn alle Tautropfen, die wir wegnehmen, werden auf diesen Strudel gesetzt.
Es gibt einen großen Strudel nochmal von diesem kleinen Strudel.
Und wenn der Strudel voll ist, wird er gedreht und da ist ein Würfel mit drauf. Dann würfelt sich der Würfel von alleine, weil der Würfel dann runterfällt und rausgeht. Genauso wie die Tautropfen. Die dann durch die Öffnungen, Löcher fallen, die dann sich öffnen, wenn man es dreht. Und dann ist dieser gewürfelte Würfel bestimmt, wo nochmal Tautropfen wieder eingesetzt werden. Das heißt, ich versuche ja, mein Tableau immer leerer zu kriegen von den Tautropfen, aber immer wenn der Strudel voll ist, kriege ich wieder Tautropfen rein. Und eventuell auch an Stellen, die für mich total doof sind, mal an Stellen, die gut sind. Und es ist so schön übersichtlich, also mit diesen 3 Karten, die ich nur auf der Hand habe. Ich habe dieses Einsteigerdeck, was völlig gleich ist. Ich kann es sehr gut erklären. Alle Karten im Markt liegen offen. Ich kann also auch da immer noch mal die Karten erklären, wenn es unsicher ist. Oder man kann sich, wenn man die Regeln sich selber erarbeitet, haben wir bei Stadtland spielt auch ein Pärchen gehabt, die sich komplett die Regeln selbst erarbeitet haben, die auch gesagt haben, man merkt den Regeln an, dass man darauf geachtet hat, dass es leicht zu erklären ist und dass eigentlich jede Frage irgendwie geklärt wird innerhalb der Regeln. Und es ist wirklich gut für Einsteiger zu lernen. Und wenn ich dann mehr will, nehme ich, wie gesagt, die weiteren Module dazu. Und dann kommt halt auch Verschrotten und so dazu. Für uns fühlt sich das am Anfang immer komisch an, wenn man nicht verschrotten kann in einem Deckbuilder. Aber dieses Verschrotten bedeutet, glaube ich, so eine ein Wissen übers eigene Deck, dass es, glaube ich, schon gut ist, dass das im Einsteigerbereich nicht sofort dabei ist.
Ja. Das Schöne ist, dass es ja auch Einsteiger belohnt, weil wenn man eine Karte kauft, dann legt man die direkt oben auf das Deck drauf, sodass du die nächste Runde ziehst, also direkt nachziehst. Bei anderen Deckbildern hat man ja normalerweise, dass man die auf den Ablagestapel legt, wenn die irgendwann später wild reingemischt werden. Hier hat man die neuen Karten, die man kauft, sofort.
Und ganz häufig, wenn man besonders viel Geld kriegt oder eine besonders coole Aktion kriegt, kriegen alle anderen auch noch was.
Ja, es gibt spezielle, quasi billigere Aktionen. Auch bei der Starthand ist eine dabei. Das ist auch schön gemacht, weil das mitigiert den Startspieler so ein bisschen. Ne? Weil du hast... Als Startspieler profitierst du nicht davon, dass die anderen schon Karten spielen, womit man Geld kriegt. Also es gibt eine Karte, die sind drei Geld für dich, also drei Blätter für dich und einer für jeden Mitspieler. Und wenn du dann später dran bist, dann hast du schon mal mehr Geld automatisch, weil andere Spieler wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die auch schon mal, zumindest einer hat dann vor dir was gespielt. Und das ist eine nette kleine Sache, um diesen Startspieler-Vorteil, den es hier nicht wirklich tatsächlich gibt, so ein bisschen auszuhebeln.
Ja.
Und ja, und wenn man dann, es gibt auch eine schöne Dynamik ist, wenn du das Spiel beenden willst, weil du alles weggemacht hast, dann aber nochmal ausgeschüttet wird und nochmal drei neue raufkommen, dann sagst du, ah, nein.
Zwei höchstens. No. Einer oder zwei. Doch. Einer oder zwei. Doch.
Ja. So dass du dann die auf jeden Fall, dann heißt nochmal, haben wir doch noch nicht verloren oder hat der doch noch nicht gewonnen und dann musst du das halt nochmal runter, meistens dann auch, aber es kann halt knapp werden vom Rennen her. Aber ja, das ist eine nette kleine Sache, wo man dann nochmal sagt, jetzt geben wir nochmal alles oder ja,
genau.
Hat doch noch nicht ganz
gewonnen. Für wen ist das Spiel? Also für mich schon für Familien und Leute, die noch nicht so viel mit Deckbildern zu tun haben. Ansonsten auf jeden Fall ein Hinweis, es sind super süße Karten, es sind tolle Texte drauf, die Pilze sind toll gezeichnet. Also für Leute, die gern niedliche Spiele auf dem Tisch haben, ist es auf jeden Fall auch was. Und im Moment, ich bin ja immer auf der Suche, wie wir schon gemerkt haben, nach einem neuen Einsteiger-Deckbilder, der ist schon im Moment richtig gut, der gefällt mir gut.
Ja.
Tischpräsenz, das mit den Tautropfen und so ist schön. Die Leute wollen dieses Spiel spielen, es führt sie rein und sie haben einfach Bock, es zu spielen, weil die Karten so schön sind, die Tautropfen, also Haptik ist toll, dieses Spiel. Das Thema kommt gut rüber und es macht auch Spaß in den Mechaniken. Also ein ganz rundes, schönes Spiel, Mycelia.
Wenn man es mit einem Einsteiger-Deckbilder wie Reise nach Eldorado vergleicht, ist das Thema mal frischer? Das ist wirklich neuer und was, mal was anderes auch vom.
Und ich habe einen anderen Wettlauf. Ich laufe nicht, sondern ich versuche meine Tautropfen wegzumachen.
Die laufen immer noch, aber ja, das ist schon was anderes. Man hat mehrere Möglichkeiten und durch die Modularität könnte ich mir sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar der bessere Einsteiger-Deckbilder ist. Aber der Knizia Reise nach Eldorado ist schon. Aber das Thema ist mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht und ja.
Also, wir warten mal darauf, was der Björn davon hält.
Und die Karten sind immerhin Kartengröße und nicht diese Reise nach Eldorado Minikarten. Das ist auch sehr störend. Das ist das Störendste an Reise nach Eldorado. Aber ja, es ist für Leute, die gerne ein Einsteiger-Deckbilder spielen wollen, der süß ist. Kann ich durchaus auch empfehlen.
Es können auch Leute spielen, die keine Pilze mögen. Die sind dann halt nie StartspielerInnen.
Was nicht so schlimm ist. Das war Mycelia.
Mycelia, genau. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was es noch nicht auf Deutsch gibt, was eventuell irgendwann auf Deutsch kommt und international gerade versucht wird zu vermarkten von Korean Board Games. Cakes international, auf Deutsch soll es eventuell Kuchenparty heißen, von Juan Carlos Huss. Es ist ein Kuchenstapelspiel. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel.
Wer Rhino Hero Super Battle kennt, das ist so ähnlich.
Es ist einfach nur ein witziges Pfandspiel für.
Du stapelst quasi so wie bei Rhino Hero Super Battle. Allerdings,
Kuchenstücke.
Allerdings hältst du den Kuchen in der Hand dabei. Was genau. Das Ganze nochmal schwieriger macht.
Und du fängst halt mit einer Bodenplatte an, setzt dann mit rechteckigen Stücken, die du einmal knicken musst ein bisschen.
Mit so Hauswänden.
Genau, setzt du zwei auf und kannst dann den nächsten Torteldeckel drauf machen. Und du hast halt verschiedene Aufträge, wie zum Beispiel eine dreistöckige Torte, eine zweistöckige Torte mit Kirsche, eine vierstöckige Torte, eine einstöckige Torte. Und alles das bringt dir Punkte. Immer wenn du fertig bist, haust du auf eine Glocke, nimmst dir eine neue Karte und machst den nächsten Auftrag. Aber nicht mit einem neuen Tortenboden, sondern du setzt den wieder oben drauf.
Du setzt Torte auf Torte.
Torte auf Torte auf Torte auf Torte. Rein theoretisch, das haben wir noch nicht erlebt, bei 10 Ebenen hast du direkt gewonnen.
Ja, ich hatte 9 mal. Aber,
oder Robert auch. Robert hatte mal 9.
Ich weiß nicht, ob ich hatte, aber jemand hatte mal 9.
Und du baust halt immer weiter auf und nach dem Spiel hast du einen Tisch voller
umgefallener Tortenstücke,
Kuchenplatten und sonst irgendwas.
Sieht wild aus.
Es ist ein wildes Spiel. Es gibt auch noch 2 Sonderkarten, die man drin haben muss, wo man dann mit seiner Torte balancierend auch noch den Platz wechseln muss. Es ist ein
lüsternes Tortenschlagspiel. Ein lüsternes.
Die Kirsche.
Was?
Das sind übrigens nur Holzwürfelchen, die Kirschen. Das war ein bisschen enttäuschend. Ich finde, da hätte man auch Kirschen für nehmen können, aber es waren Holzwürfelchen. Ja. Da muss man sich dann hineinversetzen, dass dieses Holzwürfelchen eine Kirsche oben auf der Torte ist. Ja, es ist ganz lustig, es ist ein Balancierspiel.
Und Stapelspiel.
Es macht Spaß. Für alle, die gerne Kuchen haben.
Ja, es ist chaotischer als Rhino Hero Super Battle, aber es ist, es ist Kuchenschlacht. Am Ende sieht es aus wie eine Kuchen.
Ja, wirklich. Der ganze Tisch ist voll und unterm Tisch liegen Karten.
Mir ist tatsächlich eins dieser Kuchenscheibendinger in die Tasche reingefallen. Auf dem Rückweg habe ich das gemerkt, dass ich noch so eine Kuchenscheibe in meiner Tasche hat. Was aber nicht schlimm war, weil wir haben das Exemplar als Rezensionsexemplar mitgenommen gehabt. Das ist also das quasi genau, da reingepasst hat.
Genau. Ich warte darauf und ich freue mich, wenn Korean Board Games für dieses Spiel einen deutschen Verlag findet. Die sind auf der Suche jetzt auf der Spiel. Und
das offizielle Brettspiel-Cake-Spiel? Nein.
Na, es ist Kuchenstapel. Das
also
ist,
der Tisch sieht nachher echt aus wie ein Kuchenschlachtfeld, als wenn man eine Tortenschlacht gemacht hätte. Ja, für Tortenschlacht lieb aber die, weiß ich nicht, ist das ein Trinkspiel? Ist das Looping Louis Erwachsenen-Trinkspiel?
Oh Gott, das jetzt noch mit Alkohol, ja, das...
Vielleicht, ihr müsst das wissen.
Genau, es ist einfach witzig. So, ja. Das nächste Spiel, Mantis. Von Ken Grühl und Jeremy Posner.
Grühl. Bei Magic gibt es eine Fraktion, die heißt Grühl. Okay. Die Rot-Grüne.
Mantis ist letztes Jahr rausgekommen und ich glaube, am Anfang habe ich gedacht, was soll das Spiel? Und inzwischen finde ich das echt witzig.
Ja, es ist ein bisschen mit uns gewachsen, glaube ich, ja.
Ja, also das zeigt mir halt auch immer wieder, wie wichtig das ist, Spiele häufiger auf den Tisch zu bringen, wenn man denn herausfinden will, wie gut oder schlecht ein Spiel ist. Ein Ersteindruck kann das nicht unbedingt aufzeigen. Es ist wichtig, Spiele häufiger zu spielen, wenn man das halt, also nicht für die normale SpielerInnen, sondern für die Leute, die Rezensionen machen. Es ist wichtig, Spiele häufiger zu spielen. Mantis ist mit uns gewachsen. Wir haben ein Kartendeck, was aus Mantissen besteht. Und jeder kriegt 4 in sein Aquarium.
Das sind Stabheuschrecken und es sind Terrarien.
Aber es steht Aquarium in den Regeln.
Echt? Ich dachte, es steht Terrarium in den Regeln.
Und
wir gucken das nach. Ich glaube, es steht Terrarium.
Und man deckt dann seine 4 Karten auf, legt die in sein Aquarium hin.
Terrarium. Aber das finden wir raus. Erzähl weiter, ich gucke das jetzt.
Ich erkläre das immer mit Aquarium.
Aber es sind Startregale.
Ja. Weiter. Und gleiche werden gestackt, also werden übereinander gelegt. Und wenn ich dran bin, habe ich einen Kartenstapel, von dem ich eine Karte ziehe. Oben auf der Karte sind immer die 3 Möglichkeiten, welche Farbe der Karte darunter liegt. Und ich kann dann immer überlegen.
Du hast recht, das heißt Aquarium.
Ja, natürlich.
Natürlich habe ich recht. Einmal. Die Sachen, wo du Unrecht hast, muss ich ja rausschneiden.
Und ich habe 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich punkte in meinem eigenen Aquarium. Dann nehme ich die Karte, drehe die um und wenn es die gleiche Farbe hat wie Heuschrecken, die bei mir schon liegen.
Mantis.
Fangschrecken. Die vor mir liegen. Dann kann ich alle dieser Farbe umgedreht als Punkte zu mir legen. Der Erste, der 10 Punkte hat, hat gewonnen. Ich kann aber auch, und das ist total verführerisch, bei meinen Mitspielenden im Aquarium klauen. Und dann nehme ich diese Karte, sage, ich klaue bei dir im...
Ich versuche bei dir zu klauen,
drehe diese Karte um. Und wenn die Farbe mit einer Farbe, die in diesem Aquarium liegt, übereinstimmt, darf ich mir alle Mantis nehmen und zu mir ins Aquarium legen.
Mantisse? Manti?
Mantis. Mantis, Mantis. Wenn ich allerdings eine Farbe habe, die gar nicht in diesem Aquarium ist, schenke ich meinem Mitspielenden diese Karte. Das Gleiche ist, wenn ich punkte und diese Farbe liegt nicht bei mir, bekomme ich einfach diesen Mantis zusätzlich in mein Aquarium.
Ja, das ist...
Und das ist das ganze Spiel. Es ist ein Ärgerspiel, was sehr interessant ist. So die ersten Runden, also gerade wenn man es mit Kindern spielt, dann wird eigentlich immer nur geklaut und es wird wenig auf die eigenen Punkte so gesehen, weil natürlich, wenn der eine mir meine 6 orangen Mantis klaut, dann will ich die ja wieder zurückhaben und ich tue alles, um diese Mantis wieder zurückzuklauen, beziehungsweise alle anderen versuchen natürlich auch, die besonders großen Stapel zu klauen, damit man besser punkten kann.
Ja, und die Stapel werden immer größer, bis man sie punktet, und wenn man 10 hat, dann hat man gewonnen.
Ja.
Super einfach. Das ist so ein bisschen das Exploding Kittens, das ist nämlich von den Machern von Exploding Kittens, das, der im Geiste von Exploding Kittens, aber für Mainstream-Menschen, weil Exploding Kittens ist ja schon nerdig oder so. Hier hinten drauf, das finde ich sehr schön. So funktioniert's. Erstens, sammle gleichfarbige Karten. Zweitens, klaue Karten von deinen Mitspielenden. Drittens, fühle ich gut dabei. Smiley. Viertens, lass dich von deinen Mitspielenden überlisten und sieh zu, wie sie ihre Karten zurückklauen. Fünftens, fühle ich nicht so gut dabei. Sechstens, wiederhole die emotionale Achterbahnfahrt, bis jemand gewinnt. Das ist schon, ja. Der Humor ist schon da, ne? Also die Exploding Kittens.
Und es ist wirklich ein Spiel, wo ich am Anfang dachte so, hä, was soll das Spiel? Und in der richtigen Gruppe macht dieses Spiel einfach total Spaß. In der Gruppe, in der man sich gerne ein bisschen ärgert, in der man sich dann vielleicht auch foppt und mal irgendeinen blöden Spruch dazu sagt oder so. Das ist kein Spiel, was, glaube ich, Spaß macht, wenn man das Bier ernst runterspielt.
Und wer das Ganze von der Martina erklärt bekommen will, ohne dass Martina bei der Erklärung redet, der sollte mal auf die Spiel des Jahres YouTube-Kanal gucken, denn da gibt es ein Video, was das Spiel euch nahe bringt, ohne dass die Martina redet.
Ja.
Weil wir wollten mal was Neues ausprobieren.
Was ganz anderes.
Ja, schaut es euch an und seid begeistert.
Ich hoffe, dass es dann schon draußen ist, wenn der Podcast draußen ist.
Okay, aber sonst so.
Ja, also Mantis für die Gruppe, die sich gerne gegenseitig ärgert und einen Spruch drückt.
Und einen Spruch drückt, Ja, Mantis kann man definitiv. Ich habe das tatsächlich mit meinen Verwandten gespielt, die kein Deutsch können oder wenig Deutsch können. Und die haben, das ist ja sprachneutral, und die haben das gekonnt und das war witzig. Und dann kam aber die Suppe und dann haben wir
gegessen. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein Spiel, was auch ein schöner Aufwärmer und Absacker einfach ist. Also es ist ein Spiel, was ich zu schätzen gelernt habe, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, und ich finde es inzwischen richtig gut.
Zu Recht auf der Spiel des Jahres Empfehlungsliste.
Liste. Wir haben uns Frosthaven gegönnt, mal zu spielen, von Isaac Childress. Ist 2022 rausgekommen. Aber ist es nicht 23 erst ausgeliefert worden? Ich war mir da unsicher.
Ich bin mir da auch unsicher. Aber es macht alles gar nichts, weil Frosthaven ist ein dickes Ding.
Noch größer als Gloomhaven.
Mit Story und Stadtaufbau. Und ich glaube, der größte Unterschied ist auch, dass du die Charaktere jetzt anders freischaltest, nämlich durch Gebäude und durch Story-Events und weniger durch diese Lebensziele. Da macht man dann andere Dinge mit, wahrscheinlich auch Gebäude. Wir haben ja jetzt auch noch nicht so tief, waren wir noch nicht drin im Spiel, aber es ist schon cool. Es ist eine Weiterentwicklung und für viele Spieler auf jeden Fall Gloomhaven-Liebhaber. Die werden sich da auch wohlfühlen.
Ja, man kann jetzt craften, also es ist alles ein bisschen komplexer geworden. Ne? Also ich.
Wer hat zu viel King of the Monster gespielt?
ich kann halt, während ich im Dungeon bin, kriege ich jetzt halt nicht nur Geld, sondern wir haben ein Loot-Deck, was uns dann sozusagen später anzeigt, was wir bekommen haben.
Ressourcen?
Ist ja auch eigentlich thematischer, ne? Dass die Monster nicht immer nur Geld fallen lassen, sondern von dem einen kriegt man auch ein Stück Holz oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt, ich weiß am Ende des Spiels noch nicht, was ich gelootet habe. Ich weiß nur, wie viel ich gelootet habe. Und dann wird halt über dieses Loot-Deck, was man vorher auch für das Szenario zusammenstellt, kriegt man dann die Beute. Und das finde ich thematisch schon ganz gut. Man kann die auch nicht ganz normal untereinander tauschen, aber alles, was gemeinsam gecraftet wird, kann dann mit diesen Sachen gemeinsam gebaut werden. Was jeder für sich craftet, muss man dann selber haben.
Genau. Und man hat halt weniger Sachen, die man so mit Geld kaufen kann. Es ist auch thematisch, ist ja, Gloomhaven war so eine Stadt, so eine Metropole, deswegen konnte man da alles für Geld kaufen. Und hat man alles mit Geld gemacht, also mit Münzen. Und hier ist man in einem entlegenen Außenposten, der, wenn es dann Winter wird, abgeschnitten ist wirklich von der Außenwelt. Und dann muss man halt sich mehr selbst versorgen. Das macht schon thematisch mehr Sinn. Die Charaktere sind cool, die neuen...
Bisschen komplexer?
Charaktere, ja. Wobei, den ich spiele, ich mag den ja, der ist... ich spiele ja diesen, den Drifter, glaube ich, heißt der. Der ist der... der manipuliert nur so ein bisschen die Leisten, wo man so Schritt für Schritt vorgeht. Da kann er so ein bisschen, hat viel davon und bufft sich und kann das dann wieder zurück machen. Das ist witzig, der ist nicht ganz so komplex. Und auch du hast die Banner-Spear und nur die bisher, ne?
Ja. Wir
wollten überlegen, ob wir mal drei spielen, aber die anderen Charaktere sind was komplexer. Und du machst halt so Formationstanz und hast deinen eigenen Typen, den du dann so oben stellen kannst. Das ist schon ganz cool. Und du hast den Adler.
Ich genau.
Mich. Ja.
Aber den habe ich noch nicht, den Adler. Der kommt erst später bei den Karten.
Aber der hat den schon in der Hand.
Genau.
Deine Banner streicht. Das ist wirklich, ich mag ja Charaktere und wenn die gut designt sind, dann ist das tatsächlich was ich mir gerne da angucke. Und ich finde, wenn Drifter super. Ich hatte mir ja schon vorher mal angeguckt, als man ihn so anspielen konnte auf Tabletop-Simulator. Und ja, Bannerspear mag ich auch total gern. Das sind zwei Charaktere. Allein dafür lohnt sich schon. Und ja, die spiele ich wirklich, Frosthaven spiele ich wirklich gerne. Es ist was Neues, was anderes.
Ja, und ich meine, das sagen wir jetzt, die wirklich viel Gloomhaven gespielt haben.
Wir würden auch weiter Gloomhaven spielen. Wir haben noch die Crimson Scales Erweiterung
ja.
Mit Fan-Content. Aber da, glaube ich, lassen wir erstmal stehen, bis uns der liebe Fabian mal ein paar Miniaturen ausdruckt, weil wir wollten die dann auch, die letzten Miniaturen, die muss man sich 3D ausdrucken und da haben wir leider noch keine.
Achso, ich dachte, auch das spielen wir, wenn wir in Rente sind.
Nein, nach Frosthaven machen wir auch irgendwann, mal, 2 Wochen durch.
Die Crimson Scale, also.
Ja, auch die.
Für wen ist Frosthaven was?
Für Einsteiger nicht, die sollten immer noch, also wer gar
Pranken des Löwen spielen.
Ja, Pranken des Löwen, wenn ihr mit Gloomhaven anfangen wollt, spielt Pranken des Löwen, das ist auch nicht ganz so teuer und es bietet wirklich auch 4 coole Charaktere, die alle ziemlich gut sind und das auch vor allem als Einsteigercharakter viel besser funktionieren.
Genau. Und wenn man dann die Welt und die Mechaniken wirklich gemocht hat, dann kann man sich, glaube ich, inzwischen überlegen, ob man Gloomhaven oder Frosthaven wählt. Es kann halt auch einfach sein, dass das eine Geldfrage ist, weil in Gloomhaven kriege ich für einen deutlich günstigeren Preis als Frosthaven.
Aber, ja, muss man dazu sagen, Gloomhaven wird jetzt überarbeitet und keine Ahnung wann, aber es kommt ein Gloomhaven...
Second Edition?
Ja, Revised Edition, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wo auch alles ein bisschen überarbeitet ist von den die Mechaniken halt auch.
Ja.
Die Charaktere ein bisschen angepasst werden von dem Stärkegrad und so weiter. Und
sehr wahrscheinlich sind die Karten auch, weil in Frosthaven sind die Karten viel besser erklärt. Also ja, die
haben ein neues Design, das wird dann auch
die
da.
Die Symbole sind besser geworden. Also aber für mich gilt auch immer noch erstmal Jaws of the Lion, Pranken des Löwen spielen.
Und dann muss man überlegen.
Und dann gucken, auf welche Welt habe ich mehr Lust.
Ja.
Frosthaven ist für mich schon deutlich komplexer nochmal als Gloomhaven. Aber ich glaube, wer Pranken des Löwen komplett gespielt hat, kann auch Frosthaven spielen. Also das ist jetzt nicht das
und
Problem.
Es ist wirklich, du hast eine Stadt mit Umland bei Gloomhaven und in der Stadt kannst du alles kaufen. Es ist eine Metropole in einem gemäßigten Klimazone und bei Frosthaven kommt halt wirklich dieses Außenposten Abgelegenheit und es gibt der Außenposten ist total runtergekommen am Anfang und es gibt Krieg mit den Stämmen umher. Also es ist schon, es hat ein ganz anderes Feeling. Es hat halt dieses wirklich, wir sind die Retter des Außenpostens.
Und auch hier waren wir so wild auf das Spiel, dass wir euch ein Unboxing gedreht haben. Also das könnt ihr auf dem Yellow Geek Bear YouTube-Kanal gucken.
Stimmt, und lasst ein Abo da und ein Like und nee, Glocke braucht ihr
nicht.
Wobei, so wenig wie wir rausbringen und wenn ihr uns hören wollt, lasst mal, könnt ihr auch die Glocke machen. Aber
aber
das ist nicht unser Fokus.
Nee, also wenn ihr sehen wollt, was alles in Frosthaven drin ist und was für das Crimson Scale, was der Björn gerade gesagt hat, haben wir auch ein Unboxing gemacht.
Das ist echt, also Crimson Scale, das ist echt eine interessante Sache. Erzähle ich ja im Video was dazu. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken.
Genau. Frosthaven, ein Spiel für Gloomhaven-Liebhaber.
Ja.
Star Wars, das Deckbuilding-Spiel, ist auch 23 rausgekommen von Caleb Grace. Ein Zwei-Personen-Spiel. Reines Zwei-Personen-Spiel. Mit Markt und Deckbuilding und erinnert an Star Realms und so?
Ja, so ein bisschen. Und es hat halt noch so ein paar Mechaniken wie diese Machtmechanik, dass du die Macht auf die gute oder auf die böse Seite überschwappen kann. Und da gibt's Bonnie oder Mali. Man kann, Kopfgeldjäger können in der Mitte von Sachen, die in der Auslage sind, weghauen und dadurch quasi Karten bekommen oder andere Belohnungen bekommen.
Ich fühle mich ein bisschen gelenkter in dem Spiel, weil je nachdem, welche Seite ich spiele, habe ich ein dementsprechendes Deck. Also es ist kein offenes Deck, was irgendwie zusammengestellt wird.
Ja, und die Karten, die du kaufen kannst, die sind halt auch, es gibt ein paar neutrale, aber grundsätzlich folgen die einer gewissen...
eines Lores.
Ja, also ja, und auch einer Mechanik. Also die Rebellen haben dann lassen den Gegner discarden, also die Karten halt abwerfen und das Imperium manipuliert den Kartenstapel oben, den Nachziehstapel so ein bisschen und kann dann tatsächlich schon Rebellenbedrohungen rauslegen und sowas. Oder nimmt auch mal was vom Ablagestapel, aber das machen, glaube ich, die Javas und so auch. Also ist schon thematisch und ja, es ist nett. Also man kriegt, wenn man Star Wars-Fan ist, kriegt man viele in der Box. Ja.
Ja, also für mich mehr als nett. Das Problem, was ich halt bei solchen Deckbildern immer wieder habe, ist die Ungerechtigkeit des Marktes. Das ist auch so mein Problem mit Star Realms oder Hero Realms oder so. Dass wenn der Markt kann halt manchmal für den einen viel besser sein als für den anderen. Das fühlt sich hier ein bisschen weniger schlimm an, weil ich den Markt teilweise ein bisschen kontrollieren und verändern kann.
Was sich dann wieder schlechter für die anderen anfühlt. Also es ist, ja. Also wie gesagt, es ist ein solides Ding. Ich würde sagen, es ist so 1,5.
Aber ich würde mehr, also 1,5 sagen. So solide ist halt so wie, jo, ist nett.
Ja,
ich finde, es ist mehr als nett.
Ja, es ist gut. Ja, ich lasse mich zu einem Gut rüberreißen. Es ist für?
Zwei Spieler.
Ja, und für Star Wars Fans.
Für Star Wars Fans auf jeden Fall, weil ich finde, thematisch ist es total gut umgesetzt und man fühlt es auch, man fühlt die beiden unterschiedlichen Seiten, beide Seiten fühlen sich anders an, wenn man sie spielt und man ist auch, also wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen geguided und zwar nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn, dass ich halt auch dementsprechend spiele, wie die Story es von mir eigentlich erwartet.
Ich finde Star Realms tatsächlich, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, gerade die späteren Inkarnationen von den Grundsets, da gibt es ja ein paar Grundsets mittlerweile, finde ich, glaube ich, immer noch besser, weil ich mich da, ich habe mehr Abwechslung drin. Ich bin hier, das, was du guided nennst, finde ich, werde ich in eine Richtung gedrängt. Also klar kann ich immer noch sagen, okay, ich gehe eher darauf oder darauf und X-Wing und B-Wings zu
spielen. Aber dann ist das sehr wahrscheinlich auch eher was für Einsteiger?
Ja, es ist mehr für Einsteiger, ja.
Ne?
Ja.
Also,
aber Star Realms ist auch für Einsteiger.
Und Star Wars Fans.
Ja.
Okay.
Für Leute, die Star Realms mögen, auf jeden Fall ein Blick wert. Für Leute, die Star Wars mögen, ein Blick wert. Für Leute, die Deckbilder mögen, ein Blick wert. Alles gut. Doch, ja. Ist ein gutes Spiel. Solides Ding.
Kommen wir von einem reinen Zweier zu einem Spiel, was man sogar zu acht spielen kann. Ghost Rider von Mary Flanagan und Max Seidmann. Und was mich an diesem Spiel total fasziniert, wie immer, ist, wie gut das klappt. Also wir spielen zwei Teams, Team gegen Team. Und in jedem Team gibt es einen Geist. Und dieser Geist hat ein Wort. Also beide haben das gleiche Wort.
Beide Geister.
Und die versuchen, das Wort ihren Teamkollegen zu erklären, indem sie Fragen beantworten.
Und das Team darf sich dann aus Fragen aus...
Zehn Fragenkarten.
Aus zehn Fragenkarten darf sie sich dann zwei sieben. Aus... Was? Eine Anzahl von Fragenkarten darf die sich dann zwei aussuchen, dem Geist geben und daraus sucht der sich dann eine Frage aus, die er beantworten will.
Und eine, die er nicht beantwortet, wird offen abgelegt. Das ist auch oft schon mal eine
Wenn
Info.
Es ein Essen wäre, wäre es was? Ne? Wenn es eine Größe hätte, wie groß wäre es dann? Oder nein, wenn es eine Größe hätte. Also wie groß wäre es ungefähr? Und dann sagt man, okay, ich beantworte die Frage, welche Größe hat es? Und dann schreibst du hin...
Schreibt der Geist Buchstabe für Buchstabe?
Genau, und dann können die anderen sagen, stopp. Weil nur die kennen nämlich die Frage und das gegnerische Team kennt die Frage nicht. Und wenn ich dann anfange, welche Größe hat denn das? Und ich schreibe dann P... E...
Dann sage ich stopp.
N... Dann sagst du stopp, weil du weißt, aha, es hat die Größe von dem und dem.
Ja, also aber ich glaube dann zu, ich, das Team versucht natürlich den Geist zu verstehen. Das Team kann natürlich das, den Geist besser mit der Frage verstehen.
In welchem Raum benutzt du es? Und wenn es dann aber ein Leuchtturm ist, dann gibst du die Frage natürlich zurück. Na, dann sagst du, okay, in welchem Raum benutzt du einen Leuchtturm? In gar keinem Raum. Deswegen ist das schwierig. Oder wenn es eine Sportart wäre, Leuchtturm, okay, dann überlegst du auch, okay, gar nicht, ne? Oder welches Material wird überwiegend verwendet?
Ja, manchmal denkt man sich auch als Teammitglied, boah, ich gebe dem jetzt die super Frage, die passt aber überhaupt nicht zum Wort, was der Geist erklären will. Wenn das eine Team fertig ist, ist das andere Team dran und gibt auch wieder zwei Fragekarten dem Geist. Das Ganze ist auf einem Block. Und je nachdem, wer anfängt, darf das Team, was nicht angefangen hat, als erstes nach einem Buchstaben fragen, bevor es rät. Und zwar darf man dann entweder beim eigenen Geist oder beim anderen Geist sich eines der Wörter, die ja immer nur so angeschrieben werden eigentlich, darf es sich wünschen, dass der Geist den nächsten Buchstaben hinschreibt.
Zum Beispiel dürfte dann sagen, hier, mach mal ein P-E-N, was du da stehen, nach den nächsten Buchstaben. Und dann würde ich sagen, I... Weil ich ja Penicillin hinschreiben will.
Genau. So groß wie Penicillin. Ich sag immer nur Brezel.
Ein Brezel kann so klein sein wie ein Penicillin. Oder wie ein Brezel gibt's auch in so klein und in so groß. Genau.
Ja, ja.
Penicillin.
Mhm.
Und wenn du Brezel falsch schreibst...
Ich habe es nicht falsch geschrieben, weil es gibt zwei Schreibweisen
von Brezel. Es gibt zwei Schreibarten von Brezel so. Und du hast die falsche geschrieben. Deswegen haben wir verloren.
Wir kommen jetzt aber zum nächsten, denn anstelle zu raten, kann ich auch versuchen zu lösen. Wenn ich versuche zu lösen, muss ich schreiben als Teammitglied, auch Buchstabe für Buchstabe. Und wenn der Buchstabe richtig ist, klopft der Geist.
Nein, es ist nicht Brötchen, es ist Brezel.
Ja, aber dann legt der Geist seinen Zeigefinger auf den Mund und dann muss man aufhören.
Und ist ganz enttäuscht, weil das Team wieder versagt hat.
Und dann ist das andere Team dran. Das heißt, ich versuche die ganze Zeit, wie oft bei bei offenen Kommunikationsspielen, ich versuche dem anderen Team so wenig Lösungsmöglichkeiten wie möglich zu geben und mir selber aber so viel Klarheit zu geben, wie ich es schaffe. Und es ist wirklich faszinierend, wir sind noch nie ganz runtergekommen, irgendwie nach 7 Antworten oder so, muss man offenlegen. Also dann haben beide sozusagen verloren. Da waren wir noch nie.
Nee, es hat immer irgendjemand geladen. Und dann gibt es noch so Hinweise wie, zu welchem Fest oder was war das, Fest oder Jahreszeit? Benutzt man es und dann habe ich das beantwortet, habe Oktober geschrieben und dann wussten die anderen schon Okto, dann haben die sich das auch denken können, weil die etwas Ähnliches hatten.
Ja, aber
es ist schon cool. Es ist wirklich cool. Es gefällt mir wahrscheinlich sogar besser als Codenames, ja.
Also wir haben jetzt ja extra nochmal Codenames gespielt und bei Codenames sind einfach die Tippgeber, finde ich, unter einem größeren Druck. Also Ich glaube, bei dem Spiel fühlt es sich lustiger an, Geist zu sein.
Ja, ich finde, als das Agent. Problem, ich mag es, Tippgeber zu sein, lieber, glaube ich, als nicht Tippgeber zu sein bei Codenames. Allerdings darf man da nicht reden und das ist als Geist weniger schlimm, weil dann darfst du immerhin noch zeichnen. Also ja, ich finde, ich mag das sehr, der Geist zu sein bei Ghostwriter. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin das, glaube ich, super gerne.
Ja.
Ja. Also für alle Leute, die gerne Geister sein wollen.
Und ich gebe ihm nie die Karte, welcher Superheld wäre das, weil ich das nicht verstehen würde. Die hatte ich jetzt schon mehrmals auf der Hand, wenn ich in deinem Team bin.
Du würdest das schaffen. Ich würde ja Superhelden so hinlegen, dass du das...
Weil ich das schaffe, meinst du?
Ja.
Aber dementsprechend, für wen ist Ghostwriter?
Welcher Superheld wäre denn ein Brezel? Mr. Fantastic, ist doch klar.
Okay, weil er sich so verbiegen kann.
Wie ein Brezel. Oder Plastic Man bei DC-Universum. Das ist quasi die gleiche Fähigkeit.
Okay. Aber ich würde es ja nicht, du müsstest das ja wahrscheinlich komplett ausschreiben und ich versuche ja Insider, ich versuche ja Sachen zu finden.
Wir haben noch Mr. Fantastic, ich erinnere mich. Schon. Also hast du mir die Karte doch gegeben.
Vielleicht wurde ich überstimmt oder alle anderen Karten. Man muss auch sagen, dass diese Fragenkarten sind echt suboptimal.
Die sind super.
Ja, aber suboptimal.
Ja,
super.
Du kannst sie ja tauschen und andere nehmen. Also das ganze Spiel ist schon ziemlich gut.
Ja, es steht von, also die SpielerInnenzahl würde ich, glaube ich, mein Sweetspot ist bei 6. Ich habe auch von Runden gehört, wo super zu viert läuft. Ich kann mir das schwierig zu viert vorstellen, wenn man dann halt alleine ist. Ich habe gern einen, mit dem ich mich bespreche. Zu 8 läuft das auch gut. Aber da geht's auch nicht ohne schriftliche Kommunikation. Also wir machen inzwischen die Tipps untereinander, schreiben wir inzwischen auf. Damit
Gegner nichts verrät.
Damit auf keinen Fall durch irgendein Flüstern was durchkommt. Bei uns gerade der Renner in allen Runden auch als Absacker hauptsächlich. Auch nach einem großen Spiel, schön in einer großen Runde zu spielen.
Es ist auch nicht so tragisch, wenn auf der einen Seite dann 4 Leute sind oder auf der anderen Seite nur 3 Leute. Genau. Also das ist jetzt nicht so das Ding. Und ja, es ist, wir empfehlen das für alle größeren Runden vor allen Dingen und für alle, die noch ein bisschen auch dabei denken wollen.
Und
so.
Und die Lust an Sprachspielen haben, das muss man halt auch einfach sagen. Es ist halt schon auch einfach ein Spiel, was sehr viel mit Sprache zu tun hat.
Ihr müsstet der Sprache mächtig sein, einigermaßen, und Bock drauf haben. Und für Freunde von Codenames, ne? Ich finde, das ist tatsächlich, für mich ist das bessere Codenames und für Geisterliebhaber, die Leute gerne gute Tipps geben, so wie ich das mache, und ihr dann trotzdem versagt.
Schaden genau, weil euch. Es ist immer nur das Team, was es nicht schafft.
Ja. Na gut, du hast Brezel. Also das ist echt gemein. Man muss mal echt sagen, da stand Brezel und ihr habt das falsch geschrieben, wie es da nicht stand, und deswegen war das nicht gegolten. Das fand ich schreiende Ungerechtigkeit, weil im Duden steht da beide Schreibweisen, mit TZ und mit Z.
Ja. Also. Naja, ich meine, sehr wahrscheinlich, wenn man das vorher gewusst hätte, aber das ist halt schwierig in dem Moment zu entscheiden, weil du ja nur Buchstabe für Buchstabe schreibst.
Deswegen haben wir's,
kannst du es nicht als richtig gelten lassen.
Die Karte, in dem Moment. Nach der Karte war es, aber wir waren Sieger der Herzen.
Okay, genau, Ghostwriter.
Für Sieger der Herzen.
Das nächste Spiel kriegt auch ganz viele Herzen. Es hat eine bunte Bombe, die tickt. Tic-Tac-Boom-Color-Flash von Brett Ross. Björn hatte beim Nachschauen gesagt, aber wir haben doch schon über Tic-Tac-Boom geredet. Ich sagte, ja, aber es war Tic-Tac-Boom-Pocket.
Das hat uns, wo uns die Tina so abgezogen hat.
Jetzt muss es das nächste Spiel im Tic-Tac-Boom-Universum geben. Und das ist jetzt Tic-Tac-Boom-Color-Flash. Wir haben eine bunte, tickende Bombe in der Hand, die man rumreichen muss, und je welche Farbe die zeigt, wenn man sie bekommt, muss man ein Wort sagen zu der Kategorie, zu der Frage, die dann als Karte da liegt.
Zum Beispiel leuchtet blau auf, wenn ich das in der Hand habe, dann muss ich einen noch nicht genannten Superhelden sagen.
Ja. Oder grün ist dann Märchen.
Der mit der Höhle.
Ja, so ungefähr. Und ich muss halt immer einen sagen, der nicht schon da war, dann habe ich direkt verloren. Oder ich habe direkt verloren, wenn die Bombe bei mir hochgeht.
Genau, das ist quasi wie eine heiße Kartoffel.
Ja.
Und das Spannende, das Seltsame dabei ist, dass es eine Bombe, die tickt, aber die hat eine Lunte. Die nicht an ist, obviously, aber eine Bombe, die tickt mit einer Lunte.
Ja, und okay, man kann die auch gerne ein bisschen länger in der Hand halten, bis man sie dem Nächsten gibt.
Weil man dann denkt, man will was Kluges machen, und dann landet die doch bei einem und kann das. Weil manchmal ist es sofort und manchmal kann man auch gar nichts machen. Und
mal explodiert die nach 2 Fragen, mal nicht. Ja, es ist ein neues Spiel in dem Universum. Ich glaube, wer Tic-Tac-Boom mag, wird sehr wahrscheinlich auch mit Tic-Tac-Boom Color Flash ihren Spaß haben.
Ich finde das mit der Bombe tatsächlich ein Ticken besser. Aber als ein Ticken? Okay. Oh Gott. Ist für Leute, die so kleine Sprachparty-Spiele mögen, ne? Also so.
Ja, geht super in einer großen Runde. Es macht auf jeden Fall Laune. Es hat durch diese tickende, bunte Bombe halt auch irgendwie einen Aufforderungscharakter. Ja. Ist bei uns häufiger auf den Tisch gekommen, als ich gedacht hätte, weil es diese tickende, bunte Bombe hat.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch schnell durch. Aber für ein bisschen Spaß zu haben, durchaus ein Ding. Kann man einmal pro Abend alle 2 Monate rausholen. Weiß ich nicht, vielleicht fällt euch das ja irgendwie, ihr spielt das tot.
Genau, also aber wie gesagt, für Tic-Tac-Boom-Fans, die noch was Neues brauchen, ich glaube, es ist eines der besten Tic-Tac-Booms, die ich bisher gespielt habe, mit der schönen, tickenden, bunten Bombe.
Mit der Lunte.
Das nächste Spiel habe ich jetzt mal nicht gespielt. Es ist Bot Factory von Vitala Cerda und Juano Quitella.
Okay, dazu lass mich sagen, ich habe wenig Vita La Ferdax gespielt, weil so komplexe Euros ist nicht so meins. Und ich habe Bot Factory gespielt, das ist quasi ein runtergebrochenes, wo sich das fühlt sich so an, als wenn man Teile von einem großen Vita La Cerda genommen hat und die quasi runtergedampft hat. Und es funktioniert nicht gut. Es ist langweilig. Und es ist, ich weiß nicht, was ich Gutes darüber sagen soll. Ich habe es zu zweit gespielt und ja, es fühlt sich, boah, schwierig an. Also wenn alle großen Vita La Cerdas so wären wie dieses Spielgefühl, dann hätte der Mensch nicht so viel Erfolg gehabt. Ich holt euch lieber ein größeres Vita La Cerda. Ja, man nimmt Aufträge, man setzt Bots zusammen, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Förderband stehen oder man geht immer so, es gibt so einen Mechanismus, wo man dann in dieser Firma rumgeht. Dann muss man aufpassen, dass der die Aufseherin irgendwie nicht bei einem steht, weil dann darf man da nicht hingehen. Es ist sehr beschränkt, was man wann wie machen kann, was sich nicht gut anfühlt.
Du hast das mit deinem Sohn gespielt und der mag ja eigentlich diese Art von Spielen und so richtig überzeugt war der aber auch nicht. Nee,
war nicht überzeugt. Also es ist, fühlt sich auch sehr mechanisch getrieben an, dass du nicht dann und dann das und das machst. Du kannst dann noch das mitigieren, indem du dann dahin gehst und noch dieses machst, aber im Grunde fühlt sich eher einschränkend an und es fühlt sich wie so ein Ausschnitt aus so einem großen Vita La Cerda an, das noch viel verletzter und viel getriggerter ist, ne?
Hast du denn jetzt Lust, einen großen La Cerda zu spielen danach? Oder bist du eher abgeschreckt, einen großen La Cerda zu spielen?
Ich glaube, ich sehe das richtig, wenn ich sage, dass der große La Cerda noch was anderes ist als das. Und ich bin, hat mich jetzt nicht sonderlich beeinflusst, aber es ist definitiv nicht das, was ich erwarten würde, wenn ich einen großen La Cerda spielen würde.
Ja.
Ja, und das ist auch alles, was ich sagen kann über, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das für Leute ist, die sich anteasern wollen, wie dann ein großer La Cerda ist, weil ich glaube nicht, wenn große La Cerdas so wären, hätte das nicht, wie hast du viel, ich wiederhole mich, hätte das nicht so viel Erfolg. Das ist für Leute, die ein Spiel wollen, mit einer Aufgabe, mit einer Herausforderung, die eher einschränkend ist als schwierig. Also ich würde da jetzt keine Empfehlung direkt geben. Sagen wir es, wie es ist.
Okay.
Es ist leider, es ist bei mir nicht gut angekommen. Für Menschen, die Roboter mögen.
Bot Factory. Das nächste Spiel ist Disney Locana von Ryan Miller und Steve Warner. Und hier muss man einfach sagen, das ist, glaube ich, im Moment eins der gefühlt gehyptesten Spiele gerade.
Ja.
Ein neues Trading Card Game aus dem Hause Ravensburger.
Die bisher keine Trading Card Games gemacht haben.
Und mit Disney-Lizenz. Und da fängt auch schon teilweise die Kritik an.
Ja, also es gibt ein paar Dinge, bevor wir auf das Spiel eingehen, berücksichtigen. Also erstmal, der Start ist wohl missglückt. Die haben es völlig unterschätzt, das zu produzieren, sowohl in Amerika als auch in Europa. Man kommt schwierig an die Karten ran.
Die sind überall ausverkauft.
Oder überteuert. Also die kosten teilweise das Doppelte. Man sollte nicht 11 Euro für einen Booster ausgeben müssen.
Ja, eigentlich 4,50 oder 5 Euro oder sowas.
Ja, oder 6 Euro kostet maximal und das ist schon viel. Ja, die wollen nachdrucken und das tut dem Spiel bestimmt auch gut, denn es ist auch als Spekulationsobjekt, weil es reitet so ein bisschen auf dieser, also Menschen denken, wenn ich auf YouTube sehe, dass alte erste Editions-Pokémons so und so viel wert sind heute.
Oder alte Magic-Karten.
Dann kann ich, wenn ich jetzt beim Launch mir ganz viele Karten hole und die horte, in 3 Jahren, in 10 Jahren, die ganz teuer verkaufen. Also es gab ganz viele Menschen, die haben das blind als Wertanlage irgendwo versucht zu kaufen.
Ja, und haben sich Displays hingestellt und nicht geöffnet.
Ja, was ja auch theoretisch legitim ist, aber das als Wertanlage zu sehen. Ich finde, so wie es jetzt aussieht, geht Ravensburger den richtigen Weg und sagt, wir drucken im Januar nochmal nach.
Und man sieht keinen Unterschied.
Und man sieht keinen Unterschied, sodass die quasi, wenn die viel nachdrucken werden, werden alle Leute Disney Locana Karten bekommen von diesem ersten Set. Und es wird für alle genug da sein, hoffentlich dann, oder auf jeden Fall mehr da sein. Und die Leute, die das als Spekulationsobjekt, was wegen dem, was wir gleich noch sagen, mit auch ein Problem ist, dass sie dann einfach Spielkarten haben können. So, es ist ein Trading Card Game. Die Idee eines Trading Card Games ist ja, dass du dein Deck Karten seltener sind und dein Deck einen gewissen Wert hat und du die dann tauschen kannst gegen andere Karten, um dann deine Strategie zu haben. Das war mal in den 90ern mit Magic gestartet, die Idee dafür, dass du deine Zaubersprüche quasi, es waren alles Zaubersprüche, dass es wertvollere gibt oder du dann die sammeln möchtest im Sinne von, ich möchte meine Strategie verfolgen, was ja erstmal cool ist, du baust ja deine eigene Strategie auf mit deinem Deck, aber dann kommt halt dieser Handelsaspekt, also dieser Real-Life-Handelsaspekt mit rein. Das ist halt für normale Brettspieler, wie gesagt, eine völlig andere Welt. Ich möchte nicht Karten in Tütchen blind ziehen. Kann ich durchaus verstehen. Das hat diesen Glücksspielaspekt, der durchaus kritisch zu sehen ist. Und wir sehen das auf Schulhöfen, wo Yu-Gi-Oh! Karten, wo Pokémon-Karten, wo Magic-Karten weniger, weil die Spieler sind eigentlich älter, aber gerade bei Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten, da wird sich betrogen, abgezogen. Ich habe im Comicladen gearbeitet, es werden Kinder, was hast du gezogen? Hier, ich gebe dir zwei dafür, für deine wertvolle Karte. Es werden Leute über den Tisch gezogen. Das ist halt was ganz Negatives.
Das ist auch der Grund, warum ganz viele Trading-Card-Games auf Schulhöfen, in Grundschulen auf jeden Fall verboten sind. Bei den weiterführenden Schulen ist das oft nicht mehr so das Problem. Aber wir erleben wirklich Klauen, Kaputtmachen, Streit. Vor allen Dingen, weil Kinder die Karten nicht einschätzen können. Und da muss man einfach sagen, es ist ein bisschen schwierig. Ravensburger mit diesem blauen Dreieck hat einfach eine sehr vertrauenserweckende Familienmarke.
Ja.
Und es ist ein bisschen schwierig, sich damit jetzt auseinanderzusetzen, dass diese Familienmarke ein Trading Card Game herausbringt, wo es sein könnte, gerade weil es um Disney geht, was ja auch eine Familienmarke ist, Kinderfilme sind. Man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ganz viele, die jetzt sagen, ach, warum kritisiert ihr das denn, dass Ravensburger ein TCG rausbringt, das ist doch noch nicht in den Schulhöfen. Es kann ja auch gar nicht in den Schulhöfen sein, weil die Karten gibt's ja noch nicht.
Und?
Also man kommt nicht dran. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ähnlich wie Pokémon und so weiter, wenn die Läden später gut geflutet sein werden und die Werbesachen laufen ja schon von Disney Locana, dass das schon ein Spiel wird, was auch Kinder faszinieren wird, weil einfach eine Elsa drin vorkommt, eine Rapunzel, ich kenne die ganzen nicht.
Was die auf jeden Fall nett gemacht haben, muss man sagen. Also erstmal, ich kann jeden verstehen, der sagt, Trading Card Games sind nichts für mich, das ist Teufel, bla, okay. Trotzdem muss man sagen, Magic an sich, das Ganze gestartet hat, Magic ist immer noch heute präsent und immer noch ein gutes Spiel und ein richtig gutes Spiel, für mich zumindest. Diese Idee, du baust dir dein eigenes Deck zusammen und trittst dann gegen andere an, verfolgst deine eigene komplexe Strategie, um dich gegen andere durchzusetzen, teilweise auf Turnierniveau, ist immer noch etwas, was es so vergleichbar nicht woanders gibt. In keinem anderen Genre vor allen Dingen und in keinem anderen, also diese Umgebung, die man mit diesem TCG geschaffen hat, ist immer noch ziemlich gut. Das trifft auch auf Pokémon zu, das trifft auch auf das von den Regeln her schreckliche Yu-Gi-Oh! Zu, dass es halt diese Szene gibt und die machen halt was kein anderer macht und das kann sehr gut und sich belohnend anfühlen. So, wenn ihr unbedingt Locana spielen wollt, kauft euch Einzelkarten. Die sind größtenteils viel billiger, du kriegst die für ein paar Cent, nicht alle Karten, klar, es gibt da auch verschiedene Raritätsstufen und diese Karten über 100 Euro, das sind Karten, die es auch in einer anderen Version gibt und da kostet keine mehr als 30 Euro und das ist schon nur bei den Top-Karten so.
Und das wird sich ja oder auch ändern, das wird sich ändern, sobald der Nachdruck kommt.
Also wenn du wirklich auf Turnierniveau spielen willst, dann kosten die teuersten Karten, ich glaube, das ist eine Rapunzel in Glitzern, die kostet 40 Euro oder eine Tinkerbell, und du brauchst sie nicht in Glitzern, das ist nur Sammler, das ist nur Optik. Und alle anderen Karten für dein Deck, die du maximal viermal haben musst, kosten halt auch Centbereich. Und wenn du wirklich Disney Locana spielen willst, und dann solltest du auch dir dein Deck selber zusammenstellen, denn die Starterdecks, die drei, die es gibt bisher, die sind langweilig, die sind nicht gut, die ziehen keine Karten nach, du hast irgendwann eine leere Hand und das ist, wird irgendwie belanglos. Die sind, klar, als Grundlage, um irgendwas anderes zu bauen, sind die okay, aber mit den Karten selber haben wir gespielt und wir mussten sagen, es war eher enttäuschend, weil diese Starterdecks sind nicht gut gebaut. Also die sind nicht so gebaut, dass man Spaß bei haben kann, das Potenzial dieses Spiels entdeckt. Ja.
Ich mag immer noch, dass ich halt keinen Schaden mache, sondern dass ich Punkte aufbaue.
Ja.
Ne? Also
du machst Schaden an anderen Charakteren. Also die Disney-Prinzessinnen hauen sich schon mit ihren Vakana-Paddeln um die Ohren. Die machen Schaden gegeneinander.
Ja,
ja. Aber ja, du machst keine Lebenspunkte dem Gegner weg, sondern du musst halt einfach nur 20 Siegpunkte sammeln, okay. Lore-Marker.
Aber das heißt, du würdest jetzt noch nicht mal ein Starter-Deck zum Start empfehlen? Was man dann umbaut?
Ich weiß nicht, also gerade in diesem...
Kann man den Überblick haben, jetzt über Card Market sich schon ein Deck so zusammenzubauen?
Zum Beispiel, über eBay will ich nicht gehen. Es gibt die deutsche Webseite cardmarket.de. Da kann man Disney-Lokana-Karten kaufen. Die sind, wie gesagt, wenn du nicht gerade die teure Rapunzel haben willst oder die spielstarke Elsa haben willst, dann musst du wirklich 30 Euro gerade für ausgeben. Aber überleg mal, wenn du nur genau 4 davon haben willst und du brauchst die, wie viel Booster musst du, wenn du nicht gerade vernetzt bist, wie viel Booster musst du selber kaufen, bis du die selber mal gezogen hast? Da rentiert sich an sich, ich sage immer noch, auch bei Magic, Boosterkauf lohnt sich nicht. Kauft euch Commander-Decks bei Magic, die sind ganz gut. Kauft euch Einzelkarten bei Magic, das, was ihr haben wollt, und dann kann man das auch auf einer vernünftigen Basis machen. Das gilt für Lokana genauso.
Aber ist die Faszination nicht dieses Glücksspielelement,
dass
ich Booster reiße, Displays kaufe, Glück und Pech habe? Im Moment ist es ja sogar so, dass man rein theoretisch, wenn man sich dahinter setzt, die Kosten des Displays ja fast rauskriegt, wenn man dann die Enchanted-Karte oder so verkauft.
Gerade jetzt ja vielleicht noch, aber das wird sich vielleicht auch noch einpendeln. Eine Enchanted-Karte kostet ab 150 Euro. Ja, ein Display kostet auch, aber in ungefähr 2 Displays ist eine drin. Das ist also ein Glücksspiel. Ja. Und wenn du sagst, okay, ich mag Glücksspiele und du magst dieses Booster öffnen, ja, das ist eine Wundertüte und Belohnungszentrum im Kopf geht natürlich an. Wenn du das ist ein Glücksspiel, dann bist du aber, das ist nicht das Spiel Lokana. Ne? Du spielst, das Booster öffnen gehört nicht zum Spiel dazu. Du spielst das Spiel mit einem Deck, das du dir vorher zusammengestellt hast. Das ist das Spiel. Und deswegen stellt sich für mich die Frage gar nicht. Ich habe keinen Spaß daran, mir ist das egal, ob ich da Booster öffne oder nicht. Ich will meine Einzelkarten, aber ich will mein Deck verfolgen, was ich so mir zusammen kaufen würde, aus Einzelkarten. Und die größten Einzelkarten, die kosten 10 Cent.
Aber egal, wie viel Spaß wir daran haben, es hat deine Tochter dazu gebracht, deine jüngste Tochter.
Na, wir haben es mal gespielt.
Das Spiel zweimal aber schon mit dir.
Die ist ja auch Elsa-Fan.
Genau. Ne? Also
deswegen habe ich auch Elsas gekauft, sogar in Glitzern. Die gibt's auch in Glitzern für 1 Euro. Kann man mal ausgeben, wenn du 4 Elsas in Glitzern haben willst.
Aber dementsprechend ist es schon ein Spiel, wenn wir jetzt überlegen, für wen ist das was?
Na, Moment, wir haben das, die haben das schon gut gemacht. Elsa ist ein beliebtester Charakter, gerade bei Disney, und die haben den Elsa einmal in Common gemacht, einmal in Uncommon, einmal in Rare und dann in Super Rare Glitzern. Das heißt, du kriegst, wenn du unbedingt eine Elsa haben willst.
Wenn man nicht drin ist, dann hört sich das also so lächerlich an in Super Rare Glitzern. Ist das dann Enchanted oder?
Enchanted sind nur Glitzernde. Es gibt Enchanted sind spezielle Versionen, anders gedruckte, nur in Glitzern vorhandene Rare, Super Rare,
Legendary
Karten.
Die haben jetzt irgendwie 5 oder 6 Abstufungen. Ja, oder? Die haben viel mehr Abstufungen.
Also wenn du dir einen Booster kaufst, dann hast du ein paar Commons drin, weniger Uncommons, eine Rare und eine Glitzerkarte, die alles sein kann. Und in dem Rare-Slot könntest du auch eine Super Rare haben oder eine Legendary. Oder eine Enchanted, was eigentlich eine Legendary in besonders glitzernd ist. Und ja, das ist von den Abstufungen her natürlich ein bisschen Banane, aber wie gesagt, kauft euch Einzelkarten, spielt das Spiel, das ist ein solides Spiel. Es ist wirklich, wenn du das Spiel wirklich spielst, ist es solide. Kauft euch aber Einzelkarten und es gibt auch günstige Decks. Es gibt Decks für 30 Euro, das ist weniger als ein Starter gerade kostet, die normalerweise 19,99 kosten sollten und jetzt für 38 Euro gerade gehen, weil wenn es die irgendwo zu kaufen gibt.
Und wenn ihr warten könnt, wartet einfach.
Ja, es kommt bald
Die kommt jetzt im Herbst.
Kommt raus und im Januar oder Februar oder März, also Anfang 2000, 24 werden die nochmal neu drucken und dann werden auch die Preise ein bisschen runtergehen für die Einzelkarten nochmal. Und die Preise für die Einzelkarten, selbst für die glitzernden, wenn es nicht gerade die Topkarten sind, sind immer noch moderat. Ich sag mal, wie gesagt, wenn du einen Booster für 11 Euro kaufen willst, dann kauf dir fucking die Einzelkarten. Ja. Also, spielt das Spiel, es ist ein solides Spiel. Ich hab's gespielt mit Karten, mit einem selbst zusammengestellten Deck. Funktioniert. Es läuft, es ist nett, es ist besser als Yu-Gi-Oh! Allemal, aber es ist nicht schwierig. Ich mag es auch lieber als Pokémon von den Regeln her. Ist okay. Kann man machen. Es hat einen Meta, also welche Decks man gut gegeneinander funktionieren.
Und auch auf einfacher Basis kriegt ihr auch eure Mädels dazu, jedenfalls mit Elsa auf jeden Fall zu spielen.
Ich bringe ein Deck mit, falls ihr auf der Spiel seid. Ich habe ein Lokana-Deck dabei, da können wir gegeneinander spielen.
Okay. Disney Lokana, Spiel für Disney-Liebhaber und TCG-Liebhaber.
Ja, mit dem ganzen Rattenschwanz, der da dranhängt. Genau. Aber wer darauf, im Kern ist es ein solides Spiel.
Wer darauf aber auch keine Lust hat, braucht davon auch nicht gehuckt sein. Also weil man muss sich mit diesem ganzen...
Es gibt genug Leute, die mögen einfach die Sammel- und Glitzerkarten, ja, und sammeln die und öffnen die Booster. Aber dann kann man auch damit spielen. Das ist ja das Schöne da. Du hast Sammelkarten, die gut aussehen. Und da ist ein solides Spiel dahinter. Und von daher, ja, wenn du sagst, ich sammle nur, nein, du kannst auch spielen.
Und auch da würde ich, glaube ich, empfehlen, wenn ihr Booster und so weiter öffnen wollt, nicht jetzt den Hype mitzumachen, sondern kauft die dann, wenn die nachgedruckt sind und wieder zum normalen Preis zu haben sind und nicht das, was man im Moment bezahlt.
Ich denke auch, das wird auch jetzt vielleicht bei diesem zweiten Set auch nochmal schwierig werden. Aber auch das, wenn das super schnell weg ist und die Leute das nicht kriegen, wenn die auch das nachdrucken, wenn die das erste schon nachdrucken, drucken die auch das zweite nach. Ich glaube tatsächlich, dass Ravensburger will, dass das Produkt bei den Leuten ist zu einem vernünftigen Preis, und das wird sich einpendeln.
Aber das ist auch das, was Ravensburger die ganze Zeit gesagt hat. Sie haben von Anfang an gesagt, die Karten werden nachgedruckt werden.
Ja.
Das haben die immer gesagt. Ja, und das, doch, ja, das scheinen sie jetzt auch wahr zu machen.
Dass sie es unendlich nachdrucken werden, denke ich nicht, aber dass es nicht ganz so ein Spekulationsobjekt sein wird wie jetzt hier, das ist echt schon schwierig. Aber es liegt auch daran, weil jetzt über die Jahre hinweg die alten TCGs wie Pokémon und solche Preise halt erzielen auf irgendwelchen Boosteröffnungen. Und ja, aber es ist im Prinzip ein Glücksspiel, das Boosteröffnen. Und deswegen, es gab mal bei Magic, bei Lokana glaube ich noch nicht mal, aber bei Magic gibt es ja auch die Möglichkeit, dafür ist es ja auch da, du kannst Limited spielen. Das heißt, du kriegst drei Booster und dann draftest du die. Das Draften ist durch Magic mehr oder weniger in den Brettspielbereich eingeflossen. Also du machst einen Draft und baust dir dann dein Deck zusammen mit anderen Leuten und dann spielst du ein kleines Turnier. So wurde Magic jahrelang gespielt und das ist auch eine Art, das zu spielen, das gut zu spielen. Das funktioniert bei Lokana, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt funktioniert.
Man weiß ja noch nicht, in welche Riege genau die Turnierszene gehen wird. Das wird sich jetzt ja alles erst entwickeln.
Ja, generell gibt es ja schon sanktionierte Turniere, auch mit so kleinen Aufklebern und Stickern und so. Aber ja, die Leute, Lokana wird ja auch, die ganzen Sets werden 2 Wochen früher in den Stores released, theoretisch, bevor sie dann in den Online-Handel kommen. Aber wenn zu wenig Produkt da ist, ist zu wenig Produkt da. Und dann kaufen das auch Leute, die nicht in die Stores wollen. Ne? Ja. Lokana, schwierige Sache.
Wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
Für TCG-Leute, die gerne Disney mögen und generell gerne spielen. Also es ist ein solides Ding, kann man durchaus spielen. Ich spiele es mit euch auf der Spiel. Ich werde aber auch ein Magic Deck dabei haben. Also falls wir spielen wollen,
okay.
Commander.
Weil wir ja dann keine Neuheiten auf dem Tisch haben.
Ja, aber das sind doch neue Karten, aber Lokana ist doch die Neuheit.
Gut, wir sind gespannt. Kommen wir zu Weimar, der Kampf um die Demokratie. Das ganz neue Spiel, große Spiel von Matthias Kramer.
Ja.
Das Erste, was abschreckend wirkt, ist, du musst exakt 4 Personen sein.
Das hat dich abgeschreckt.
Und es dauert, ja nicht mich, und es dauert grob 6 Stunden.
Naja, wenn die Demokratie vorher den Geist aufgibt, dann dauert es nicht so lang. Das geht schon schnell.
Das
Wenn man
Spiel
Präsident Daniel hat bei der Zentrumspartei, dann ist das... Ach nee, der war SPD.
Das Spiel ist gerade ausgeliefert worden. Also die ersten Leute haben ihre Copies zu Hause. Ja. Die ersten echten Partien mit Spielmaterial sind gelaufen. Wir haben es noch nicht da. Wir holen es erst in Essen ab. Aber... Björn hat es online gespielt, denn dort konnte man das schon vorher spielen.
Ich weiß, wie heißt das Ding? War nicht Tabletop-Simulator, sondern irgendwie was anderes.
Tabletopia?
Nee. Ja, kann auch sein.
Vasall? Ja, bin nee, ich über Vasall gespielt.
Aber es war auf jeden Fall eine Online-Version. Es war nicht ganz.
Das war Tabletopia.
Ja, Tabletopia. Das war nicht die letzte Version dieses Spiels. Also es sind noch ein paar Dinge, leichte Dinge verändert worden. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, als auch Matthias das bei Speedworks vorgestellt hatte und da so ein bisschen drüber gesprochen hat. Da ist mir das erstmal in den Fokus wirklich gerückt. Vorher, ich muss sagen, Matthias Kramer machte für mich bisher immer sehr solide Spiele, aber nichts, was mich wirklich jetzt so vom Hocker gehauen hat, wobei ich immer noch leider zu meiner großen Schande noch nicht
Watergate
gespielt habe. Das muss ich unbedingt nachholen. Weil, ich habe einen historischen Background, ne? Ich bin ja Historiker und Weimar habe ich ziemlich auch unterrichtet als Geschichtslehrer, habe ich starke Verbindungen mit, also die Weimarer Republik, Kaiserzeit und so. Und deswegen ist es schon so ein bisschen in den Fokus gerückt und dann habe ich auch die Karten, das Abschreckende für mich ist halt dieses Grün in den Karten, das sieht so 70er Jahre Badezimmermäßig aus, aber das ist das Einzige und jetzt, wo man es mal gespielt hat, man gewöhnt sich daran. Also es ist, lasst euch von dem Look nicht abhalten, nur weil das ein hässliches Grün hat, heißt das, sagt das gar nichts über die Qualität des Spiels aus. Und ich muss sagen, das Spiel ist für mich rundum der Hammer. Das ist richtig gut. Es hat mich wirklich dieses Jahr kein Spiel so umgehauen wie Weimar.
Ich freue mich da auch sehr drauf, das bald endlich in meinen Händen halten zu können und dann noch spielen zu können.
Also ich bin, wo ich es gespielt habe, es macht das, was es macht, richtig gut. Es ist super verzahnt, es hat tolle Mechaniken, die ineinander greifen. Es greift diesen ganzen historischen Aspekt auf, es löst Dinge, wo man sich wirklich sieht, dass das man Gedanken gemacht hat. Ja, man spielt Parteien in der Weimarer Republik, also es gibt die SPD, es gibt die KPD, das sind die Kommunisten, die eigentlich die Regierung, also eher Extremen sind, Linksextreme. Dann gibt es die DNVP, das sind die eher die Rechten, Extremen. Noch nicht die Nazis, aber schon so die
in der Richtung,
die eigentlich den Kaiser wieder zurückhaben wollen. Und dann gibt es das Zentrumspartei, das ist so ein Vorläufer der CDU. Also eher konservativ rechts. Und und die SPD halt, habe ich schon erwähnt, ja, die so ungefähr das ist, was, ja, nicht ganz, aber die so ist wie die jetzige SPD, so im eher linken Gewerkschafter-Spektrum. Ja, und dann wählt man, also am Anfang startet, glaube ich, die SPD oder die Zentrumspartei starten, einer von den beiden startet stellt den Kanzler. Ja, und man startet schon nach dem Ersten Weltkrieg mit Krisen, ne? Also es ist, die Wirtschaft ist am Boden, es gibt Embargos und so, also man startet mit diesem historischen eingebetteten
Genau, vielleicht einfach nochmal für die Leute, für die Weimarer Republik nicht sofort die Zeit ist, von wann bis wann ist Weimarer Republik,
also von
welche
1900, wir hatten ein Kaiserreich, in kleine Geschichtsstunde mit Björn Richter.
Minimale, nicht so wie du es normal kurz zusammengefasst.
Also wir hatten die Urkatastrophe genannt, der Erste Weltkrieg nach dem Kaiserreich, beziehungsweise während des Deutschen Kaiserreichs von 1914 bis 1918. Die ist dann, für Deutschland nicht so gut ausgegangen. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren, die mussten starke Reparationen zahlen. Die haben aber versucht, Demokratie zu machen. Die haben ihren Kaiser zum Teufel gejagt, mehr oder weniger, und gesagt, okay, wir versuchen jetzt Demokratie, angefangen mit den Soldaten, mit den Matrosenrevolte, wo es dann hieß, wir laufen doch mal aus und machen die nochmal richtig kaputt, wo die dann gesagt haben, ne, wir machen jetzt gar nichts, wir gehen jetzt nach Berlin und machen mal eine neue Regierung. Und dann, so fängt Weimar quasi an. Und
dass diese neue Regierung gebildet wird. Also wir versuchen,
die
Demokratie zu etablieren und zu leben.
zu leben, ja. Wobei es ist tatsächlich damals wilde Zeiten waren, dass sich die Leute tatsächlich Straßenschlachten geliefert haben, gerade die Extremen, also die KPD-Anhänger und die NVP-Anhänger. Nett ist auch, dass man, wie gesagt, man spielt die Nazis gar nicht. Die kommen später hinzu als Verführer. Also die bieten Boni an, wenn du mit denen ein Bündnis eingehst. Und wenn aber zu viele Bündnisse eingegangen wird mit denen, dann ist auch ganz schnell, sind die an der Macht und alle
erinnert
haben verloren.
Einen im Moment so ein bisschen, oder?
Es ist hochaktuell. Also wir leben gerade in der Zeit, das macht das Ganze noch mal besser, weil wir leben gerade wirklich in der Zeit, wo man einfach davor warnen muss, mit Nazis zu paktieren. Und wenn du jetzt hier guckst, angeblich hat diese eine Partei, die AfD, 20% Zustimmung. Ja, weiß ich nicht. Und wenn man das als Protest wählt, das haben die damals auch gemacht. Die haben damals auch gewählt aus Protest vor den anderen Parteien, weil die haben noch viel schlimmere demokratische Zeiten gehabt. Die haben teilweise hatten wir da Regierungen, die nicht mal einen Monat gehalten haben und dann wieder neu. Wir hatten dauernd Wahlen in der Weimarer Republik gerade gegen Ende. Und die Nazis haben dann gesagt, ja, wir bringen euch Stabilität einerseits und andererseits. Aber all das, was die gesagt haben, was die machen wollen, haben die auch gemacht. Und die Leute waren überrascht, wie, die machen das doch. Ja, und ich möchte hier keine politische Aussage treffen, aber die Situation mit der AfD ist ziemlich ähnlich.
Ja.
Und das ist schon...
Und das ist etwas, was wir in dem Spiel schon auch wiedererkennen.
Ja.
Wie es denn sein kann, dass eine Macht, von der man am Anfang eigentlich denkt...
Ja, man hat ja auch damals gesagt...
Es ist egal, wie die dann doch an die Macht kommen kann. Ne?
Ja, man wird den schon klein halten, diesen Herrn Hitler. Und, ja, und der ist seinen Weg gegangen. Und ja, die Zentrumspartei war die Steigbügelhalter für die Nazis. Und wenn man mit den Nazis paktiert, ist das nie gut.
Welche Vermischung haben wir ein Card-Driven-System?
Wir haben tatsächlich ein von Wargames bekanntes System. Du hast Aktionspunkte-Karten. Also jeder hat sein eigenes Deck, was ziemlich cool ist. Es gibt aber auch, wird dann auch so eine, von einem allgemeinen Deck werden dann auch Karten ausgeteilt, die man auch ausspielen muss in der Runde. Und die von seinem Deck sind optional.
Mhm.
Witzigerweise, es gibt Interrupt-Karten, wo du was unterbrechen kannst. Das sind immer Persönlichkeiten. Also du kannst dann halt mit einem Politiker der damaligen Zeit immer was unterbrechen und die Karte ersetzt dich dann auch. Also du kannst zum Beispiel sagen, ah, der eine will das machen, dann sagst du, nein, für diesen Fall habe ich den auf der Hand, der macht dann, stattdessen wird das gecancelt und du machst irgendwas oder so. Und die Karte ersetzt dich, ansonsten hat jeder meistens die gleiche Anzahl, aber auch da gibt es Ausnahmen von Karten. Du spielst eine Karte entweder für den Effekt, manchmal für den Mandatory-Effekt, den du machen musst, oder auch für die Punkte und mit den Punkten sind quasi Aktionspunkte, und dann kannst du dann Dinge machen.
Also ein typisches Card-Driven.
Es ist ein Card-Driven Wargame.
Okay.
Du hast halt tatsächlich auch Truppen, du kannst demonstrieren gehen in verschiedenen Städten, es gibt so eine Deutschland-Regionalkarte, du kannst quasi auf die Straße gehen und dann Anhängerschaft kriegen, du kannst quasi so kleine Parteisitze haben in den einzelnen Städten, von da aus wird dann gewählt und du kriegst dann ins Parlament und dann kannst du regieren oder nicht regieren. Es gibt verschiedene Konstellationen, die funktionieren nicht, wenn du die Mehrheit hast. Man könnte zum Beispiel, die KPD könnte mit der SPD regieren, die SPD kann mit der Zentrumspartei regieren, aber die Extremen könnten zum Beispiel nicht miteinander eine Regierung machen. Ich glaube, die KPD kann auch nicht mit der Zentrumspartei wirklich, wenn die beiden Mehrheiten werden, könnten die gar nicht miteinander machen.
Okay, es hat also schon den historischen Hintergrund, der halt nicht ganz ausgeblendet werden kann.
Wie in vielen historischen Spielen und historischen Wargames ist, du hast Sachen, die sind dann, manche Sachen passiert dann auch nicht.
Hm.
Ne? Es kann sein, dass der Friedrich Ebert sich nicht in der Badehose ablichten lässt, aber es ist eher wahrscheinlicher, dass es passiert, als dass es nicht passiert. Und dann, man kann auch Schlägertruppen auf die Straßen bringen, also gerade die extremen Parteien, die können dann halt, gerade die Rechten, die können dann Schlägertruppen durch die Reihen marschieren, also durch die Straßen marschieren lassen und dann kann die Regierung, hat dann auch Regierungstruppen, die sie einsetzen könnte, Polizisten und so. Das hat einerseits diese Ebene, dann hat es, es geht um Themen, es wird um Themen diskutiert im Parlament und je nachdem sind die Themen, die dürfen dann was bestimmen. Wenn deine Partei dieses Thema besonders zu sich zieht und das besonders vertritt, dann darfst du bestimmen, wie die Wirtschaft ist. Zum Beispiel, wenn du Wirtschaft hast, dann darfst du bestimmen, ob wir die Wirtschaft verbessern wollen oder ob wir die andere Option nehmen. Und es gibt ja Parteien, die wollen, dass es allen schlecht geht.
Passiert alles am Tisch oder habe ich geheime Verhandlungsphase?
Nein, es passiert alles am Tisch.
Alles
du
am
spielst,
Tisch.
Verhandelst nicht geheim.
Okay. Das heißt, es kann auch keiner über den Tisch gezogen werden.
Nee. Ja. Du spielst schon für dich. Du hast, witzig ist, du hast... es gab mehr als diese vier Parteien damals und du hast dann quasi so Splitterparteien, die dann dir gehören. Zum Beispiel die KPD hat noch die USPD, was so eine Splitterfraktion ist.
Mhm.
Die kann dann die SPD versuchen zurückzugewinnen, dann hast du immer noch so einen kleinen Bonus.
Ja.
Und die Zentrumspartei hat auch irgendwelche kaisertreuen Leute. Ich den Namen gerade nicht mehr präsent. Es ist schon mit sehr viel Genauigkeit auch, auch gesetzt. Und deine Sachen, du kannst vorher eine grobe Agenda wählen, ob du jetzt zum Beispiel eher diese Runde Richtung Revolution gehen willst und mehr Schlägertruppen anheuern willst, oder ob du eher, es gibt Außenpolitik, und was auch sehr schön ist, wenn du verschiedene Wählerschaften hast, dann kannst du, das ist mechanisch sehr schön gemacht, also wenn, sagen wir mal, die KPD oder die SPD, die können sich bei den Armen beliebt machen, und die kriegen dann quasi so einen Stein da rein, und der wird dann ausgelöst am Ende der Runde auf einer speziellen Leiste. Das ist super cool verzahnt. Also das habe ich, das steckt so voll mechanischer Innovation, die ich in anderen Wargames auch noch gar nicht gesehen habe, und das auch wirklich neu dafür ist. Also es ist auf vielen Ebenen super innovativ. Das Thema ist aktuell wie nie. Wir haben wirklich 4-Spieler-Spiel, was wirklich Dinge erzählt, auch historisch dir die Sachen näher bringt. Das ist so gelungen für so ein Thema, was in der Schule eher ist. Ne, so, obwohl die Zeit schon richtig, richtig spannend war, aber es war halt kein Krieg. Ne? Ja. Also es gab, aber die Weimarer Republikzeit wird hier so gut dargestellt, das ist unglaublich, wie wirklich das Spiel mich wirklich geflasht hat, weil es wirklich auch handwerklich mit dem Diskutieren, ja, mit den, es läuft einfach so vieles zusammen, so vieles richtig zusammen, es ist einfach eins. Ja. Wirklich tolles Spiel.
Aber es ist natürlich schon auch ein sehr, sehr spezielles Spiel, ne? Ja, also,
es ist ein Expertenspiel, Wargame.
Wargame mit exakt 4 Personen.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt Elisabeth noch zu zweit spielen könnte, wenn ich wollte, geht das bei Weimar halt nicht.
Du brauchst genau 4 Personen. Es gibt einen geistigen Vorgänger, den habe ich aber nicht gespielt, der heißt Churchill. Da muss man genau 3
sein, genau.
3 sein. Also, es ist schon ein bisschen auch das mit dem Diskutieren. Funktioniert, glaube ich, ähnlich, kann ich aber nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, Churchill nicht gespielt. Aber es ist wirklich, es ist krass, wie viel Innovation und wie durchdacht das ganze Spiel
ist. Aber da dieses Spiel so speziell ist, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, für wen es was ist.
Für Historiker-Fans ist es
genau,
was.
Genau, Experten, die halt auch ein langes Spiel spielen wollen, die vielleicht jetzt schon im Hinterkopf haben, mit wem kann ich das spielen? Und ich glaube, die große Empfehlung ist wirklich, sich solch ein Spiel einfach mal anzugucken. Was ihr jetzt zum Beispiel auf der Messe machen könnt. Bei Spielworks oder bei Skellig wird das Spiel zum Anschauen da sein. Vielleicht auch zum, ich weiß nicht, ob die Probepartien oder so machen, weil man wird da natürlich kein 6-Stunden-Spiel spielen können.
Boah, wer weiß.
Aber das ist, glaube ich, wirklich allgemein für mich ja eine Empfehlung, mal aus der eigenen Komfortzone vielleicht auch rauszugehen. Wenn einen das historische Thema interessiert oder auch die Verknüpfung mit dem heutigen Thema.
Und die Mechaniken, die sind echt, echt, echt gut. Also.
Ja. Aber es ist trotzdem ein Spiel, vielleicht vorher mal anschauen oder wenn ihr die Möglichkeit habt, es mitzuspielen, mal mitzuspielen und vielleicht über den eigenen Schatten zu springen. Wenn man sagt, boah, so lange Spiele sind nichts für mich, wenn euch das Thema irgendwie interessiert, weil ich glaube, das ist wirklich richtig gut rübergebracht und so aktuell wie nie.
Ja, und es macht auch wirklich Lust, sich nochmal mit der Weimarer Zeit wirklich zu beschäftigen, die man wirklich ja in der Schule auch eher und stiefmütterlich so behandelt.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich viel Weimarer Republik in der Schule gemacht habe.
Ja, ich, wie gesagt, das ist halt so ein LK-Geschichte machst du das intensiv, in einem GK machst du das auch so ein bisschen, aber in der 10. oder 9. Klasse kommt das nur ganz, ganz, ganz wenig rüber, und die Zeit ist echt spannend und es war eine sehr aufregende Zeit, wo man wirklich Lehren rausziehen könnte, wenn man das denn wollte und wenn man nicht einfach ein dummer Mensch ist und schlechte Entscheidungen trifft, was den demokratischen Prozess angeht.
Weil das Spiel so spannend ist.
Das war Weimar. Für jeden. So, und wir mussten das abschließen.
Okay. Ich habe ja schon 3-mal abgeschlossen.
Aber nicht genug. Weimar klopft an deine Tür und will Einlass haben.
Ja. Weil der Kampf um die Demokratie gerade so aktuell ist, wird es zum Thema Weimar mit dem Spiel eine Podiumsdiskussion geben, zu der wir euch sehr gerne einladen. Und zwar...
Wo findet die denn statt?
Gibt es hier in Köln.
In Köln?
Eine Firma, die Gute Botschafter heißt. Und die sind Markenbotschafter. Einer der Geschäftsführer ist absoluter Vielspieler und Brettspiel-Nerd. Und der hat vor allen Dingen auch das Spiel von Matthias Kramer sehr gemocht, findet das Thema total interessant. Und deswegen haben Matthias Kramer und ich jetzt die Möglichkeit bekommen, zusammen mit dem Michael David, dem Geschäftsführer von Gute Botschaft, auf dem Podium zu sitzen zum Thema Echt jetzt. Das ist die Serie von denen, die Podiumsdiskussionsserie heißt so. Weimar, der Kampf um die Demokratie und die Kraft des Spiels. Und wir wollen darüber reden, wie Thematiken in Spielen umgesetzt werden, wie wichtige Themen umgesetzt werden, wie nähert man sich komplexen Themen und Zusammenhängen durchs Spielen. Also wie kann man spielerisch sowas lernen? Und da werden wir zusammensitzen am 9.11. ab 18.30 Uhr. Der Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes, wie auch alle anderen Links zu den Spielen und so weiter. Und wenn euch das interessiert, kommt gerne vorbei. Ich freue mich darüber, eine Podiumsdiskussion mal in Köln zu haben, weil normal muss ich dafür immer irgendwo hinfahren und jetzt ist es mal in der Heimat. Eventuell wird es auch noch ein Spielen danach geben, das ist alles noch nicht ganz so klar. Aber wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen zur Podiumsdiskussion. Ich glaube, dass es wieder sehr spannend wird. Ich habe ja schon mal mit Matthias auch ein bisschen zum Thema Weimar auf dem Podium gesessen und jetzt sitzen wir wieder da und Michael David komplettiert uns. Ich bin gespannt, in einem ganz anderen Umfeld auch mal diese Podiumsdiskussion zu haben. Das hatte ich ja schon gesagt, als ich auf dem Kirchentag war. War das ja schon ein ganz anderes Umfeld, weil kein Spielerumfeld. Und ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt auch teilweise irgendwelche Marketingleute oder sonst irgendwie sitzen werden. Ich find's auf jeden Fall sehr spannend.
Werde ich da sitzen?
Ja, natürlich. Okay. Dich interessiert das Thema doch, oder nicht?
Alles, was du sagst, interessiert mich.
Nein, ich meine das Thema Weimar.
Ja.
Hast du doch gerade gesagt.
Hoffentlich gibt's eine Fragerunde.
Es gibt eine Fragerunde, auf jeden Fall. Kannst du den Matthias löchern, wie du möchtest.
Nicht löcher dich?
Nein, darfst du Matthias. Mich darfst du
nicht. Ich darf dich nicht ansprechen?
Nein.
Okay.
Da muss ich ja nur lachen.
Was? Ich kann doch auch seriöse Fragen stellen.
Okay. Ich bin gespannt.
Nee, jetzt will ich nicht mehr.
Ich erinnere mich beim Educators Day, wo ich die ganze Zeit die Angst hatte, du saßt neben Moritz. Und ich hatte immer Angst, dass das Mikro irgendwie in eure Richtung kommt.
Ja, es gibt eine wunderschöne, eine schrecklich nette Familienfolge, wo eine blonde andere und Kelly Bundy irgendwo in einem Talkshow sind. Und dann fragen die auch, gibt es noch Fragen? Und dann heißt es nur, kann die Blonde nochmal auf- und abhüpfen? Und dann gibt es noch weitere Fragen, kann die nochmal auf- und abhüpfen? Und dann hüpft die auf- und ab.
Wehe. Ich werde nicht auf und ab hüpfen. Ja, also wenn ihr Lust habt, 9.11. Echt jetzt, Weimar, der Kampf um die Demokratie und die Kraft des Spiels. Ich bin gespannt auf diese Podiumsdiskussion.
Das ist für wen was?
Wir sind nicht mal ein Spiel für dich.
Wir sind im Überraschungsteil.
Ja, für alle. Wir sind beim Rausschmeißer. Ihr merkt, wir sind über 3 Stunden, obwohl wir eigentlich eine 2-Stunden-Folge machen wollten. Das klappt immer super, unsere Planung.
Ja, das ist
wie lange so Folgen laufen.
Die hören dich gerne reden, warum auch immer.
Ja. Wir sind beim Rausschmeißer. Wie gesagt, der eine Rausschmeißer ist die Podiumsdiskussion. Was aber vorher noch ansteht als großes Event, auf das wir uns alle freuen, die Spiel. Du musst auch mitmachen.
Ach so, die Spiel in Essen.
Ja. Wir wieder volle Tage dabei von Mittwoch bis Sonntag mit Termin. Für mich nicht einem offiziellen Termin. Ich sitze nicht irgendwo auf dem Podium, ich verteile keinen Kuchen. Ich habe mal eine im Anführungszeichen normale Messe mit Presseterminen vor mir.
Das ist ja schön. Ja, ich bin wie immer dann dabei bei vielen Terminen, bei anderen auch nicht.
Genau, der Björn darf immer. Der sieht den Terminkalender und darf dann entscheiden, ob er mitkommt oder nicht.
Ja.
Und deswegen...
ich habe aber auch vor mich mit... ich habe schon Anfragen von Hörern, von Fuchs und Bär, die dich wahrscheinlich auch treffen wollen, aber habe ich schon gesagt, ist schwierig. Du bist ja immer Objück.
Objück. Genau. Nehmt es mir nicht übel, falls ihr mich ansprecht und sagt, hallo, ich habe leider gerade gar keine Zeit, weil dann laufe ich von Halle zu Halle.
Am Samstag ab 14 Uhr, wenn ihr die Martina sprechen wollt oder mich, dann gibt es den Meet and Play.
Im Saal Europa.
Das und ist unter der 3, südlich von der 3.
Über, ne? Der 3.
Unter der 3. Wenn du so auf den Plan guckst, hast du.
Ach
oben
so, ja, okay. Und dann ja. Ist es am Eingang zur 3.
Mit der
Eingang
Rolltreppe
West,
hoch.
Aber mit der Rolltreppe hoch, also deswegen hoch.
Ja, aber es ist auf dem Plan unten.
Ja, okay.
Aber wenn du die 3 so, ja? Bis hinten rausgehst quasi, dann. Genau. Saal Europa ab 14 Uhr, kommt vorbei. Spielt Lorcana mit mir. Oder Magic.
Wir haben sehr wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Neuheiten dabei.
Ja, oder was ganz Eigenes, was Neues, was keiner kennt.
Ja.
Das Spiel, was keiner kennt.
Wir sind gespannt. Ansonsten gibt es so ein paar Neuerungen bei der Spiel. Der Deutsche Spielepreis, der ja der Publikumspreis ist, der von allen SpielerInnen gewählt wird, die da mitmachen. Da sind jetzt die Top 3 schon veröffentlicht. Und das sind Dorfromantik, Heat und Planet Unknown. Ja. Und auf der Neuheitenshow bzw. der Pressekonferenz am Mittwoch wird der Preis dann verliehen. Bisher war das so eine Abendveranstaltung. Bei den Kinderspielen finde ich das ganz witzig. Also ich meine, bei den beim DSP an sich sieht man schon auch, dass wir von der Jury vielleicht doch nicht ganz so daneben liegen, wie andere VielspielerInnen das immer meinen. Beim Kinderspiel ist es genau die Nominiertenliste, die auch die Kinderspielnominierung war. Carla Caramel, Gigamon und Mysterium Kids.
Ja, man muss dazu sagen, in unserer Szene werden ja Kinderspiele auch irgendwie nicht so stark beworben. Und
genau.
Deswegen kennen die Leute das wahrscheinlich von der Liste.
Ja.
Der Kollegen des Kinderspiels.
Genau. Ich bin gespannt, was gewinnen wird. Wie gesagt, wir werden die Verleihung auf der Neuheitenshow mitbekommen und morgens auf der Pressekonferenz. Die Neuheitenshow wird auch für alle besuchbar sein, für alle Lehrkräfte, die sich für den Educators Day anmelden. Der Educators Day ist wieder am Freitag mit ganz vielen Vorträgen ab 10.30 Uhr und dafür musst du dich nicht anmelden. Wenn du aber in die Neuheitenshow möchtest und die Vorteile haben möchtest, dann musst du dich online anmelden, kannst du einfach auf die Spielseite gehen und
wenn du ein Educator bist.
Genau, also wenn du Lehrkraft oder im Kindergarten und so weiter, dann kannst du dich anmelden. Sonst gab es samstags manchmal Panels, aber im letzten Jahr Research Day. Dieses Jahr laufen am Donnerstag Panels und zwar ab 11.30 Uhr zum Thema 40 Jahre Spiel. Da sind auch internationale Panels, also mal ist da auch ein Panel auf Englisch. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr so lange auf der Spiel seid, dass ihr euch das gönnen könnt, irgendwas nebenher zu machen. Ansonsten hat die Spiel diesmal gesagt, dass alles auch live gestreamt wird. Also wenn ihr es nicht zur Spiel schafft, sonst hat das immer relativ lange gedauert. Ich glaube, mein Educators Day-Vortrag war irgendwie 3 Monate später erst abrufbar.
Wie baut man eine Brettspiel-AG?
Ja, wie baut man eine Brettspiel-AG auf?
Aber da war ja noch ein anderes Management, muss man dazu sagen.
Na, jetzt haben sie gesagt, wir haben vielleicht auch Sachen, die nicht ganz so 100%ig rund sind, aber wir streamen teilweise live. Also auch da wird sich ein bisschen was verändern. Der Inno-Spiel ist schon rausgegeben, der wird verliehen. Das ist Spaceship Unity gewonnen.
Sowas von verdient. Das ist
also ein total innovatives,
ja,
Spiel.
Und es hat auch Spaß gemacht. Und ja, ich mochte das total gern.
Ja.
Aber es ist halt
es
schwierig.
Ist sehr speziell.
Ja, es ist schwierig, so ein Konzept richtig zu verkaufen und vermarkten. Aber es ist definitiv.
Genau.
Es gibt da Menschen, die werden das abgöttisch lieben. Da draußen. Das ist
so wie
Rouge.
Ich musste mir für das Spiel Raumstation Tichy? Nee, was muss ich mir angucken?
Ion Tichy Raumpilot.
Ja, genau. Das muss
Ion Tichy Raumpilot auf ZDF
Mediathek. Das musste ich mir dafür angucken, um das Spiel besser zu verstehen.
Ja, Ion Tichy ist super.
Ja.
Beste, was ZDF wahrscheinlich im Science-Fiction-Bereich jemals gemacht hat. Wobei die dreibeinigen Herrscher, aber die sind BBC, die dreibeinigen Herrscher.
Genau. Ansonsten werden Björn und ich ganz viel rumlaufen, uns ganz viele Spiele angucken. Eins meiner Highlights ist schon hier. haben wir überraschend schon zugesendet bekommen. Es ist Zug um Zug Legacy. Da freue ich mich tierisch drauf. Hm. Da werdet ihr auch die Chance haben, das vor dem normalen Verkauf zu kaufen in Essen.
Das steht,
wie es damals auch mit Heat oder so war.
Steht aber auch von Pre-Order, ja. Müsste ja wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schneller sein. Vielleicht ist es weg. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Das ist so eins meiner Highlights, worauf ich mich freue. Dann gibt es ein Roll and Ride von meinem Lieblingsspiel, die Schlösser des König Ludwigs. Da bin ich gespannt drauf. Also bei Beta Games werde ich auf jeden Fall vorbeigehen. Und ansonsten laufen wir durch die neuen Hallen, die komplett neu konzipiert sind. Alles ist anders, nichts mehr so, wie es mal war. Aber für die Leute, die ja schon länger zur Spiel gehen, es gab ja auch früher andere Hallenaufteilungen und andere Hallen. Und ich bin gespannt, wie sich das Konzept jetzt trägt, dass die Spiele, dass die Verlage nach
Komplexität geordnet sind.
Ja, also wir haben Familienspiel, wir haben Expertenspiel, wir haben die Rollenspiele beieinander und so weiter. Wir gucken mal, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden ganz viel rumlaufen und erstmal gar nicht wissen, wo wir sind, weil es war so schön, man wusste, wo alles ist. Jetzt ist alles ein bisschen anders. Ich bin gespannt.
Naja, Halle 3 ist immer noch Halle 3.
Ja, aber in Halle 3 sind nicht mehr die Leute von Halle 3, sondern die sind alle in Halle 6.
Ach, für mich ist das immer wieder eh neu gewesen.
Okay, nein. Die meisten Leute, die vorher in Halle 3 waren, sind jetzt in Halle 6.
Aha.
Und die Leute, die vorher in Halle 5 und 6 waren, sind jetzt in Halle 3.
Mhm. Spannende Geschichte. Ja, wir werden das sehen. Es gibt ja diese nette Spiele-App von der Spiel.
Genau, die ist auch um einiges verbessert. Wir haben ein Navigationstool mit drin, wo ich mal gucke, ob das besser ist als ich.
Ja, weiß ich nicht. Also der Empfang ist jetzt in Hallen, weiß ich nicht, wie gut er ist. Also fand ich jetzt nicht so berauschend die letzten Jahre, wenn das nicht navigiert, weil du nichts hast. Aber ja, was wohl nicht da ist, was kritisiert wurde, ist, dass man nicht sein Spiel, sein favorisiertes Spiel kannst du nicht, wie bei dem Event Badger, du konntest ja dein Spiel anklicken, quasi sagen, das möchte ich mir angucken, und dann wird das automatisch auf der Karte angezeigt.
Genau.
Das ist wohl nicht so. Das habe ich im Event Badger damals auch benutzt. Ja.
Wir gucken einfach mal.
Vielleicht wird es noch nachgeliefert, rechtzeitig.
Wie es so läuft, man muss einfach sagen, dass das neue Team von der Spiel schon relativ viel umgesetzt hat, was unglaublich ist, dass sie das in der kurzen Zeit umgesetzt haben. Es
sind jetzt auch ein bisschen mehr Leute als vorher.
Ja. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, die erste Messe ohne Dominik. Das kann ich mir irgendwie so richtig gar nicht vorstellen. Ja, es wird eine interessante Messe. Ich freue mich drauf. Wenn ihr uns seht, sprecht uns bitte an.
Ja, sagt Hallo.
Genau, wir freuen uns da immer drüber. Und kommt zum Meet and Play im Saal Europa. Da könnt ihr auch ganz viele andere Leute noch sehen.
Ich werde wahrscheinlich immer einen Rucksack in meinem Rucksack mithaben, ein Lorcana-Deck zum Spielen. Da kann man sich vielleicht was aussuchen und ein Plätzchen finden. Nämlich werde ein Pauper-Deck dabei haben von Magic. Mindestens eins. Und ich werde auf jeden Fall ein Commander-Deck dabei haben.
Okay, ich werde was.
Legacy-Deck werde ich wahrscheinlich nicht dabei
haben. Ich werde was zu trinken und was zu essen dabei haben, ja. Und von A nach B laufen.
So kleine Snacks sollte man sich einpacken und eine Flasche. Sollen wir jetzt so eine Empfehlung machen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe keine Spiele dabei. Ich werde Essen und Trinken in meiner Tasche haben und kein Magic-Deck oder ein Lokana-Deck oder so.
Ja, aber ich dachte, es ist die Spiel. Vielleicht gibt es ja jemanden, der gerne spielen will und da.
Aufkleber haben wir dabei.
Aufkleber sollten wir dabei haben. Hoffentlich haben wir noch genug, aber noch ein paar haben wir, ja.
Und das war's eigentlich schon.
Schenken wir euch gerne. Dafür sind die ja da, ne?
Genau. Wir freuen uns darauf, euch zu sehen. Wir hoffen, ihr habt auch so viel Vorfreude auf die Spiel. Ich habe total Bock drauf. Ganz viele Tage mit ganz vielen Nerds zusammen in großen Hallen zu sein und abends in engeren Räumen. Und
nachts in engen Betten. Das klingt falsch.
Das klingt falsch.
Naja. Die Betten in unserem Hotel waren nicht so dolle, ne?
Ja, aber dafür ist es ganz nah bei der Messe. Das ist der wundervollste Luxus am Spiel des Jahres Dury sein, dass wir ein Hotel direkt in der Nähe der Messe haben.
Kann man wieder den Brettspielblock Ben das Video crashen. Er ist ja meistens im gleichen Hotel. Seid Ehrenmänner und Ehrenfrauen und unterstützt uns, indem ihr uns irgendwo bewertet und gute Sterne
gibt. Nochmal, du willst ja mit anfangen und aufhören.
Ja, aber ist ja gut. Weil, okay. Guck mal, wir machen das ja alles umsonst. Also, nicht umsonst, wie heißt das?
Kostenlos.
Ja, Und wenn ihr das gut findet, was wir machten und gerne das weitertragen wollt, dass das Fuchs und Bär irgendwas gut machen, wenn euch das gefällt, gebt das doch weiter, indem ihr irgendwo euch mal anmeldet, sei es bei Apple.
Ihr könnt uns auch Kommentare auf der Webseite schreiben.
Ja, da kannst du mal was anderes machen als Spams weg. Ja, aber also ja, wir haben großartig vor, auf der Webseite noch ein paar Bereiche neu zu machen und anzulegen.
Und es
also,
tut mir total leid, dass die Bilder immer noch nicht oben sind. Ich werde das irgendwann machen.
Ja, das zum Beispiel. Aber wir haben noch eine andere Idee gehabt, was wir machen können. Und
wartet darauf, was alles kommt.
fuchsundbär.de Seite.
Wir freuen uns darauf, euch auf der Spiel zu sehen und ansonsten irgendwann sonst zu hören. Kommt zur Podiumsdiskussion. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.
5 Jahre Fuchs und Bär heißt 5 Sterne.
Okay, deswegen. Ja. Wir haben nämlich unser 5-Jähriges gehabt.
Ja.
Gut, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Wir kommen ja hier zu gar keinem Ende. Unglaublich.
Du kommst zu keinem Ende. Ich habe mehrmals das Ende eingeleitet.
Ja, guck mal.
Bei mehreren Sachen.
Du willst weg. Hast du noch einen Termin?
Ich habe Hunger. Hm. Wie immer.
Wie immer. Spielt niemals Hangry mit Martina.